Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Heute wieder eine besondere Folge. Wir haben den Gast Guido hier neben mir sitzen. Der ist Paris-Brest-Paris gefahren und wird heute ganz viel drüber erzählen. Ich bin Ingo Quentler wie immer und Dan Miesen.
Hallo.
Und wir werden jetzt hier hoffentlich ein paar schlaue Fragen stellen oder ganz viele tolle Geschichten erfahren über Paris-Brest-Paris. Wie wir überhaupt dazu gekommen sind, dich kennenzulernen, das kann Dan ja mal erzählen.
Ja, da kann ich starten.
Ja.
Erstmal hallo.
Hallo.
Guido, du kommst aus Kiel.
Genau.
Das wollten wir mal klarstellen und bist jetzt in Hannover.
Ja.
Und wie kommt es dazu, dass du in Hannover bist? Willst du das nicht eigentlich lieber erzählen, weil es ist einfach zu schön, diese Story, wie du hier reingekommen bist. Es war ein Freitag. Ich wollte nach Hause fahren.
Genau. Also ich habe alle Folgen gehört mit Begeisterung. Also es ist ein so schöner Podcast und ich hatte in Erinnerung, dass du ein paar Mal gesagt hast, wir freuen uns über Rückmeldungen. Und ja, also bin auf dem Weg gewesen, habe hier in Hannover eh einen Halt gehabt.
Auf dem Weg nach Paris, ne?
Genau.
Und dann auf dem Weg zum Start.
Ne? Rad war eingeladen ins Auto. Ich war halt einen Tag schon früher los, als ich eigentlich müsste. Habe hier Station gemacht, guckte bei Google Maps, wie weit ist das eigentlich entfernt.
Von der Autobahn.
Und dachte, ja, dann halte ich mal an, sag hallo und sag, wie schön nach mir dieser Podcast gefällt. Und das war so die Idee, geklingelt und ja. Und dann
war kaum noch jemand da, es war irgendwie 17.30 Uhr spät schon. Und dann kommt Guido rein und ich kenne ihn ja gar nicht und ich war auch schon auf dem Sprung. Wer bist du denn?
Ich war gar nicht dabei, ich war gar nicht mehr da Freitag, aber...
War gut. Ja, und dann hatte Guido gesagt, was glaubst du denn, ich bin auf dem Weg nach Paris? Warum bin ich auf dem Weg nach Paris? Und dann musste ich tatsächlich kurz überlegen, ja, weiß ich doch jetzt auch nicht. Ich bin ja gedanklich schon im Feierabendmodus. Und dann war aber ganz klar, natürlich, Paris-Brest-Paris startet.
Genau. Also ihr hattet ja auch schon mal über Paris-Brest-Paris ein bisschen was erzählt in einer der alten Folgen. Ja, so ist es dann gekommen, dass wir geplaudert haben über alle möglichen Radtouren, die ich mal gemacht habe. Und dann, ich weiß nicht, 2 oder 3 Stunden saßen wir, glaube ich, auf dem Sofa.
Ich habe erstmal alles privat gecancelt für den Freitagabend, angerufen. Ich sage, hier Guido, du musst jetzt hier sitzen bleiben. Ja. Du fährst ja sicherlich nicht in einem Rutsch nach Paris.
Genau.
Du wolltest unterwegs auch eh noch eine Pause machen.
Das hat nachher geendet, was ist ja denn so spät, wo, dass ich dann so eine Strandmuschel auf dem Feld irgendwo in Belgien aufgestellt habe in der Nacht, um da denn zu schlafen, ne?
Aber wir hatten eine gute Zeit, glaube ich.
Ja, war sehr
dafür
schön.
Dafür, dass wir uns 10 Minuten vorher getroffen hatten und ich sagte, pass auf, setz dich aufs Sofa, wir müssen uns unterhalten.
Ja, genau. Und dann sagtest du irgendwann, Mensch, hast nicht Lust, in Posca zu kommen und im Nachhinein darüber zu erzählen, wenn es noch alles frisch ist, will ich zurückkommen. Genau,
und deswegen sitzt du heute hier.
Genau, ich bin also frisch aus Paris. Also ich war dann nochmal eine Woche in Paris, hab da das Wetter genossen, bei 36 Grad jeden Nachmittag. Und nun komme ich zurück, regnet es hier. Wieder.
Okay, aber du bist tatsächlich jetzt auf der Durchreise wieder, so wie auf der Hinreise, wieder hier in Hannover vorbeigekommen, wo wir uns sehr drüber freuen und hast sogar dein Fahrrad, das steht hier im Hintergrund für die Leute, die es jetzt bei YouTube sehen, die sehen das vielleicht auch. Haben wir auch gerade eben, das Fahrrad kam hier rein und du mit deinem Fahrrad natürlich und alles ja noch so equipped, wie du wahrscheinlich da vom Rad abgestiegen bist.
Genau.
Mehr oder weniger. Und habe ich das Fahrrad gesehen und da ist ja viel Do-it-yourself dran. Da habe ich gesagt, da müssen wir jetzt erstmal ein Video drüber drehen. Das heißt, der erste Schritt, der jetzt eben hier schon passiert ist, wir haben ein Video gedreht. Das wird dann nach diesem Podcast auch irgendwann in den nächsten Tagen hochgeladen, wenn das geschnitten ist. Weil das ist schon hochinteressant, weil du ja wirklich, zumindest was die Fahrradtechnik angeht, weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf eingehen oder später, du bist ja so ein Typ, der hast ja alles selber gebastelt. Du hast ja relativ, und ein gebastelt ist es ja diese Rahmentasche, die Dan auch schon in Podcast-Folge Nummer 15 als Pick genannt hat.
Das war ja, als wir uns getroffen haben, ja, auf dem Weg hin, habe ich dich schon Löcher im Bauch gefragt, wie hast du denn das gemacht, wie hast du denn sowas und welche Packtasche und so. Dann hattest du mir diese Sache erzählt. Ja, die Tasche im Rahmendreieck, die habe ich aus einer Regenhose selber gemacht. Fand ich grandios. Ich war völlig geflasht. Ja. Und als Ingo in dem einen Podcast dann sagte, wir machen so eine Idee, was ist der Pick des Tages? Also so eine Idee. Da wusste ich auch sofort, was die beste Sache war, die ich in einer Woche gehört habe, ist, ich baue mir meine Tasche selber.
Ja, das ist, weiß nicht, irgendwie mal so entstanden, wollte mir keine bestellen, habe gesagt, das Ding kann man auch selber machen. Ist ja nicht viel dran. Einfach nur so eine Hülle, die halt leichtes Material im Dreieck hält. Und dann, Ja, der ist hier relativ schnell entstanden. Eine Stunde Bastelei war das Ding fertig und hat sich bewährt auf vielen Touren. Und seitdem hatte ich keine Idee, das Ding mal zu verbessern oder was Neues zu kaufen.
Aber
also und ich fand das auch sehr goldig. Also ich habe nachher, es war nach dem Rennen, habe ich unterm Eiffelturm gechillt und dann eure neue Folge vorher runtergeladen und dann zum Schluss höre ich, ja, Mensch, Guidos Tasche ist der Pick der Woche. Ne?
Und du liegst unterm Eiffelturm dann, und denkst,
genau,
und
hab, krass.
Ja, und wir konnten es aber ja leider noch nicht mal verlinken. Normalerweise ist es ja, man pickt irgendwas und zeigt ein Foto oder verlinken das irgendwie. Wir konnten gar nichts machen. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass es erstens heute da hinten im Hintergrund schon mal steht und wir dieses extra Video machen können, damit ihr auch mal sehen könnt, die Zuhörer oder Zuschauer mal sehen können, ja, wie sieht denn das Ding überhaupt aus und wie funktioniert das Ganze? Und da sind ja ein paar Ideen drin, haben wir schon, wie gesagt, da guckt euch das andere Video an. Und
aber dass du unterm Eiffelturm liegst, den Podcast hörst, weißt ja noch gar nicht, dass du genau zum Schluss erwähnt
ja
wirst.
Ja, ja,
das
genau.
Kann ich mir bildlich vorstellen, dass das ganz niedlich ist.
Ja, 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 das war sehr amüsant, genau. Wir haben gleich Handy gezückt, WhatsApp hier rausgeschickt, ne? Ja, ja. Dass ich das sehr amüsant fand, dass das dann meine Tasche da in so einem, ja, ja, also als Pick der Woche da rauskommt.
Nee, also wirklich, wirklich, das Rad war sofort, wo ich gesagt habe, na gut, schnell Kamera her. Mit ja, einer einfachen Kamera haben wir das jetzt gedreht und das war aber wirklich.
Ich glaube, das YouTube-Video geht als einzelnes.
Und jeder, der wahrscheinlich Paris-Brest-Paris oder irgendwelche anderen Bikepacking oder lange, lange Marathons fährt, da sind immer Details dabei, auch wenn man die Tasche so nicht braucht, weil man eine andere benutzt oder sonst wie. Irgendwas findet man immer, diese Lampenhalterung, die du da dran gemacht hast, wo ich gesagt habe, okay, dann sowas muss ich auch haben. Und das sind ja wirklich so diese Ideen. Aber so als erstes, bevor wir überhaupt auf Paris-Brest-Paris weiter eingehen, würde ich ja erstmal fragen, wie kommt man überhaupt auf die Idee, das zu machen? Bist du jetzt seit 100 Jahren Radmarathonfahrer und hast das schon immer als Traum gehabt? Oder wie bist du da drauf gekommen? Ist das jetzt eine frische Erinnerung oder kommt das aus diesen, ja, wie auch immer. Wie bist du drauf gekommen, dass du das mal machen willst? Wer hat dich überhaupt, wo hast du das überhaupt erfahren, dass es das gibt?
Das weiß ich gar nicht mehr. Also das ist irgendwie gekommen, also ich weiß es echt nicht, wo das herkommt. Also ich habe gerne lange Strecken gemacht, also ich bin auch noch nicht lange in der Szene, also das nennt sich ja dann Audax-Szene, Randonneur-Szene, also ich habe...
Aber Radsportler...
Genau, ich habe den einen oder anderen Triathlon mal gemacht, habe dann mal so 24 Stunden Rennen gemacht. Und
wie lange bist du jetzt im Radsport dabei, schon von Kind auf oder erst so...
Nee, also ich fahre natürlich mein Leben lang Fahrrad, ich liebe das auch, auf dem Fahrrad unterwegs zu sein, aber so jetzt... Das ist wenige Jahre, würde ich sagen, dass ich so ein Rennrad, also das Rennrad ist auch neu. Vorher hatte ich halt ewig eine Zeitfahrmaschine gehabt.
Okay.
Und habe auch auf der Zeitfahrmaschine so 24 Stunden oder diese 600er Audax gemacht und habe es dann teilweise hinterher gesagt.
Zeitfahrmaschine.
Nie wieder, ne? weil danach bist du echt, also die Haltung macht dich kaputt.
Ja, 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 klar. Alle anderen verkaufen sich hier die ganz Marathonfahrräder mit Lenker hoch und sonst wie und du liegst da unten.
Ich lieg da unten. Also ich habe einmal was so schlimm, so das war eine 600er Audax, der nach Seeland hochging, also mit Fähre, wo man halt Zwangspausen hat und dadurch dann die Zeit auch lang wird. Und also da hatte ich irgendwann mal Probleme, den Kopf wieder hochzukriegen. Da habe ich den nur noch seitlich hochgehalten, weil die Muskeln einfach versagt haben in der Nacht.
Kann ich mir vorstellen, krass.
Und da habe ich dann irgendwann mal gesagt, nie wieder mit so einem Ding.
Ja, ja.
Und also so ein Rad ist klasse. Also so eine Endurance-Maschine macht unheimlich Spaß. Ja. Ja.
Du bist also so grob 10 Jahre vielleicht? Oder wie würdest du jetzt sagen, so sportives Radfahren?
Ja, sagen wir mal.
Also, will ich nicht irgendwas nötigen, aber wenn du jetzt sagst, so ewig lange noch nicht.
Ja, ewig lange ist das noch nicht. Also so bin also da eher Einsteiger, würde ich sagen.
Ja, also das ist ja das erstmal das Interessante, wie man überhaupt auf die Idee kommt, da zu starten. Das heißt, irgendwo wirst du es aufgeschnappt haben, wirst wahrscheinlich durch diese Marathon-Szene, kommt man ja automatisch wahrscheinlich drauf, Privé-Audax-Szene, dass man, und das ist ja, glaube ich, auch, man muss sich ja auch irgendwie qualifizieren. Ne? Das heißt, ohne mal vorher Privé-Audax lange Dinger gefahren zu sein, ich weiß nicht, wie der Modus ist. Ich habe einen Freund von mir hat mir letztens gesagt, der, selbst wenn ich in diesem Jahr alles gefahren hätte, dass ich gar nicht mehr qualifizieren können, weil man das im letzten Jahr hätte fahren müssen alles. Oder wie läuft das da genau, der Modus?
Nee, also so läuft das nicht. Also man meldet sich in diesem Jahr an. Also in dem Jahr, wo die PBP stattfindet, ist auch die Anmeldung.
Okay.
Und es gibt aber so einen relativ komplizierten, also das ist natürlich völlig überlaufend. Also ist man sagt ja The Brevet, also das ist das Brevet auf der Welt, was so den meisten Zustrom hat. Und es war in den vergangenen Malen immer so, meine ich zumindest, auf 6.000 limitiert. Und in diesem Jahr, ich weiß nicht, ich habe es nicht so genau in der Presse verfolgt, gab es dann irgendwann so einen Sprung, dass sie sagten, wir erhöhen auf 7.000. Also konnte man nochmal irgendwie, wurden Plätze freigemacht. Und letzten Endes an den Start ging, also ich hatte irgendwann mal eine Zahl gehört, wirklich so eine Schnapszahl, 6666 soll es gewesen sein. Wo, ne, also irgendwie so 6,5 bisschen mehr sollen wohl wirklich dann an Anmeldungen da gewesen sein oder an den Start gegangen sein. Aber also ich war halt noch nicht am Rechner nach der Tour, also ich konnte noch nicht groß recherchieren.
Aber wenn ich mich jetzt anmelde, muss ich mich jetzt schon, also wenn ich mich jetzt anmelde, ich meine, das ist doch in 4 Jahren erst wieder, ne?
Ja, genau, also deswegen, also es ist halt überlaufen.
Ja.
Und von daher haben die wohl so einen Modus gemacht, also es gibt einen Prozess, das nennt man Vorregistrierung.
Mhm.
Und die Vorregistrierung läuft in Etappen ab. Also wenn man im Jahr zuvor ein möglichst langes Privé, was man hat zertifizieren lassen, gefahren ist, dann kann man einen ganz frühen Vorregistrierungstermin nehmen. Also wer einen Tausender genacht hat im Vorjahr, der kann in Mitte Januar die Vorregistrierung
machen. Aber ein 600er zählt zum Beispiel dann nicht dazu?
Nein, der 600er, es geht immer da runter. Ein 600er, also ich habe dann im Vorjahr einen 600er gemacht, weil es immer hieß, hast du einen 600er, hast du den Platz so gut wie sicher. Weil,
es sei denn, da sind jetzt ganz viele, die jetzt einen Tausender fahren.
Ja, genau, aber in der Regel war es wohl so, also man konnte, ich glaube, in diesem Jahr hätte es auch sogar fast ein 200er gereicht. Wenn man dann auch wirklich zu dem Termin, wo es losgeht, die Leute, die einen 200er gefahren sind, dann rechtzeitig die Vorregistrierung gemacht.
Also da muss man auch wirklich am Rechner sitzen, jetzt ist Startschuss, jetzt eintragen und
anmelden. Also ich habe es wirklich gemacht und Mitternacht war dann irgendwann der Start.
Ja, okay.
Und dann habe ich es gemacht, also auch aus dem zweiten Grund, weil man sucht sich einen Startblock aus. Und also ich habe es aus mehreren Gründen dann halt wirklich zur nullten Stunde der Anmeldung wirklich die gemacht. Aber nochmal zurück, also ein 600er kann dann irgendwie Mitte Januar, wer ein 400er macht, ist dann irgendwie mal wegen Ende Januar oder irgendwie im Februar. Ich habe mir das, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben. Und so geht es dann halt weiter. Der 300er, der 200er, die können sich halt immer später erst voranmelden. Und mit einer Voranmeldung hat man den Startplatz sicher, insofern man dann den Superrandonneur, so nennt er sich, in dem jeweiligen Jahr der PBP fährt. Also das heißt ein 200er, 300er, 400er, 600er, Privé, den man in Paris dann zertifizieren lässt, dann kriegt man so eine 6-stellige Nummer. Und mit diesen, wenn man alle diese Nummern hat, dann kann man sich
Hast du den Platz sicher.
Dann meldet man sich erst an.
Also ein 600er oder ein 400er oder ein 200er reicht für die Voranmeldung. Je nachdem, je weiter du gefahren bist, desto früher kommst du in diesen Voranmeldungsslot rein.
Genau.
Dann musst du aber diese 4 Rennen ja noch, also 4 Fahrten machen.
Genau.
Ja, keine Rennen, sondern 4 Fahrten bis zu diesem 600er machen, um diese Nummer zu haben. Und mit der hast du dann den Startplatz endgültig auch komplett angemeldet.
Genau. Man kriegt aber also pro
Zeitfenster.
Pro Brevet kriegt man halt eine Nummer.
Guck mal, wir sind jetzt in 2019. Hm? Hätte ich denn, wenn ich letztes Jahr ein 600er gefahren wäre, hätte ich mich dann jetzt im Januar 2019 voranmelden können?
Ja, also Februar wäre das. Der Tausender war Mitte Januar, so meine ich.
Januar ungefähr, 2019 und der 600er war dann Februar 2019 in dem Jahr, also wo es dann stattfindet.
Genau, richtig? In dem jeweiligen Jahr. Also man muss eigentlich das im Vorjahr schon planen. Ich sage, ich möchte PBP fahren. Dann ist es schlau, das in dem Jahr zuvor zu planen, dann halt einen hohen Audax zu fahren. Und oder ein hohes Privat, ein Audax, etwas anderes.
Für die Voranmeldung.
Damit man möglichst früh damit auch wirklich einen Platz kriegt, weil der Aufwand ist ja doch hoch. Und wenn man jetzt sich nicht vorregistrieren kann, weil die Brevets finden ja oft im Frühjahr statt. Das heißt, ich müsste die ganzen Brevets fahren und wüsste nicht, ob ich nachher einen Platz kriege. Das ist ja irgendwie blöd. Also deswegen würde ich empfehlen, macht eine Tour im Vorjahr, dann wisst ihr auch vor allen Dingen, ob ihr das gut hinbekommt. Das ist ja auch gleich so ein bisschen Training. Ich weiß zwar nicht, ob das so lange vorhält, bis dann wirklich, denn PBP ist immer August.
Ja.
Und,
aber du hast dann tatsächlich Januar bis August Zeit, bis wann hast du jetzt von diese 4 Rennen, Fahrten zu machen?
Da muss man vorher mitfertigen. Vor allen Dingen, sie werden ja nur, also Deutschland ist unterteilt in mehrere Regionen, wo lokale Audax-Clubs oder ich weiß nicht, ob es ein Club ist, also jedenfalls, wo die organisiert werden, diese Brevets, und es wird ja in der Regel immer nur eine Serie angeboten.
Okay.
Also Tausender werden nur in ganz wenigen Bereichen angeboten und aber der Superrandonneur, die 4, die werden halt einmalig irgendwo angeboten. Das heißt, wenn man jetzt einen nicht hinbekommt, kann man ihn immer ersetzen durch einen höheren. Den muss er aber woanders fahren. Also wenn ich jetzt als Schleswig-Holsteiner zu einem Termin nicht kann,
dann könnte es sein, dass ich den in Bayern nachhole.
Dann muss ich irgendwie nach Hamburg gehen, nach Niedersachsen gehen, irgendwie in einen anderen Bereich, um dann da zum anderen Termin hin zu fahren. Und beim 600er, der ist besonders spannend, weil die sind alle ungefähr in dem gleichen Zeitraum gewesen. Die haben sich vielleicht, ich tippe mal, auf 2-3 Wochen waren die alle. Also und der 600 ist ja der schwierigste eigentlich so letzten Endes. Ne? Wenn man den, und vor allen Dingen kann ja auch, ich habe das bei einem YouTuber aus Kalifornien, der hat immer so PBP-Tipps gemacht, zu gern verfolgt. Und der hat dann zum Beispiel ein Problem gehabt, der hat dann einmal wirklich Vorderrad, Hinterrad Problem gehabt, ist dann, hat einen Sturz gehabt und Verletzung war dann so, dass er sagte, er kann ihn nicht zu Ende fahren, den 600er. Ne? Da muss okay. er dann, also wer weiß, wie weit er starten, irgendwie einen zweiten 600er machen, um dann halt seine Qualifikation für den Start hinzubekommen.
Aber angenommen, du versemmelst einen in Deutschland, der 600er, ja. und kannst dann den anderen nicht an den Start gehen in Deutschland, könntest du auch einen 600er in Dänemark fahren? Oder
ja, ja, überall. Man kann überall. Man muss ja. dann halt reisefreudig also man, sein. Ja,
klar, aber.
Und dann also genau. Entweder den gleichen oder einen höheren.
Und diesen Super-Brevet, wie hieß das?
Nein, das ist, wenn man die vier hat, dann hat genau. man den Super-Randonneur, so
nennt Super-Randonneur. Mhm. Bis wann muss ich den fertig haben, um mich an dann endgültig diese Nummer da eintippen zu können?
Da weiß ich nicht mehr, ob das im Juni war. Also irgendwann
also gab's so spät. Mitte des Jahres.
Da gibt es wieder genau relativ spät.
Aber du hast aber ja dann nur ein halbes Jahr Zeit oder kannst du vom letzten Jahr noch was mit, wenn du im Dezember einfährst? Oder müssen die alle in diesem Jahr gewesen sein?
Nein, die müssen in dem jeweiligen Jahr.
Das heißt, also ich habe von Januar bis Juni Zeit, diese vier Dinger da zu fahren und ja. wenn ich das nicht schaffe, ist vorbei.
Also okay, in verstanden. Europa. Also ich hatte das gelesen, dass wenn man irgendwie, ich glaube, das war asiatischer Raum, die dürfen mit ihrem Super-Randonneur schon anfangen im Herbst des Vorjahres. Also da können die schon die...
Warum das?
Das weiß ich, ob das wegen Wetter ist, ich weiß es nicht. Ich habe es gelesen, die dürfen halt okay. früher starten als Kalenderjahr.
Also okay. dann nach Asien fliegen.
Ich hätte ja eher Nord- und Südhalbkugel gedacht.
Ja, ich weiß, also ich habe es nur so grob Sommer gelesen.
Und Winter
ja. da, genau, weiß ich nicht. Also irgendwie gibt es zumindest eine Regel, dass in einigen Orten, da kann man
also jetzt früher mit anfangen. Also hoffe ich, dass das alle, weil das habe ich auch noch nie verstanden, also man hat das jetzt verstanden. Je mehr man im Vorjahr gefahren ist, desto früher kann man diese Voranmeldung machen und dann in diesem Jahr diese vier Dinger noch fahren und dann hat man es.
Genau.
Und so und genau. okay.
Und desto sicherer ist dann im Prinzip die Anmeldung, die man dann, dass man, ja. wenn man sagt,
also aber die Voranmeldung ist nie hundertprozentig sicher, oder wie?
Also ich meine, sie ist 100% sicher, solange du dann
deine... Solange du die vier schaffst, genau. okay. Das heißt, die Voranmeldung, das heißt, sie würden gar nicht, wenn jetzt sich ganz viele 600er schon angemeldet haben und dann haben sie für die 200er nur noch zwei Plätze frei, dann würden es nur die zwei geben. Also und dann müssten die zwei diese vier Rennen am nächsten Tag fahren. Das heißt, sie geben dann wahrscheinlich im nächsten Jahr.
Im nächsten halben Jahr.
Im nächsten halben Jahr. Aber das heißt, sie geben dann das Kontingent immer so frei, wieder je nachdem mit der kleineren Kilometerstufe vom Vorjahr. Also du bist ja die 600 gefahren im Vorjahr. Das heißt, du warst ja relativ sicher. Aber jemand, der mit 200 oder 300 sich angemeldet hat, da wird es ja wahrscheinlich weniger Slots gegeben haben auch, ne?
Der Bereich, also so wie ich das gelesen habe, ist, dass die einzelnen Länder, die kriegen eigene Raten. Oder ach, es war, sag mal so, es war okay. früher, dass die Länder eigene Kontingente kriegen, sag mal so.
Okay.
Und ich hatte aber auch gelesen, dass es, glaube ich, dieses Jahr das aufgelöst wurde. Das ist kein Kontingent pro Land, aber das war nur etwas, was ich irgendwo gelesen habe, ob das jetzt stimmt,
okay, weiß
ich
nicht.
Ich habe auch gelesen, es gab mehr Ausländer als Franzosen am Start.
Also was ich gelesen habe, war, dass die deutsche Mannschaft sozusagen, ist ja keine Mannschaft, aber halt, dass die zweitgrößte, also dann mal die größte Gruppe nach den Franzosen war.
Ja, aber insgesamt ist die Gruppe an Ausländern für die Franzosen.
Naja, klar, die Franzosen sind ein Land, die Ausländer sind 20, 40 Länder.
Naja, es war trotzdem schon eine französische Veranstaltung, ist oft natürlich so, dass die dann...
Aber sie sind immer noch stärkste Fraktion, also das ist ja okay. Ja.
Also die führen unheimlich viel Statistik. Also man kann, wenn man auf der Webseite rumsurft, dann sieht man genauso, welche Statistik, also auch mal wegen die Audax-Fahrten, also die Brevet-Fahrten sind keine Audax-Fahrten, also da gibt es auch Statistiken. Da sieht man halt immer in dem Jahr nach der PBP, da ist die Teilnehmeranzahl, also die Quote ist relativ klein und im Vorjahr geht die also immer stufenweise hoch und dann, klar, PBP ist dann, sind kommt dann halt... mehr.
Aber wir müssten vielleicht mal so ein paar Begriffe nochmal klären, da hatten wir jetzt so viele Namen reingesagt, wir sind ja schon in dem Anfänger-Podcast manchmal. Brevet ist das französische Wort für Prüfung. Genau. Und ein Brevet, wie ja jetzt Paris-Brest-Paris, wie du es gerade abgekürzt hast mit PBP, das sind ja noch so die Anfängerfragen, weißt du? Für uns ist das selbstverständlich, für Leute, die das zum ersten Mal hören, wie, was erzählt ihr denn immer mit PBP? Ne? Also Paris-Brest-Paris, weil es ja, damit das auch nochmal klar ist, für uns ist es klar, aber man startet in einem Vorort von Paris, fährt zum Atlantik nach Brest, dreht um, fährt zurück. Also 600 Kilometer eine Strecke umdrehen und zurück, damit wir nur mal die Begrifflichkeiten klären. Also und diese Prüfung, die nennen wir Brevet oder deswegen ist es ein Brevet. Und das, was du sagtest, du musst ein 600er Brevet fahren, also du musst so eine 600er Prüfung machen.
Genau.
Ich weiß, ich muss den Finger drauf zeigen, wo ich schon weiß, dass es den Leuten nicht klar ist.
Ja, also Privatfahrten ist immer so, man ist kein Mitglied oder man wird kein Mitglied werden. Man sagt halt Bescheid, ich möchte gerne mitfahren. Also eine Privatfahrt machen. Also
sagt man das an dem Morgen oder muss man sich da schon mal voranmelden?
Der Organisator, man kann ihn anschreiben. Es gibt also audax-alemannia.de, so heißt es, glaube ich. Und da sind die unterschiedlichen Regionen. Dann kann man sich halt per E-Mail anmelden und sagen, ich möchte gerne fahren. Dann zahlt man 10 Euro pro Fahrt. Und dann trifft man sich an dem Punkt, zu der Zeit, an der es losgeht. Also manchmal sind das halt Morgenstartrunden. Mhm. Und die längeren sind manchmal aber auch extra bewusst Abendstartfahrten. Und das sind also immer Langdistanzfahrten, Fahrradwanderung. Also man nennt die Fahrer, die das machen, Randonneure. Ne? Also Fahrradwanderer, die Langstrecke fahren oder Marathon fahren, so nennt man das dann.
Und Audax, der Begriff, ist der geschlossene Verband. Das heißt, wenn man mit 100 Leuten eine Audax-Fahrt macht, dann fährt man mit 100 Leuten den 23er Schnitt zusammen.
Genau, also das bei der Privatfahrt macht man es aber nicht. Also man kriegt halt an dem Morgen, wenn man am Start ist einer Privatfahrt, also eine Privatkarte nennt sich das. Und da sind halt Felder, die man abstempelt. Das werden dann, nach der Anmeldung kriegt man einen GPX-Track nach Hause geschickt. Den lädt man dann auf seinen Navigator oder Fahrradcomputer und den fährt man eigenständig nach. Und sofern man will, kann man sich mit anderen, die dann auch starten, da zusammenschließen und sagen, wir fahren das zusammen. Mhm. In der Regel wären es Gruppenfahrten. Also manchmal gibt es so eine kleine Truppe, die knallt los und macht da Speed. Und dann kann man sich überlegen, hältst du mit den Leuten mit? Also man kennt die Leute auch dann schnell. Ne? Unterwegs lernt man sich spätestens kennen. Und dann gibt es halt einen großen Tross und manchmal verfällt das nachher auch. Da hat der irgendwie einen Platten oder dann verfällt das und dann kann man sich wieder einholen.
Aber das kennt man ja auch von den kleinen RTFs. Das ist immer so, Grüppchen finden sich, dann verlieren sie sich wieder, dann finden sie sich wieder.
Genau. Jedenfalls mit dieser Privatkarte, also mit dem GPX-Track hat man die Route oder den Track. Ja. Und hat dann Checkpoints, also Kontrollpunkte, die muss man anfahren. Das sind ganz oft Tankstellen, ne, oder so ein McDonald's, der rund um die Uhr auffahrt. Und dann fährt man da hin und bekommt dann einen so einen Stempel. Also die wissen in der Regel Bescheid, dass da Radfahrer kommen und dann so einen Stempel haben wollen. Da wird eine Zeit eingetragen.
Das heißt, der McDonald's-Mitarbeiter gibt dir den Stempel?
Der gibt wirklich von McDonald's einen Stempel rein.
Krass.
Man hat auf der Privatkarte auch ein Zeitfenster. Also man darf frühestens dann da sein und man darf muss spätestens dann da gewesen sein.
Wieso frühestens? Also das heißt, wenn ich zu schnell fahre, muss ich da eine halbe Stunde warten oder ist das?
Naja, das ist, aber ich glaube ich. Ja, also ich meine, es gibt wirklich mehr von. Also bei PBP zum Beispiel ist wirklich so, dass wer vor, ich glaube, 43,30 reinfährt, der würde einen DNF kriegen. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Also das ist wirklich eine Mindestzeit. Warum sie es machen, weiß ich nicht, ob das Sicherheitsfeatures sind, weil Leute, die, es gab auch Todesfälle, die sind dann so übermüdet, gegen Fahrbahn, LKW und dann
dass man sozusagen gezwungen ist, eine Pause zu machen,
genau, sich kurz hinzulegen. Kann sein, genauso wie die Trieraufsätze haben sie ja lange Zeit verboten und jetzt haben sie das geöffnet wohl, allerdings mit besonderen Auflagen. Mhm. Da weiß ich auch nicht, ob die gesagt haben, die Spitzen vorne ist denen zu gefährlich.
Das ist aber normalerweise, das mit den Triathlon-Aufsätzen kenne ich, ist tatsächlich im Gruppenfahrten bei einem Sturz, ist das einfach eine Gefahr.
Gefahr, genau. Oder das Zweite, was ich auch gehört habe.
Du kannst ja nicht bremsen, wenn du hinter jemandem fährst.
Was das Zweite sein könnte, ist, dass die Leute wegpennen. Ne? Die liegen da drauf und dann dösen die weg und dann. Ne? Also ich habe auch unterwegs tolle Sachen gesehen und Fotos gemacht, oder wo man wirklich erahnen konnte, warum Leute in der Wiese lagen. Einfach nur so mit. In einer nassen Wiese bei 4 Grad. Mhm. Weil die wahrscheinlich so übermüdet sind, diesen Berg runtergeknallt und haben dann gemerkt, dass wenn ich jetzt hier Sekunden-Nap hier habe und bei der Geschwindigkeit, ich gehe da unten sofort, leg mich hin und schlafe. Und die schlafen dann.
Aber hattest du nicht schon mal so ein Erlebnis, wo du eingepennt bist auf dem Rad? Hattest du mir nicht sowas mal erzählt oder kennst jemanden?
Nee, ich selber. Beim Ironman, ich wollte es jetzt nur nicht unterbrechen. Beim Ironman Florida hatte ich das. Ich glaube 1999 war das. Da bin ich einen Tag vorher nach Florida geflogen, coole Aktion, ich mache mal den Ironman, das ist eigentlich gar nicht von mir erzählen, aber mit Einschlafen, ne? Bin ich da gestartet und ich bin einen Tag vorher hingekommen, gerade noch so das Fahrrad in die Wechselzone gegeben, natürlich mit Flug und nicht genug geschlafen und dann klingelt der Wecker morgens um 4, bis dann der Start gefällt. Ich war schon total müde, bevor ich überhaupt losgeschwommen bin. Dann bin ich da losgeschwommen und das war in Panama City Beach. Im Norden von Florida, da gibt es keinen Berg und nichts. Also es ist an Langweiligkeit nicht zu überbieten. Es ist total langweilig. Und damals bin ich einen kleinen Aeolus gefahren, weiß ich noch, und habe mir vor dem Rennen in Deutschland noch so einen super geilen Auflieger drauf montiert und war ganz happy über den Auflieger und alles und fahre in dieser langweiligen Gegend von Panama City Beach da oben und gucke dann irgendwann nur noch auf die Grasnarbe. Also ich gucke schon gar nicht mehr nach vorne, sondern nur noch nach unten auf immer so 20 Zentimeter von der Grasnarbe entfernt. Ja, bei 100 Kilometer 170 ist dann passiert. Sekundenschlaf. Buff. Also tatsächlich kann ich das bestätigen, eingepennt. Da bin ich bei Kilometer 170 vom Rad geflogen und habe mir diesen, wie ich es hingekriegt habe, weiß ich nicht, habe mir das Ende vom Lenker auch noch in den Oberschenkel gesteckt. Also nicht reingesteckt, aber ich hatte so einen blauen Oberschenkel. Und was ganz witzig war, zu dem Zeitpunkt hatte ich blaue Haare. Und es war auch ein Lied in den Charts, I'm blue, dann dir, dann du. Und dann hatte ich auch noch so einen riesen blauen Oberschenkel am nächsten Tag. Also ich kann bestätigen.
Aber du hast ja Glück gehabt im Gummiglück, ne? Das heißt, das hätte auch komplett schief gehen können. Weil du ein Sturz ist ja schon schlimm genug. Ein Sturz im wachen Zustand, da hast du Reflexe, da hältst du dich irgendwo fest und brichst dir vielleicht nicht.
So eine Übermüdung. Und ich kann mir bei Paris-Brest-Paris vorstellen, da sind die Leute am absolut, also du sagst es. Da sind die Leute am absoluten Limit, was die Reaktionszeit angeht. Da ist nicht mehr viel da.
Ja. Ja, ich glaube, wir kommen dann später dazu.
Ja, ja.
Okay. Wie das Feeling
jedenfalls
so
ist gerade ja ganz
zum
klar,
Schluss wird. Also das Interessante ist ja wirklich nachher so das letzte Viertel, oder wie ich sage.
Okay.
Ja, aber ist
okay.
Ja klar, wenn du schlafend hinfällst, hast du keine Reflexe.
Ja, da fällst du dann.
Wie so ein nasser Sack, dann ist halt einfach arschgefährlich.
Ja, okay, interessant jedenfalls. Wo war der letzte Aufhänger, wo wir waren?
Wir waren bei der, wie man sich jetzt voranmeldet.
Voranmeldung,
genau. Dann kommt jetzt irgendwann der Prozess der Anmeldung. Also irgendwann ist, so habe ich es gemacht, halt diese Voranmeldung.
Und du hast das dann im Juni gemacht?
Und dann irgendwann, genau, also ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß noch, dass ich, ich muss sogar sagen, da muss ich mich korrigieren. Ich war nämlich auf einer anderen Fahrt, das war Transkrimpica gerade.
Ja.
Und dann kamen immer E-Mails auf mein Phone. Hier, du müsstest dich eigentlich mal anmelden zu PPP. Ansonsten verfällt der Platz. Ne? Und eigentlich hatte ich vorher gelesen, von bis kann man sich anmelden. Und bei der Voranmeldung, da wählt man schon seinen Startblock aus. Und, genau, und deswegen habe ich bei der Voranmeldung, da habe ich diesen wirklich auf 0 Uhr sozusagen dann die Voranmeldung gemacht, weil man da dann schon den Block auswählte.
Ja.
Und bei dem Block, also es gibt mehrere Startgruppen. Also es gibt unter drei Start- oder drei Fahrzeiten, sagen wir mal so. Also man kann sich zu einer Fahrt anmelden, die muss man in 80 Stunden fahren.
Ja,
oder weiß ich. Oder eine Gruppe, die fährt halt 84 Stunden und die letzte und die größte ist, das ist die 90-Stunden-Gruppe. Und die haben unterschiedliche Startzeitpunkte. Also am Samstag ist da immer das große Treffen. Da geht ihr dahin und macht seine Startunterlagen klar, holt das ab und dann gibt es so eine Bike-Prüfung. Da gucken sie nochmal das Rad ab, ob das alles hat, wie es sein soll, ob die Lichter so sind, wie sie sein müssen. Und dann am Samstag fängt die, ich meine, es
90-Stunden-Gruppe startet doch als erste.
Genau, denn so zusammen mit der 80er, das ist so ein bisschen vermischt. Okay. 80er und 90er starten an dem Tag. Das geht dann es war angegeben mit 5 Stunden. Also 16 Uhr legt der allererste Block los. So ein Block hat immer, also man kriegt mit seiner, den Standortlang kriegt man eine Nummer, die besteht aus einem Buchstaben von A bis Z. Und einer dreistelligen Nummer. Also wir haben immer geguckt, wer hat denn eine hohe Nummer? Also eine 3 haben wir nie gesehen. Also 200 irgendwas waren immer pro Block dann drin. Und so konnte man auch unterwegs immer sehen, anhand des Buchstabens, okay, der ist halt so und so viele Stunden vor mir. Das konnte man dann mal ausrechnen. Immer pro Block, Viertelstunde versetzt, war der nächste dran. 16 Uhr fing also jetzt der A-Block an. Also ich hatte den H-Block dann. Das war dann 5:45 war mein Start. Und und so war lustig, wenn man jetzt so 6.500, obwohl am ersten Tag sind sie ja nicht, die 84-Stunden-Gruppe, die startet am Montag in der Nacht. Also 4 Uhr, ich meine, das war, genau, 4:50 war der erste Block von der 84-Stunden-Gruppe dran. Und da kann man auch schon ein bisschen sich aussuchen, wo fahre ich lieber? Mache ich lieber jetzt, also dass ich jetzt mal wegen Tag über wach bin, aber ausgeruht, aber halt schon eine Zeit lang wach bin und dann an den Start gehen, in die Nacht reinfahren. Das lernt man ja mit den 600ern. Die sind in der Regel immer so als Abendfahrt, dass man in die Nacht reinfährt und in der Regel dann schon gearbeitet hat. Es war oft ein Freitag, also man hat einen Arbeitstag, hat dann Abend, startet am Abend und fährt dann an die Nacht rein und hat dann den nächsten Tag, weil so 600er, weiß ich so, also um die 30 Stunden, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr fährt man da meistens, weil man da doch irgendwie Pausen irgendwie einbaut oder mal einen Platten hat und sonst was. Und genau, und bei der, und einige können das aber ganz gut, die sagen, ich lege mich lieber dann am Sonntag nochmal richtig schlafen, rechtzeitig ins Bett und wecke mich dann mal wegen um 2-3 Uhr, fahre dann an den Start und habe dann nochmal, also kurz vorm Start, eine gewisse Zeit geschlafen. Wer das schafft, also ich muss sagen, ich würde es nicht schaffen. Also ich hätte innerlich so eine Unruhe,
Aufregung,
dass ich sagen würde, ich würde den Start verbannen, obwohl der innere Wecker weckt mich dann immer. Also ich wäre wahrscheinlich dann relativ unausgeschlafen, weil die Nacht davor hätte ich, also früh schlafen kriegt bei mir einfach nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme die 90 Stunden, zumal es auch die weitaus größte Gruppe ist. Und genau, und ich finde das einfach klasse, in diesen Verbänden zu fahren. Also, ne, also über Windschatten macht man einfach unheimlich Schnitt erstmal. Dadurch, dass man, und wenn da halt viele sind, findest du auch, oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Gruppen findest, mit denen du richtig gut mithältst, ne, die nicht zu langsam sind, aber dich auch nicht zu überfordern, die findet man dann schnell und kann da wirklich lange, lange bleiben. Und so eine 84-Stunden-Gruppe, das ist einfach von der Menge her wenig. Und die anderen sind ja schon alle auf der Strecke. Die holt man in der Regel ja nicht mehr ein. Also gerade die.
Ja.
Na, deswegen habe ich für mich gesagt, ich will halt einen möglichst frühen Block. Also vor mir sind ungefähr 2000 auf der Strecke gegangen. Und hinter mir wusste ich ja, kommen jetzt noch irgendwie, weiß ich, 3000 oder so an dem Tag. Dass die Schnellen, die an mir vorbeigehen, da kann ich dann immer wieder mich reinhängen und Schnitt machen. Und wenn ich merke, so jetzt muss ich mal ein bisschen wieder runtergehen, sonst überzocke ich mich, dann gehst du halt wieder raus, gehst an eine langsamere Gruppe rein und dann.
Also du hattest mir eine WhatsApp geschrieben, irgendwie um 17.30 Uhr, jetzt geht's gleich los.
Genau.
Und dafür, dass wir uns einen Tag vorher kennengelernt haben, fand ich es super. Ich sag dir, wie es ist. Ich kenne ja sonst niemanden persönlich. Ich habe schon ein paar Kunden, die Paris gefahren sind, aber zu denen habe ich nicht den Draht, dass die jetzt mal hierher kommen und sagen, ich will dich mal kennenlernen oder ich möchte mal darüber berichten. Von daher nehme ich jemanden, der eigentlich mir fremd war 2 Tage vorher. Fand ich super, dass du mir eine SMS geschickt hast. Es geht gleich zum Start.
Ja,
habe ich
ja.
mich also richtig gefreut.
Ja, also das ist ja auch für mich das erste Mal in einer so riesigen Menge Fahrrad fahren zu können. Und es ist einfach mega geil. Also es ist, also das war so, ja, also mit Abstand der beste Trip, den ich so als auf dem Fahrrad mit Speed hatte. Einfach wie nur, weil dieses Flair ist einfach so, also es kommen ja aus 66 Nationen, sind Leute aus der ganzen Welt mit viel Aufwand wahrscheinlich, ne, packen ihr Fahrrad ein und kommen mit viel Erwartungen, kommen sie nach Frankreich. Aus den unterschiedlichsten, tropischen Gebieten, da die Inder mit oder Asiaten, die wirklich Hitze gewohnt sind und die dann, wo man dann auch merkt, denen ist das einfach viel zu kalt hier. Ne? Und dann, oder Regen oder sowas, ne? Die sagen ja, was ist das für ein komischer Regen hier?
Aber die Engländer kommen vorbei und sagen, so wenig Regen.
Ja, genau. Also,
aber war das denn wirklich so kalt? Weil das war doch eigentlich jetzt immer noch Sommer, oder? Die 36 Grad waren nur in der Zeit, wo du nicht gefahren bist, oder wie?
Die 36 Grad, wie ich erzählt habe, waren nachher in Paris.
Also ja,
das
wurde
nachher wärmer. Also ich muss sagen, das Brevet ist für mich super gelaufen. Also es ist besser oder viel besser, als ich es eigentlich erwartet habe, in allerlei Beziehungen. Also das, was ich an Problemen bekomme, also Probleme, denke ich mal, kriegen die meisten. Und die Probleme sind also nicht so geworden, wie ich sie mal früher hatte oder so. Und das Wetter war, also hätte man sich nicht besser träumen können. Also der Bike-Check-In, dieser Tag der Registrierung, wo man da dann auch nochmal Gruppenfotos macht und Meet and Greet hat und da gab es eine Bike-Show und so weiter, das war im Zelt. Da war es am Regnen, also da habe ich Fotos alle mit, selbst Helm war mit Regencover, Folie, also, ne? Also alles, auch die Fahrräder, also gerade die Liegeräder, alles abgedeckt mit Folie, dass es nicht reinregnet. Wenn so ein Regen während der Tour gewesen wäre, also dann denke ich mal, dann wird es schnell wirklich hart. Ja. Mhm. Also man muss einfach mehr mitnehmen und also mit diesem ganzen Zeug, man schwitzt dann innerlich, also das, man ist dann nachher immer nass. Also dann wäre das wahrscheinlich bei weitem nicht so klasse geworden, wie wir das jetzt hatten durch das Wetter, weil am Samstag hat es, glaube ich, vormittags noch ein bisschen geregnet und dann hat es aufgehört und die Tage waren kein einziger Regentropfen.
Und natürlich
auf der ganzen Strecke.
Zum Glück keine 36 Grad, genau, weil das hätte euch genau auch den Stecker gezogen.
Und das Zweite war halt, es waren angenehme Temperaturen, zumindest bei Tag. Ne? Also wir können gleich mal wegen zu meinem ersten Fehler kommen, den ich da ganz klar gemacht habe.
Bitte, bitte.
Das war nämlich, ich gucke bei Wetter Online, wie wird das Wetter werden? Trocken, okay, also Regenklamotten bleiben, ne, in meiner Unterkunft. Und ja, Tiefstwerte 10, 12 Grad wurde angesagt. Ich habe extra Screenshots vom Handy gemacht, von der Vorhersage. Ja, und dann war aber leider nichts mit 10 Grad Minimum in der Nacht. So ab 3 Uhr bis morgens 8 Uhr ging das runter auf 4, 5 Grad.
Wart ihr in der Höhe oder war das jetzt einfach nur Pech? Nee, das Pech? War,
also mir hat mal später eine gesagt, Mensch Guido, das weiß man noch, hier am Atlantik wird das einfach richtig kalt in der Nacht.
Und, ach so, weil es atlantische Seeluft ist.
Genau, ich habe gesagt, nein, okay. Ich weiß das nicht. Ne? Naja. Und ich hab fürchterlich gefroren in der Nacht. Also okay. Ich hatte ja nur die dünne Hose an, da ist ja nichts Wärme, die hält ja nur das Polster. Also naja. Und also für oben rum, da hatte ich genug. Also da habe ich auch okay. Nachts alles angehabt. Also zwei Jerseys, dann hatte ich irgendwie ein Merino-T-Shirt, Merino-Longsleeve, dann hatte ich so ein Fleece noch mitgehabt, dann die Weste, die man ja nachts tragen muss und noch so ein Windbreaker.
Aber das heißt, da kriegt man bei 4 Grad kriegt man ja auch schon kalte Füße. Wenn man
Pech hat, ne? Die waren taub. Ja, also nachts scheiße, irgendwann habe ich sie nicht mehr gefühlt und das gehört halt zum Brevet dazu. Ja, also okay. Man muss so ein bisschen leiden können, glaube ich.
Ja.
Und das war so der erste Fehler, den ich gemacht habe.
Das heißt, du hättest ja definitiv auch eine längere Hose mitgenommen.
Ja, ich hatte das mit.
Überzieher für die.
Ach, genau. Du hast das mit. Ich hatte das mit nach Paris genommen oder nach
Aber nicht auf die Fahrt mitgenommen.
Okay. Aber ich habe dann kurz vorher entschlossen. Ich schleppe ja nicht alles mit, was ich nachher nicht brauche. Also schlepp so wenig mit.
Und du hast dich dann auf die Wettervorhersage verlassen.
Genau, habe gesagt, 10 Grad. Das weiß ich aus Erfahrung. Das mache ich alles in kurzer Hose.
Guck mal eben die Weste, von der du redest.
Ja, genau.
Ja, aber das ist ja, das heißt Glück und Pech mit dem Wetter, weil Dan und ich haben ja auch schon mal in den Radmarathon so reingeschnuppert mit Trondheim Oslo und ich habe dieses Jahr dieses Alp Extrem mitgemacht. Vielleicht hast du das Video sogar gesehen oder zumindest den Podcast von Olaf und mir gehört und so.
Nee, habe ich geguckt.
Weil wenn du da 36 Grad auf so einer 600-Kilometer-Tour hast, da zieht es ja auch den Stecker. Ne? Und das weil wir haben ja die Leute da, und da waren alles so Leute wie du. Also das war ja auch, das haben wir in dem Podcast auch gesagt, diese Brevet-Jungs, so haben wir sie genannt, da gehörst du ja auch mit dazu. Das sind ja alles zähe Leute, aber auch ganz entspannte Leute, die halt keinen Stress machen beim Start und sonst wie und da nicht immer gut gelaunt sind und auch hilfsbereit waren, wenn dann Leute am Rand standen und so weiter. Aber da waren auch viele Leute, die richtig fit waren, dann da gelegen im Schatten und gesagt, oh, nicht, und unter den Bäumen und so gestanden. Das heißt, diese Hitze
ist.
Hattest du denn schon mal so Hitze im Brevets auch, wo du wirklich auch so ans Limit kamst, wegen dem Umgekehrten, dass es zu heiß wurde?
Also ich mache Hitze eigentlich ganz gern. Also ich bin auch mit dem Fixie mal wochenlang durch Asien gefahren und
okay.
Hitze ist gut. Also nicht jetzt, also so ein Highspeed-Triathlon, meinetwegen einem MD oder so, die würde ich dann bei. Also ich hatte mal einen Hamburg-Marathon gehabt, da war auch irgendwie 37, 38 Grad schon am Morgen.
Ja.
Und da habe ich nachher auch gesehen, die Leute hingen mit einem Tropf und haben mal okay. Gesund bekommen und so weiter. Hingen sie dann da irgendwie Füße hoch am Baum, weil da überhitzt man einfach. Weil es geht einfach zu kurz, zu viel Energie irgendwie.
Okay.
Und,
das, was du jetzt machst, ist in so einem niedrigen Intensitätslevel, genau. Wo man...
Man denkt es, aber also wir sind da losgeballert. Also,
okay.
Ne? Also da habe ich auch gedacht, das sind ja echt eisenharte Leute hier, die hier an Start. Jedenfalls die Gruppen, mit denen ich da so unterwegs war, die haben da also so reingeknallt zu Anfang.
Aber das ist, glaube ich, gar keine, also das habe ich beim Alp Extrem auch gemerkt, die ersten 100 Kilometer, wo man dann noch mal schnell irgendwo in schnellen Gruppen mitfährt, das ist ja auch schon mal was man abhaken kann, wo man nicht irgendwie Pech hat und alleine irgendwo sitzt und im Wind steht. Ne?
Genau, deswegen sage ich ja, die erste, also bis Brest, Schnitt machen.
Ja.
Ein 600er weiß man ja, wie sich's anfühlt, das kriegt man irgendwie immer hin. Aber so, also meinetwegen im Triathlon kennt man das ganz klar, da paced man sich nach unten runter. Dass man sagt, also sonst platze ich nach hinten, wenn ich jetzt hier zu viel Gas gebe auf dem Rad, dann ist nachher mit dem Laufen nachher mal Schluss. Und ich hatte das Gefühl, die Leute, die fahren hier ein 400er oder sowas, ne? So viel Gas gaben die aufs Pedal. Okay. Und ich habe nur gesagt, ne, das soll Spaß
400
machen.
400 sind auch nicht wenig.
Das soll Spaß machen. Ich mache das mit, sofern ich das kann. Und ich denke nicht an das, was noch kommt.
Okay.
Und so, glaube ich, haben die meisten gedacht. Die haben gesagt, das wird schon ewig klappen. Und das ist ja auch eine tolle Erfahrung, die man macht, dass es nachher letztendlich klappt. Also, dass man dieses Platzen, was man nachher vielleicht beim Laufen bekommt, weil Laufen ist, glaube ich, eine ganz andere Belastung, als wenn du auf dem Satz sitzt. Auf dem Rad kannst du immer noch fahren und deine Intensität runterfahren und du hast dann irgendwie Wind zum Kühlen und das ist, glaube ich, ganz was anderes, als wenn du wirklich auf den Beinen unterwegs bist.
Was kommt denn da jetzt, was muss ich mir denn vorstellen, was kommt denn da für ein Schnitt raus? Hast du irgendwo eine Dokumentation, was du für einen Schnitt gefahren bist insgesamt?
Klar, klar. Also bewegte Zeit? Also sag mal so, wenn wir da zur Organisation kommen, die ist mega geil.
Ja.
Also da stehen 2000 Helfer auf der ganzen Strecke, die alles organisieren und natürlich auch das ganze Trekking und da können also die Familien können zugucken und dann sieht man genau von wem So, von welchem Checkpoint zu welchem Checkpoint, man hat welche Zeit, welchen Schnitt gemacht und so, okay. Da steht alles, da kann man während der Fahrt schon alles angucken.
Dann. Ach krass, okay.
Das und, cool. Aber der ist sicherlich klein. Wenn man sich den anguckt, also meiner war unter 17, also 16,7 oder so.
Aber da sind die Pausen mit reingerechnet.
Da ist alles drin. Also das heißt, ab okay. Start bis
17 Kilometer. Rechnet ihr als Privéfahrer, weil ich bin ja so einer mit Autopause und gucke hinterher, also sagen wir mal so, wir sind Trondheim-Oslo, haben wir uns gefreut, 29,5er Schnitt, aber da sind natürlich die 3-4 Stunden Pause nicht mit drin.
Ja, also
hast du eine Netto? Zeit nee. Auch oder nur oder rechnet ihr eher sowieso in Brutto?
Ich weiß ja nicht wie ihr, also weil ich, also bin, ja, ich bin ja kein Eingewiesener oder also der da die Erfahrung hat und sagen kann, wie andere das machen. Also okay. ich habe immer so, weil es gehört halt dazu, also die Pause gehört zum Rennen meiner Meinung nach dazu. Also genau. Ich kann da, sonst wäre es ja gemein, ich kann da wirklich 10 Stunden Pause machen und dann, wenn ich fahre, richtig Druck machen. Mhm. Dann ist das ja ein verzogener Schnitt irgendwie. Also
nee, aber interessant, also ich finde es von da, also es ist ganz klar, dass natürlich am Ende die Endzeit zählt, aber ich finde es immer interessant, um ein Gefühl, wenn du mir jetzt sagst, du bist, sagen wir mal, in der bewegten Zeit 25, 24, 27 gefahren, dann habe ich da ein Gefühl dafür, wenn ich das nächste Mal auf meinem Rad sitze, was das für eine Geschwindigkeit ist, die du sozusagen im Schnitt so gefahren bist. Einfach so rein Interesse halber von dem Kraftaufwand. Und das ist, glaube ich, interessant an der Geschichte.
Ja, also meine Daten habe ich ja noch nicht geguckt, weil liegt alles noch im Rucksack und okay. im Gepäck. Von daher kann ich da schlecht was zu sagen. Aber ich habe ja natürlich ein Pulsmesser drauf gehabt und habe manchmal gedacht, oh Gott, ne? 90%.
Okay,
da war auch
richtig ans Limit.
Also da sind, wo man sagt, so, das wird es doch nicht mal irgendwie, wenn du eine Stunde Sport machst, wird man sagen, 90% machst du mal 5 Minuten und dann gehst du wieder runter oder so. Und da ist das regelmäßig so gewesen, dass er also richtig gepowert wurde. Und das war ja, man kann ja auch diesen Schnitt irgendwie schwer vergleichen, weil in der Regel haben wir ja hier viel, wo es im flachen Land ist. Also flachen Landschnitt ist ja ganz anders als jetzt PPP, ist eigentlich nur hügelig. Also ich habe hinterher auch Leute mal gefragt, was meinst du, wie viel Prozent Streckenanteil ist gerade? Weil es geht in der Regel immer hoch und immer runter. Mal steil, mal flach und mal aber ganz
nicht,
lang.
Aber nicht richtig Berge, sondern Hügel oder sind da auch richtige Pässe dabei?
Nein, Pässe nicht. Also es
geht ja zum Atlantik.
Deswegen. Aber
also Hügel. Es ist eine hügelige
Geschichte. Okay.
Aber weißt du die Höhenmeter?
Wir wissen
jetzt ja, dass es 1200 Kilometer sind. 600 One-Way, 600 zurück.
Genau, 610 in eine Richtung. Also sind dieses Jahr genau, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, also ein bisschen drüber, 20 knapp drüber. Also ich meine 1216 war die Zeit. War die gesamte Streckenlänge. Und Höhenmeter, man rechnet so 10.000. aber ich meine pro Richtung. Ne? Also man hat irgendwie so 830 war statistisches Mittel auf 100 Kilometer.
Ach du Scheiße.
Also es geht immer hoch und runter. Also ich habe auch so ein paar Asiaten, also da liefen da viele Kamerateams rum und haben die Leute so ein bisschen interviewt, so ein bisschen Stimmung, was lief da. Und da haben einige gesagt, oh, das sind ja immer nur Berge. Also einige wussten scheinbar nicht, dass es immer nur Berge ist.
Aber also keine Pässe. Das heißt, nein, es sind immer nur so diese
Rolling
kleinen
Hills.
Immer so kleine 20, 30 Höhenmeter wieder runter.
Nein. Das sind schon irgendwie, also ein paar hundert Meter.
Okay, aber dann ist es ja vielleicht so ähnlich wie das in der Schwäbischen Alb
wahrscheinlich. Also ich bin Abfahrten in der Nacht nachher vor Brest runtergefahren, da wo ich das Problem mit der Kälte hatte. Und bei der Kälte, wenn du einen Pass runterfährst, also ein Pass ist ja nicht, also einen Hügel runterfährst, hast du ja das Problem, weil da hatten wir ja schon Speed drauf. Also 50 ist ja schnell überschritten, ohne dass du groß drückst.
Okay.
Und dann hast du natürlich du produzierst keine Wärme. Und den Fahrtwind, Chill-Faktor, da geht also die Temperatur so, dann fängst du allmählich schon das Frösteln an, das Zittern an. Und ich habe dann versucht, immer einen Windschatten schnell zu finden, weil der hat immer noch so ein bisschen dieses Kälteempfinden wieder reduziert. Und diese Abfahrten, die waren dann teilweise so lang, weiß ich, teilweise 10 Minuten oder noch länger. Also das sind richtig lange Aufstiege, da musst du auch noch hoch. Wenn du überlegst, diese Dinger, die immer runtergeknallt ist, die bist du alle mal hochgefahren. Ja?
Können wir das nochmal eben einmal offiziell sagen? Pro Strecke hast du 10.000 Höhenmeter.
Also nein. Ich bin mir nicht ganz 100% sicher.
800 das pro kommt
also hin. Der Schnitt war 830, hatte ich nochmal gelesen, 830 auf 100 Kilometer.
Also das heißt 6.200 kommt hin. Sind es 10.000 insgesamt.
Ja. Sonst hätte ich auch gedacht, das wären ja dann 20.000
Höhenmeter. Dann sind es 10.000 ungefähr insgesamt.
Was durchaus ausreichend ist.
5.000 pro hin und zurück. Ihr fahrt aber auch Paris-Brest-Paris bedeutet komplett die identische Strecke zurück?
Nicht ganz. Also es gibt so ein paar, also warum sie es machen, weiß ich natürlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so viel Strecken gibt, wo die Fahrer sich begegnen. Also es ist natürlich schön, wenn man jetzt so bei Kilometer 400 ist, Und man weiß, man ist 2 Stunden nach Start überhaupt gestartet und dann kommen einem die Ersten entgegen. Mhm. Dann merkt man mal so, und das sind oft Einzelfahrer, da weißt du, die haben allein gegen den Wind gekämpft. Mhm. Und die, wo man denkt, mein Gott, ey, was drücken die da aufs Pedal rauf? Ja, ja. Alleine, dass die, wenn man gerade mal irgendwie, weiß ich, hinter Ludiak war da oder sowas, dann kommen einem schon die Ersten entgegen da.
Also, ja, okay.
Das sind Granaten. Also ich hatte geguckt, ich glaube, da sind 2 mit irgendwas, ich glaube, ein Tick unter 44 oder ein Tick über 44 Stunden ins Ziel gekommen dieses Jahr.
Krass.
Also das sind dann schön. Die echten Granaten.
Kann man das schon, können wir das schon vorwegnehmen, wie lange du gebraucht hast? Oder wollen wir das Ganze Ende aufbewahren?
Ja, das ist ja kein Ding. Also ich habe, also die Zeit, muss ich sagen, war mir sowas von egal.
Ja, hätte ich jetzt auch so gedacht. Einfach also schaffen und vielleicht nicht so, dass man im Stress kommt, irgendwie ins Zeitlimit zu fahren wahrscheinlich. Ne? Aber
ja, ich wusste, also ich bin vorher schon eine 1350 Kilometer Strecke gefahren. Und da hatte ich dann 100 Stunden, aber da war ich dann auch wirklich 10 Stunden im Biwak schlafen. Mhm. Und wo ich suchte, ja, also das geht. Und das war vor allen Dingen auch mit Geröllstrecken. Und da sage ich, also das auf dem Teer, das kriege ich ja hin. So war ich jetzt gedanklich da. Ne? Also, und dann, also es sind genau 3 Tage geworden und 1 Stunde. Ne? So ziemlich auf eine Minute.
Jetzt muss ich auch noch
kochen. Also 73 Stunden. Ja, ja.
73, also 73 Stunden.
72. Ja, aber alle, die in den 70ern starten, das ist ja auch schon, glaube ich, eine ordentliche Leistung. Ne? Da bist du doch schon relativ im vorderen.
Nein, glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Also ich, Leute, die ich vorher auch von den ganzen Audax-Touren kannte, da sehen 65 und so. Aber
bist
also,
man da jetzt, aber du bist da im ersten Drittel, in der ersten Hälfte? Oder?
Ich habe meine Daten, also wenn ich zu Hause bin, gucke ich mir die ganze Statistik mal an.
Da bin ich mal gespannt.
Und dann kann ich ja mal ausrechnen, so welchem Teil ich bin. Obwohl, also mir ist es.
Und es ist tatsächlich egal.
Es ist ja kein Rennen.
Genau, also,
Das ist ja auch das Alpextrem, habe ich nie in die Dings reingeguckt. Ich habe selbst beim Allgäu-Triathlon habe ich jetzt nicht in die Liste reingeguckt, weil ich da zum Spaß hingefahren bin. Irgendwie ist es egal. Man guckt dann zwar am Ende, welche Zeit man hat, das ist ja schon, kriegt man ja automatisch mit, wenn man auf Stopp drückt, aber am Ende war es egal.
Und ja, aber das hat sich geändert. Da könnte ich ein bisschen Historie noch minimalst reinbringen. Der Brevet, jetzt wie du ihn gefahren bist, das ist kein Rennen. Es wird nicht als Rennen gesehen. Ich finde das gut, dass du sagst, da gibt es auch die Zeit von 43 Stunden. Das war mir neu. Ich dachte, die schnellste Zeit war irgendwie mal 40 Stunden oder es gibt ja schon jemanden, der die schnellste Zeit hat. Aber es ist klar, es ist kein Rennen. Darum geht es ja gar nicht. Es gibt ja gar kein Preisgeld zu gewinnen oder irgendwas. Das ist ja totaler Quatsch. Das war mal anders, gell? Du weißt es natürlich.
Ja, genau.
Und ich weiß es auch. 1891 gab es dieses Radrennen Paris-Brest-Paris, also wo es dann auch wirklich um Sieger ging. Und dieses Rennen wurde damals, das gab es genau 7-mal, bis 1951 gab es das, aber alle 10 Jahre nur und dann nur die Kriegsjahre wurden rausgerechnet. Und das heißt, es gab dieses Rennen 7-mal und 1951 gab es dann kein Radrennen mehr und dann war das, was du jetzt genommen hast, das Brevet, wo es im Prinzip kein Rennen mehr ist.
Genau. Und das Schöne war halt, es war für Profis wie für Amateure früher.
Seit 1891 war es für Profis und für Amateure.
Also ich meine, die Rennen waren für Profis und Amateure.
Von 1891 war es für Profis und Amateure. Beides.
Das stimmt. Genau.
Ja. Da ging es ja nur darum, wer kann es. Ob Profi oder Amateur ist egal. Wer kann es? Der fährt es. Also, ja.
Ja, krass. Gut, das heißt, das Tracking über die App, das heißt, da konnte die Familie dich ein bisschen mitverfolgen. Die Organisation, diese 7000 Leute, wie haben sie denn die überhaupt alle unter einen Hut gekriegt? Gerade an diesem Samstag, als es da geregnet hat und Anmeldung und sonst wie. War das alles und auch auf der Strecke? Also bist du da auf dich komplett alleine gestellt? Kriegst du irgendwas zu essen oder haben die da irgendwelche Turnhallen, wo man schlafen kann? Wie ist das Ganze sozusagen organisiert?
Ja, also das ist eigentlich eine unsupported oder ein unsupported Brevet. Also man muss eigentlich alles selber machen.
Wie beim normalen Brevet ja auch, glaube ich.
Genau, ne? Aber da ist man in der Regel ja so, man trifft sich irgendwo und dann kriegt man seine Karte und dann fährt man los und alles, was dazwischen passiert, muss alleine. Man muss alleine Essen kaufen oder wenn du ein Problem mit deinem Fahrrad hast, musst du das selber irgendwie lösen. Du musst halt auf der Route bleiben und halt deine Stempel einsammeln. Und da ist es nun so, da gibt es die Kontrollpunkte und die sind natürlich die sind da, also da kannst du, also man kann sich da hinlegen. Es gibt extra auch Übernachtungsmöglichkeiten, die kann man vorher buchen, meine ich. Oder man kann vor Ort sagen, hier, ich bin jetzt wirklich müde, ich möchte irgendwie in ein Bett schlafen.
Okay.
Da gab es auch so, wie ich das mitbekommen habe, unterschiedliche Qualitäten. Also ich habe das selber nicht benutzt.
Mhm.
Und ja, also es ist auch schwer vorher zu planen. Also man fährt da doch so ein bisschen so weit, wie man wirklich schafft.
Ja, nach Gefühl, ich würde auch denken, genau. jetzt kommt die Unterkunft, ich bin noch gar nicht müde, ja, oder genau umgekehrt.
Genau, ne? Und dann fährt man halt so weiter.
Ja.
Aber also nochmal zur Organisation, also das ist halt ein unsupported Rennen, wobei meiner Meinung nach ist der Support ja da, weil wenn du an Checkpoint kommst, dann hast du, wenn du Probleme mit dem Fahrrad hast, sind da immer Leute, die dir helfen, das oder die das sogar machen, ne? Da gibst du das ab. Und denn, also einer bei uns in der Unterkunft, der hatte 3 Speichen, hat er sich weggezonkt und der ist dann beim Checkpoint hingegangen und dann haben sie ihm das gemacht, er war so lange irgendwas essen und Powernapping.
Was für ein Service.
Und das Schöne ist halt, du kriegst halt die ganze Nacht, also Tag und Nacht kannst du da Essen kaufen, das ist wie so eine große Kantine aufgebaut. Also
das heißt, die machen keine Verpflegung in dem Sinne, sondern du kaufst dir da einfach was.
Also man kann, genau, also es gibt nicht, wo man sich was nimmt, wie beim Triathlon, da vorbeilaufen, nimmst du dir was, sondern da kannst du dir halt was kaufen.
Was haben die denn im Angebot? Weil wenn ich jetzt so mit meiner Spezialernährung ohne Fleisch und ohne Milch und ohne so irgendwas...
Also ich glaube, wenn man jetzt hier so also ich sag mal, so selbst eine Langdistanz ist ja noch relativ kurz dann mal wegen beim Triathlon, mal wegen irgendwie 12, 13 Stunden oder so. Da lebst du ja mit Zuckergels und so weiter. Und, also das war mein zweites Problem, Ernährung.
Ja.
Da habe ich, also irgendwie aus meinen alten Problemen, die ich bekomme, wohl nicht richtig zugelernt.
Okay.
So. Aber kommen wir vielleicht später drauf zu. Also eigentlich soll man essen, worauf man Appetit bekommt bei Langstreckenfahren. Und das ändert sich irgendwie so. Also ich habe halt zu viel von diesem Zuckerzeug gegessen und getrunken und dann irgendwie ist das alles übersäuert nachher unten. Also
ja, das kennt man, aber das kennen ja viele, viele von uns, und dass man einfach diese Gels nach so 7, 8 Stunden funktioniert das und dann irgendwann hört das auf und dann braucht man irgendwie doch was Herzhaftes und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass der Hunger nach Salz vom Körper, der dann ja auch, das ist ja wahrscheinlich so ein Automatismus, der da vom Körper einsetzt. Ja,
genau. Also wegen der Organisation, also die, es ist unsupported, trotzdem hat man im Prinzip diesen
Support. Trotzdem kann man unterwegs was zu essen kaufen.
Man
muss nicht irgendwie im Supermarkt rennen, sondern man hat da immer die Chance, was zu essen und da gibt es ein Angebot, gibt es da so von Obst, Gemüse bis Nudeln und
was man so. Genau, Reis, Nudeln, Fisch, Fleisch, man kriegt Obst und alle möglichen Formen von Getränke.
Okay.
Es wurde draußen auch gegrillt, also es war ja ein Fest da. Das heißt, die Leute, die jetzt die Anwohner, die in den Städten wohnten, die sind da hingekommen und für die wurde da irgendwie gegrillt. Ne? Also ich glaube,
das heißt, die Anwohner haben da so ein bisschen mitgefeiert.
Und ein bisschen, da wurde richtig gefeiert. Ne? Und das ist ja gerade, also das macht da diesen Charme dieser Tour aus, weil die Franzosen haben halt durch die Tour de France haben die halt eine ganz enge Beziehung zum Radsport. Ja,
die haben da so eine Kultur auch entwickelt.
Und diese Kultur, die geben sie auch dieser PPP gegenüber raus. Also die
und das wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, ist das wahrscheinlich auch so ein angenehmer Preis, den man da bezahlen muss für das Essen. Das ist jetzt nicht so, dass sie euch da für 4,50 Euro ein Cappuccino abnehmen, oder?
Nein, also ich fand, das war alles im Rahmen.
Irgendwie. Okay.
Also ich habe wenig genommen, weil ich halt nicht wollte oder auch nicht konnte oder so. Und ich habe nachher letzten Endes von allem, was ich gegessen habe, ein Foto gemacht. Also ich hinterher mal so rausrechnen kann, wie viel Kalorien habe ich aufgenommen, weil
das ist aber auch eine interessante Geschichte. Das müssen wir, musst du uns nochmal schicken und wir reichen das in einer der nächsten Folgen nochmal nach.
Alle Fotobilder, alle Essensbilder.
Diese Analyse, also auch so, wenn man deinen Nettoschnitt mal weiß und so, das sind ja alles Sachen, die vielleicht viele auch interessieren. Die kannst du gerne mal nachreichen und wir erzählen dann nochmal drüber, unserer Folge hier irgendwann.
Wobei man das kann man ja nur für sich selber rausfinden. Also ein anderer ist irgendwie ganz anders. Also
genau, aber ich finde es halt hochinteressant.
Ich finde es auch hochinteressant.
Ich würde es hochinteressant wissen, was hast du gegessen, wie viel und wie viele Kalorien sind da vielleicht bei rausgekommen, wie viele und so weiter. Das sind ja so Daten, einfach, wann hat man mal jemanden, der sowas gemacht hat? Und auch wenn ich vielleicht 100 Kalorien mehr oder weniger essen würde als du jetzt, weil ich ein anderer Körper bin oder sonst wie, aber interessant, wie es bei anderen ist, ist es ja doch irgendwie.
Ja, also ich glaube, das geht immer auf Substanz letzten Endes. Also man kriegt, glaube ich, also der Veranstalter hat da vorher massenweise Dokumente rausgeschickt in unterschiedlichsten Sprachen. Man konnte sich das auch alles runterladen. Also man wurde wirklich zugemacht mit Informationen. Also man hat eher Probleme gehabt, das alles zu lesen. Und stand zum Beispiel auch drin, also der durchschnittliche Fahrer verbrennt dort 35.000 Kilokalorien auf der Tour. Und ich weiß jetzt nicht, also man müsste wirklich mal alles zusammenzählen und das abschätzen. Bei den Riegeln steht es ja hinten drauf. Meistens haben wir 400 Kilokalorien pro 100 Gramm so eine Riegel oder 350, 400 würde ich mal sagen, so hochkalorisches Zeug.
Ja.
Und wie die Rate davon ist, wie der Körper das absorbieren kann, das ist ja dann auch noch was anderes. Und Also von daher denke ich mal, ich bin da voll ins Defizit runtergekommen, also auf Substanz gefahren. Und
also ich bin da ganz gespannt. Wenn du die Fotos hast und uns bald schicken kannst, vielleicht können wir die in dieses Video mit einbauen, wo wir dein Fahrrad auch zeigen. Einfach hinten so eine kleine Slideshow, das war das Essen. Wenn dir das nicht unangenehm ist, dass alle, die auf den Teller gucken.
Nein, gar kein Problem. Also, und es gab auch Unterschiede. Also einer war denn da, die nehmen wirklich immer das große Tablett, das ist wie Kantine, und haben den ordentlich aufgeladen. Und dann sagte der, also ich muss das Wort mal, was er benutzt hat, dann sagen, wo es nicht so schön ist. Er sagt, also beim letzten Mal hätte er 110 Euro verfressen. Ne? Oh. Und für 110 Euro in 3 Tagen kriegst du schon ordentlich was auf den Teller dann. So.
Okay,
und,
krass.
Wie oft kamen denn diese Verpflegungsstellen, wo man richtig auftanken konnte?
Also die haben pro Richtung, ich glaube, das waren 6-7 Stationen ungefähr. Also die erste Station haben sie…
Also weniger als 100 Kilometer, also
genau,
80
also,
oder so.
Genau, ne? Also man hat… Der erste Punkt oder Checkpoint war auf der Hintour kein Checkpoint. Ich nehme mal an, dass sie sagen, wenn alle frisch sind, brauchen wir nicht bei 100 Kilometer jetzt einen Stempel holen. Also da war der erste richtige Checkpoint für einen Stempel, war dann 218 Kilometer. Und auf dem Rückweg, also man konnte auf dem Hinweg dann anhalten, ne, da haben die dann auch gesagt, hier also Verpflegung, also da war alles aufgebaut, man konnte auch auf der Rücktour dann da schlafen. Und,
auf der Hintour durftest du dann nicht schlafen?
Man kann machen, was man will. Also,
ach so, okay.
Und jedenfalls, man konnte vorbeifahren oder man sagt halt, ich mache einen Stopp, ich will was essen, ich will mich mal hinsetzen oder was auch immer man da machen möchte. Und,
aber einen Stempel musst du ja abholen.
Auf der ersten war halt nicht, also die erste Etappe war halt lang. Und dann sind die Etappen ungefähr, also man hat 15 Etappen, also wenn man die einzelnen GPX-Tracks einzeln lädt, dann hat man, ich meine, es waren 15 oder 16 Tracks geladen. Oder es hat einen gegeben, der hat alle Tracks, die offiziell rausgegeben wurden vom Veranstalter, der hat die zusammen in einen langen Track getan und hochgeladen. Das Ding habe ich dann geladen und benutzt auf der Tour.
Weil du sagst geladen, du hast ja dein Handy benutzt zur Navigation, genau, hast das in das Handy reingeladen.
Genau, dann habe ich das so eine Biker-Software drauf und dann hat man halt seine…
Welche Biker-Software ist das?
Das nennt sich Bike-Computer.
Also, okay.
Ja, genau. Mhm. Und wobei ich sagen muss, wir sind ja noch immer beim Punkt Organisation.
Ja,
Organisation, die ist halt so genial, also das ist auch unüblich. Normalerweise musst du halt deiner Linie auf dem Navigator nachfahren. Und genau, und die Brevets sind in der Regel so aufgebaut, dass man gar nicht groß abkürzen kann. Also so ein, wer jetzt im Land irgendwo so ein Brevet organisiert, der muss das vorher abnehmen lassen durch den Pariser Club. Und der sagt dann, okay, das darf dann gefahren werden, weil halt nicht so groß abkürzbar ist.
Ach so.
Und, und es gibt sogenannte Geheimkontrollen. Also das baut dem vielleicht ein, dass man sagt, man muss auch wirklich auf dem Track bleiben und kann nicht einfach vielleicht, wenn man doch mal abkürzen könnte, dann einfach auf der Bundesstraße lang fahren. Weil es könnte ja eine Geheimkontrolle geben und dann habe ich den Stempel nicht und dann ist das Privé gar nicht gefahren. Und jedenfalls, da wusste man, das spricht sich ja rum, es gibt auf der Hintour, es gibt auf der Rücktour eine Geheimkontrolle.
Aber das heißt, das Tracking, das muss ich jetzt für mein Verständnis noch, weil du sagst, das konnte man alles online abrufen, dann haben die es ja per Hand gemacht. Das heißt, es ist nicht elektronisch irgendwie über irgendwelche Induktionsschleifen
gefahren worden. Nein, man hat, sieht man das hier? Nein, das sieht man nicht. Also wir haben so ein Schild bekommen, das sollte seitlich ans Fahrrad bekommen. Da ist also die Nationalität ist aufgedruckt. Mit der Flagge kann man also mal gleich sehen, wenn man mit einem Fahrradfahrer nebenan fährt, aus welchem Land kommt der mit dem Namen. Und da ist so ein, ich weiß nicht, ob das RFID war, aber so ein Aufkleber. Und da stand dann wirklich drin, das Ding muss horizontal ans Fahrrad montiert werden, diese Karte. Und da ist ja noch die Startnummer drauf. Und dann fuhr man durch zwei so Antennen an der Seite.
Also immer. Doch elektronisch, okay.
Und dann wurde immer elektronisch das rauffahren
auf die Checkpoints. Das heißt, ihr musstet aber trotzdem noch Stempel holen, elektronisch und Stempel.
Also man musste, also das war sogar so bei der Beschreibung, wer die Brevetkarte unterwegs verliert, kassiert ein DNF dafür.
Also do not finish.
Ja. Also dann ist das letzten Endes, also diese Zertifizierung findet da nicht mehr statt. Und also die Brevetkarte.
Also das ist so ein bisschen… Ja, in dem Sinne so ein bisschen traditionell, dass man sagt, okay, das Stück Papier ist das, was es wert ist, was es ja aber auch irgendwie wertvoll macht.
Aber ne? Die Karte ist doch das Wichtigste im Nachgang.
Ja, genau.
Also hast du die Karte also, denn? Ja, ja. Also man kriegt sie zugeschickt. Also das ist auch bei diesen Fahrten, die man jetzt so in seinen Bundesländern macht oder in seinen Heimatnationen, da hat man diese Karte, die ist auch, also ja, sieht ziemlich offiziell aus, ist auch nichts Selbstgebautes. Ja. Und die wird dann hinterher, die gibt man dann irgendwo ab. Also in der Regel ist das irgendwie der letzte Checkpoint. Und dann gibt man das irgendwo ab. Also,
da hast du aber auch ein Foto von gemacht vorher.
Ja klar, da macht man zum Schluss mal noch ein Foto, falls die dann doch irgendwie verschwindet, dass man sagen kann, ich habe das ja noch. Ne? Und dann gibt man die halt ab, schmeißt die meistens in irgendeinen Briefschütz rein. Und dann holt der Organisierer das ab und schickt das nach Paris. Und dann kriegt man diese Nummer irgendwann. Die kriegt man auf, kann man online dann angucken. Da kann man auf das, auf die Webseite gehen und tippt seinen Namen ein, dann sieht man dann die Nummern, die man da gemacht hat. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Und
die Originalkarte?
Achso, und die Originalkarte ist halt erstmal weg. Also jetzt von dem PBP ist das auch so. Wenn man dann im Ziel ankommt, dann schreiben die nochmal die Uhrzeit an, wenn man diesen letzten Stempel bekommt. Das ist aber nicht die Finisher-Zeit, das ist die, wenn man halt die Schwelle überfährt und die elektronische Messungszeit stattgefunden hat. Und dann sammeln die ein und dann sagte sie, ja, das kriegt ihr im nächsten Jahr zugeschickt, das Ding.
Okay, oh, schade eigentlich, dann, ne, das würde man doch eigentlich am liebsten, hätten wir jetzt auch gerne hier im Hintergrund gehabt.
Also ich habe dann nochmal extra gefragt, kann ich nochmal ein Foto mit letzten Stempel machen, habe ich dann nochmal ein Foto gemacht. Und
ja, cool.
Aber organisatorisch?
Genau, wir waren ja mal noch beim Organisatorischen.
Das sind die ganzen Schilder
da. Also, genau, deswegen, ich habe so weit ausgeholt. Also normalerweise
aber diese Schilder sind trotzdem ziemlich weit verbreitet, trotz Track auf dem Computer.
Ja, darauf wollte ich ja hin. Also normalerweise hat man halt nur den Track, fährt den alleine nach, muss die Checkpoints finden, den Stempel holen, weiterfahren. Und wegen der Organisation ist das halt so, PBP ist da eine Ausnahme. Und da sind diese Schilder, so zwei Typen Schilder gibt es. Einmal Paris, einmal Brest. Ne? Und die sind farblich unterschiedlich, dass man auch in der Nacht gut sehen kann, was ist jetzt der richtige Pfeil.
Fahre ich wieder in die falsche Richtung.
Ja, genau, das ist natürlich übel, ne? Verfahren. Also ich habe auch schon mal gelesen, dass einige, also in den Foren, ne, dass der eine oder andere mal geschafft hat, sich zu verfahren. Aber also es ist so gut ausgeschildert. Also den Track hat man auf dem Navi oder auf dem Computer, der ist halt gut fürs Gehirn. So für, wenn man weiß, wenn man runterkommt und merkt, oh, es ist gar kein Schild mehr da, dann kann man raufgucken, ich bin noch auf dem Track, ne? Oder jetzt bin ich da weg und ich weiß, wie ich wieder zurückkomme.
Ja.
Das ist eben so ein psychisches Ding, deswegen habe ich das Ding mitgenommen. Ich habe also eigentlich nie wirklich auf meinen Track geguckt. Also höchstens bei kurvigen Abfahrten habe ich es mir mal angemacht, damit ich ungefähr weiß, wie schnittig wird die Kurve, muss ich jetzt rechtzeitig bremsen oder kann ich da durchknallen. Ne?
Okay.
Also von daher, überall waren diese Schilder, auch die reflektieren, also dieser Pfeil, der ist reflektieren, dass man in der Nacht immer sieht, aha, der Pfeil auf der Seite von dem Schild.
Ja.
Und es gab dann teilweise wirklich Strecken, da waren dann wirklich beide Schilder übereinander. Also gerade wenn man beim Checkbook rein und raus fährt, also es gab so Zeiten, haben die einen echt gefragt, kommst du oder gehst du, ne? Weil das dann noch Zeiten
waren, klar.
Da sind die ersten schon zurückgekommen und die letzten vom Montag sind immer noch angekommen. Ja, und dann hat man halt die Tracks so gelegt, dass die, also dass ich das so ein bisschen, es gibt so ein paar Gebiete, so gerade in Brest und nachher zum Schluss, da führen die Strecken parallel nachher so ein bisschen teilweise und dann führen die sich wieder zusammen.
Okay. Ja, ich habe dich vorhin noch irgendwo unterbrechen, als du gesagt hast, dass es viel Substanz kostet. Da habe ich irgendwie eine blöde Nachfrage gestellt und dann musstest du da aufhören zu sprechen.
Ja.
Woran merkst du das? Hast du gemerkt, du hast abgenommen, du bist hattest Heißhunger oder sonst wie? Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wie ist die Woche danach, wenn du denn dann in Paris sitzt oder so, isst du denn ein Baguette nach dem anderen? Oder woran hast du das gemerkt, dass körperliche Substanz vielleicht auch?
Ja, also dass der Körper nach so einer, also man weiß ja ungefähr, wie viel Kalorien, also als Sportler weiß man ungefähr, was Essen kalorienmäßig hat.
Ja.
Und weiß, also 35.000 muss schon einen ordentlichen Berg bauen, dass das so viel ist. Und da weiß ich halt, das habe ich nicht gegessen. Also ich habe, also das Ding war halt, ich habe, so wie sie es auch gesagt haben, wie man es auch kennt, regelmäßig Essen, habe ich halt gemacht. Und wahrscheinlich das Falsche. Ich würde nächstes Mal einfach was komplett anderes machen. Also
hochkalorische Getränke. Was hast du denn falsch gegessen? Was glaubst du denn?
Ich habe halt dieses typische Industrieware, so mit also so einfache Früchteriegel, Müsliriegel, irgendwie, also wo eigentlich über Zucker was drin ist. Hatte ich halt in meinen Buddels, ich hatte zwei Flaschen mit, 0,7er sind das beides. Und habe in einer Flasche, die hatte ich so halb voll mit so einem Mix aus Maltodextrin und Palatinose, also einem langsamen und schnellen Zucker. Und habe dann, damit ich nicht immer die Berge, den ganzen, das Wasser hochschleppen muss, halt immer nur eine Flasche voll mit Wasser gemacht und dann halt von dem Zucker da reingegeben. Und hatte dann noch zwei, also die waren vielleicht so groß als Reserve, den gleichen Mix in der Satteltasche drin. Die habe ich aber unterwegs irgendwann weggeschmissen. Also Maltodextrin schmeckt man nicht. Also man kriegt dafür nicht irgendwie so, dass man sagt so,
es ist so. Aber das ist ja aber eigentlich ja das, was wir immer teuer kaufen im fertigen Pulver, was aber eigentlich die Wirkung hat. Wir könnten eigentlich immer Maltodextrin direkt trinken, ne?
Ohne man kann, genau. Also wenn man jetzt so diese Gels guckt, was da hauptsächlich drin ist,
immer Maltodextrin.
Es ist das Zeug. Und das ist Zucker. Ich habe so ein 10-Kilo-Sack zu Hause,
der kostet ja nichts.
Der kostet, weiß ich, 6-7 Euro. Ja, oder? Ja. Das ist also ein Riesending. Ja, bestelle ich so ein Teil. Ne? Ja, ja. Da kannst du dein Leben lang von.
Aber das hast du nicht weggeschmissen, sondern nur deine Ersatztrinkflasche.
Ja, ja, nur das nachher unterwegs, weil ich merkte, ich
brauchst du nicht.
Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Brauchen tut man das ja, ne?
Okay.
Aber man will es nicht mehr. Man sagt, nee, also ich
habe. Ja, bist du dann auf Wasser umgestiegen oder wie?
Ja, also wahrscheinlich aber viel zu wenig getrunken. Also man merkt nachher, dass man, also der Mund ist nachher immer trocken. Mhm. Also man merkt ja, dass da also so viel Wasser kann man glaube ich auch nicht trinken.
Irgendwie. Okay.
Und also man merkt es auch mal, so auf Toilette geht, ist halt irgendwie nicht. Das, was man reingibt, das geht irgendwie weg.
Ne? Ja. Und essensmäßig dann. Würdest du sagen, dann lieber die Portion Nudeln an der Verpflegungsstation statt dieser blöden Riegel? Oder was wäre da deine Empfehlung?
Also ich habe dann immer gemerkt, also so diese typischen Kohlenhydrate aus Weizen, also da wurde auch oft Baguette angeboten oder Croissants und so weiter. Und da habe ich gemerkt, da habe ich es angeguckt, habe gemerkt, so, da wird mir fast schon schlecht. Also ich will das Zeug nicht haben. So, ne?
Das gute Vollkornbrot gab es nicht.
Genau, das gab es halt nicht. Und dann hatte ich so irgendwie so Salat, also worauf ich mich immer gefreut habe, war Suppe.
Okay.
Also sie haben irgendwie Karottensuppe, Kartoffelsuppe, so ein Zeug haben sie gehabt. Mhm. Das war ja auch meistens in der Nacht dann. Und dann hat das irgendwie, das war einfach
schön warm auch.
Fantastisch, ne? Ja. Hat wahrscheinlich nicht viel Kalorien drin, aber das war halt das, was der Körper irgendwie wollte.
Okay.
Dann hatte ich noch so salziges Zeug mit so Erdnüsse und Cashewkerne. Und die Erdnüsse habe ich auch komplett wieder mitgenommen nach Hause, nicht gegessen. Und die Cashewkerne, ich tippe mal zur Hälfte und dann irgendwann weggeschmissen, okay, das Zeug. Also, genau. Und dann manchmal gab es so, ich glaube, das war Quinoa, also irgendwie so leichte kleine Salate waren das, die ich dann Mama gegessen habe. Oder was natürlich auch noch dabei ist, es gibt also diese Checkpoints, wo man so eine großen Kantine hat, wo man wirklich die ganze Palette sich aussuchen kann, was man haben möchte. Also bei einigen war es ein bisschen spärlicher. Und dann gibt es ja das, was diesen Hauptflair oder mit diesem Flair von PPP ausmacht, ist, dass die Anwohner oder vielleicht sind es auch Vereine, weil ich weiß nicht, ob das wirklich immer nur Familien sind, die stehen dann halt wirklich auch nachts bis wirklich spät in der Mitternacht, stehen die vor irgendeinem Tisch und fragen auch, hier, möchtest du Wasser, Tee, Kaffee, irgend sowas haben? Oder, also die bieten dann was an und manchmal sind auch wirklich große Zelte aufgebaut und dann steht schon vorne irgendwie immer einer, der ruft einen wirklich ran. Und wenn du sagst, ja, irgendwie bin ich jetzt alle, ich könnte mal was gebrauchen. Mhm. Und dann kriegst du wirklich da auf dem Teller ständig Obst klein geschnitten vorgesetzt oder die fragen, möchtest du eine Suppe haben, möchtest du dies haben? Sehr oder cool. Krebs oder dann halt nachts Kaffee, Tee, Wasser auffüllen. Und also da wird man unheimlich toll unterstützt. Ist zwar jetzt nicht so, dass das wirklich in jeder Stadt überall stattfindet. Also das ist dann schon, also es gibt genug von diesen Punkten.
Mhm. Und das ist auch für die nur alle 4 Jahre das Highlight. Also die wissen ja auch, es ist ein Highlight.
Genau, wenn man nachher da durch die Gegend fährt, dann ist, also ich weiß nicht, ob es dann jeder Zweite ist oder jeder Dritte, der dann klatscht und Bravo, Bravo rufen sie dann immer. Also da diese Anfeuerung der Fahrer ist klasse. Oder am Tag, da machen, also das sieht echt so aus, die machen Ausflug mit dem Auto irgendwo an die Straße, wo man vielleicht schön gucken kann, wo die Leute langsam den Berg hochkriechen, bauen da einen Tisch auf. Ne? Und dann stehen die da und gucken sich das an, den ganzen Tag lang und klatschen und freuen sich. Oder einer, der hat dann Fotos gemacht, kommst du dann und die filmen einen und machen Fotos. Da merkt man, diese Nation hat da irgendwie einen tollen Bezug zu. Also das ist natürlich dann...
Herrlich.
Ich fände es auch, ich fand es grandios herrlich, ja.
Ja, also ein Erlebnis, ja, also ein wirklich klasse Erlebnis, denke ich.
Ja, genau.
Also war es dein bestes Erlebnis?
Ja, habe ich anfangs gesagt. Also das war bislang so, dass... ich möchte das mal so erklären. Wenn man jetzt merkt, die Leute kommen immer wieder aus der ganzen Welt, ich will jetzt keine Länder nennen, aber wo man denkt, die Leute haben in der Regel da kein hohes Einkommen und die zahlen genauso viel für den Flug, wie wir zahlen und müssen ihr Fahrrad aufwendig einpacken und kommen dann mit tollen Erwartungen hier an. Und da sieht man auch deren Gesichter nachher an. Ne? So, ne? Also die kommen dann hier und die kommen dann immer wieder. Also das spricht ja schon dafür. Wenn die also so viel investieren an Zeit, also man muss ja ordentlich Zeit für das Präparieren haben, für diese Qualifikation. Musst du finanziellen Aufwand betreiben, um herzukommen. Du musst ja auch irgendwo hier eine Unterkunft finden. Das ist alles kein ganz günstiger Spaß, wenn man das nicht wirklich... ich finde, das spricht so dafür, dass man es gar nicht so mit Worten beschreiben kann, wie schön diese Tour ist. Also wenn diese Leute immer wieder kommen, alle 4 Jahre und sich so freuen und gemeinsam mit allen auf diese Strecke gehen.
Das heißt aber auch, dass es neben der Organisation, was alles schön gemacht ist, auch landschaftlich ein echtes Highlight ist, was man so noch nicht gesehen hat, dass man sagt, okay, das ist auch wirklich was, wo man mal gefahren sein muss, einfach weil so die Eindrücke so toll sind, weil die Natur so toll ist, weil vielleicht auch das Meer sieht man ja dann wahrscheinlich auch. Ne? Man fährt ja hoffentlich bis ans Wasser ran und wieder zurück. Ja, ne?
Also es gibt die berühmte Brücke in Brest, da werden in der Regel bleiben die Leute da stehen und machen Fotos. Da sieht man so diese Trägersäulen im Hintergrund. Ich war nun genau Mitternacht da, um 1 Uhr nachts. Ich habe das auch gesehen, aber ich bin nicht angehalten für ein Foto, weil da ist alles schwarz. Ja. Und man fährt so über so ein Meerteil, wo man hinten sieht, da ist dann Brest und fährt dann da seitlich rein, also man fährt nicht ganz bis zum Ende, wo nachher der Atlantik ist, aber man sieht so eine Art Fjord oder ich weiß nicht, wie das da genau ist. Also man sieht dann Wasser auch in der Nacht und die Landschaft ist halt, ich weiß nicht, also kommt drauf an, was man kennt. Also wenn man das so nicht kennt, ist natürlich sehr interessant. Also erstmal durch die Herausforderung beim Fahren, beim Hochklettern, wie auch bei den Abfahrten. Und sie ist meiner Meinung nach, weil ich halt nur Flachland kenne, ich möchte mal sagen, kurzweilig. Also es war nie eine Phase, wo man sagt das ist jetzt irgendwie, das ist ja
langweilig geradeaus, ist die Hölle, ne?
Genau, man sieht irgendwie das man war ja nie allein auf der Strecke oder fast nie allein. Es gab mal Momente, wo man merkt, so 1-2 Stunden ist man mal so wahrscheinlich mit im Floh drin, dass also so, weiß nicht, irgendwie 1-2 Kilometer vor einem, nach einem vielleicht keiner ist, dass man mal nichts sieht. Aber das hatte ich, glaube ich, einmal gehabt. Ansonsten siehst du, man wegen gerade in der Nacht, eine rote Schnur durch die Landschaft. Ne? Und dann siehst du halt auch die Hügel, wie sie sind und die geschwungenen Straßen. Und das macht das Ganze überhaupt, wenn man jetzt auch nur alleine das fahren würde, relativ kurzweilig.
Das heißt, die Landschaft ist schön, auch nachts, dadurch, dass es immer ein bisschen wellig ist, ist es nicht langweilig.
Genau.
Und das ist ja wahrscheinlich schon ein motivierender Faktor, als wenn man jetzt irgendwie in der Wüste geradeaus fährt, wo man sagt, oh, jetzt habe ich aber keine Lust mehr.
Genau,
das ist ja was dann Spaß macht, ne? Genau. Wo man dann auch dann vielleicht die Schmerzen vergisst oder die Strapazen, die man gerade macht. Ne? Ja,
die hat man, genau. Also ich glaube, bei Kilometer, also bei 800, 900, da weiß ich noch, da habe ich einen, mit dem ich lange geplaudert habe, Seite an Seite mit dem gefahren, gesagt, das ist ja bald vorbei, ist ja schade. Ne? Also da hatte ich noch so überhaupt gar keinen...
Musste der reinziehen,
gar kein Problem oder so, ne?
Kilometer, denkst du, ist gleich vorbei.
Ja, dann sagst du, ist halt scheiße, ne? Ja. Ist gleich vorbei. Das ist ja so schön, Mensch, extra hierher gekommen und ist das bald vorbei, ne?
Ja.
Also es war jetzt...
wie selbstverständlich
dann, aber irgendwann, man das sieht. Irgendwann kommt dann aber doch so ein bisschen nachher so, dass das ein oder andere Zimperchen, möchte ich mal sagen, dass das dann ein bisschen mehr wird. Und und dann sagt man nachher im Ziel... Aber ich glaube, da sollten wir später zu kommen. Also wie die Gefühle im Ziel sind, vor allen Dingen, wenn du nachher am nächsten Tag kommst und die Fahrer immer noch reinkommen, allein die Gesichter. Also
Ich wollte sowieso mal nachfragen, du hast, wie viele Leute, also lernt man da viele Menschen kennen, sind die alle entspannt, quatscht man da oder quatscht man auch mal nicht und fährt stumm nebeneinander her und versteht sich trotzdem gut, also wie ist das da? Und überhaupt Männer, Frauen? Es ist ja wahrscheinlich auch viele Frauen damit unterwegs oder wie ist da so die Erfahrung?
Also ich glaube, das ist etwas, was überhaupt diese Randonneur-Brevet-Szene ausmacht. Das ist eher so ein Miteinander. Es ist ja keine Competition. Mhm. Also jeder ist froh, wenn er ankommt und man fährt gerne und hilft sich dadurch, dass man sich gegenseitig Windschatten macht. Und wenn die Gruppen klein sind, dann heißt es auch, komm, wir machen einen belgischen Kreisel. Und man spricht sich ab, jeder arbeitet vorne. Und wenn der Wind seitlich kommt, dann geht man auch auf eine andere Seite der Straße, wirklich alle schräg hinter einen versetzt fahren können und bleibt nicht da auf dem Rand dran, wo man merkt, die hinten haben ja gar keinen Schatten mehr jetzt. Ne?
Ja, ja.
Und habe das auch erlebt, wenn irgendwie einer eine Panne hat, dann bleiben die da und helfen oder bleiben zumindest da. Und also das ist halt so ein Miteinander.
Mhm.
Und das war da jetzt eigentlich, ich fand es eigentlich auch, also es war immer ein geselliges Miteinanderfahren und es gibt, für mich war es so, es gibt so Phasen, da hängt man sich halt in die schnellen Gruppen rein und dann fährt man auch wirklich eine Linie und dann war es auch oft so, die haben halt nicht zirkuliert, da war wahrscheinlich irgendeiner vorne, der sagte, ich fahre gerne jetzt schnell und dann hangen sich da die Leute einfach zack und zack hinter.
Aber auch stressfrei. Da ist auch keiner, der dann meckert, warum fährst du nun nicht im Winter? Dann fährt man da einfach mit, so lange wie es geht.
Also, ne? Es gibt irgendwie alles. Es gibt also welche, denen ist das völlig egal. Die fahren auch manchmal wirklich zu zweit und dann gibt es halt eine Zweierlinie. Und da wird dann halt nicht gekreiselt. Und die unterhalten sich vorne und machen richtig Dampf und man fragt sich, mein Gott, die scheint es nicht zu stören. Auch oben am Oberlenker, also nicht kurz klein gemacht.
Wer kann, der kann, heißt das.
Genau, wer kann, der kann. Und die, man fährt halt hinter und dann fängt man gerne an zu plaudern. Man guckt gerne nur aufs Schild, weiß sofort, aha, die Nation. Und dann spricht man die Leute irgendwie an. Also ich habe mich viel unterhalten mit den Leuten.
Ja, das ist auch schön, ja.
So oft kamen die Fragen, bist du das erste Mal da oder warum machst du das und hast du irgendwelche Probleme jetzt? Also manchmal sieht man es den Leuten so ein bisschen an, wenn die Probleme kommen, gerade zum Schluss nachher. Also die typische Sache ist dann so, entweder machen sie es proaktiv, dass sie so eine Hand wegnehmen vom Lenker und so ein bisschen ausschütteln, oder sie haben halt schon ein bisschen taube Hände. Ne? Oder man merkt halt, dass die Leute oft aus dem Sattel gehen, irgendwie auf einer Probacke fahren. Oder was weiß ich, oder einer sagt dann immer so lustig, da fragte ich auch, und irgendwie Probleme. Und meinte, ne, Knie ist schon durch, hatte er gesagt. Ne? Und das ist wahrscheinlich schon taub gefahren. Also erst Probleme bekommen und irgendwann betäubt sein. Oder? Ja, ja. Und dann knallen dann ja einfach weiter
die Leute. Und das Sattelsitzen, war das bei dir ein Problem oder konntest du das gut durchhalten?
Also eigentlich habe ich vier Probleme ausgemacht. Also eine hatten wir ja schon, das war die Kälte. Ne? Ja. Weil einfach eine Sache nicht mitgenommen, habe ich bitter bereuen müssen. Ne? Man musste halt frieren. Und dann hat aber oft genug ein bisschen Antrieb gegeben. Also ich wollte zum Beispiel mal schlafen in einem Checkpoint und der war halt komplett kalt. Da war nichts warm. Einige waren halt echt geheizt, da wollte ich gar nicht schlafen. Ich wollte mich nur mal hinlegen, Rücken gerade machen und zack, war ich weg, eine Stunde. Und bei anderen, da war ich richtig müde und wollte schlafen und da lagen auch die Leute, die liegen sich einfach auf den Fußboden. Da ist kein Teppich, kein gar nichts, man legt sich hin.
Ja, das habe ich schon mal gehört. Man schläft dann überall. Ja, ne?
Viele hatten so eine Rettungsdecke mit, hatte ich auch, diese Silber-Gold-Folien, diese ganz dünnen, die man im Auto hat, hatte ich eine mit und brauchte man aber eigentlich keine, weil die liegen überall rum nachher. Die liegen in der Landschaft rum und die liegen auch auf den Checkpoints nachher rum. Da hat man sich einfach eine genommen. Und da sagte nur eine Mitfahrerin, die ich da, mit der ich zusammen da unterwegs war, dann, da schwitzte gleich drunter. Ne? Und dann war auch so, du bist ja aufgeheizt, legst dich drunter und dann merkst du, sofort feucht. Ne? Und dann, aber es ging. Also so Powernapping, also wer Schlafprobleme sonst hat, nach so einer oder bei so einer Tour, der löst sich das alles auf.
Dann, ne?
Man schläft sofort. Also ich hatte auch, also geplant hatte ich ja den ersten Stopp in Brest, wirklich einmal zu schlafen. Und habe mir dann während der Fahrt so einen Warm Shower gesucht dafür, dass ich alleine bin. Allein auch schon, weil ich mein Akkuzeug laden wollte. Ich hatte Kameras mitgehabt und die Lichter. Und habe gesagt, naja, dann will ich da irgendwo auf so einem Checkpoint, dass da irgendwie an Steckdose hängen, dann kann ich unruhig schlafe ich wahrscheinlich unruhig, weil ich denke, wenn das Zeug nachher nicht mehr da ist, dann habe ich Probleme weiterzukommen. Ja. Ne? Ohne Licht darfst du nicht fahren, wollen sie dich von der Strecke.
Okay. Ja. Warm Shower, lass uns nochmal dazu sagen, für Leute, die das nicht kennen, das ist doch so, auch so eine App oder irgendwas, wo Leute sagen, ihr könnt bei uns übernachten, ne? Oder die zumindest für Radreisende, glaube ich, speziell für Radreisende ihre Wohnung öffnen und sagen, hier, für eine Nacht kein Problem.
Also,
ne?
Also es ist man kann so das kurz beschreiben, wer es nicht kennt, das ist Couchsurfing von Fahrradfahrern für Fahrradfahrer.
Genau.
Ja. Also es ist, genau, früher gab es mal eine App auf dem Handy, die ist zurzeit aber nicht connectbar zum Server. Okay. Man muss dann über einen Server gehen und dann
hat er. Also ich auf die, über deren Webseite einfach, ne?
Genau. Okay. Oder mir sagt auch einer, dass der einfach dann irgendwo klingelt und sagt, kann ich bei euch mal ein paar Stunden schlafen? Ne? Das kannst du aber nicht um 2 Uhr nachts machen. Deswegen gesagt, dann frage ich mal vorher, ich habe mir so ein paar Punkte rausgesucht. Und habe dann nach dem Start, weil da habe ich auch überlegt, so, oder auch andere gefragt, die schon länger das machen, so ist das eigentlich, gilt das noch als unsupported, wenn ich während ich fahre, die Requests raushaue, so nach dem Motto, darf ich da irgendwo jetzt eine Pause machen bei dir? Und dann ist es okay, also darf man machen. Also wenn man es jetzt vorher machen würde, tippe ich mal, gilt das eigentlich nicht mehr als unsupported Rennen. Und so habe ich es halt gemacht, vorher präpariert den Text, ne, und einfach dann auf dem Handy so cut, paste, da die Requests rausgehauen und dann gebeten per WhatsApp um Rückmeldung und dann blub, blub, blub kam dann auch ruckzuck die Rückmeldung. Die hätten sich alle gefreut und man hat auch gemerkt, man war nicht alleine, weil die haben gesagt, es sind schon viele Anfragen, aber wir werden noch ein Plätzchen für dich finden.
Das ist super. Also, das ist wirklich super.
Genau. Und jedenfalls, aber jetzt mal wegen, wie man jetzt überhaupt so schläft, also oder wie diesem schnell einschlafen, deswegen kam ich da drauf. Also ich war dann in Brest und habe mich völlig vertan. Ich habe gesagt, Mensch, kann ich denn bei dir übernachten? Und habe überhaupt nicht geschnallt vorher, dass ich da ja in der Nacht erst ankomme.
Ja, genau. Wenn du gesagt hast, du
warst Mitternacht da. Genau, und dann habe ich dann, als ich merkte, ja, das ist ja noch, das werde ich ja nicht schaffen, zu normaler Zeit, mal wegen 10, 11 Uhr, würde ich sagen, kann man vielleicht noch Leuten zumuten, dass man dann klingelt und sagt, hier, jetzt komme ich gern zu euch rein. Und hab denen geschrieben, nee, also tut mir leid, ich schaff das ja erst nach Mitternacht. Ich werde schon was finden. Sowas habe ich ihm dann per WhatsApp zurückgeschickt. Und dann sagte der aber, nee, dein Bett ist gemacht. Komm her, ne, ich habe mein Handy am Bett, klingel mich an, ich mache dir die Tür auf und lass dich rein. Ne? Und dann bin ich da, also wirklich Viertel nach eins oder sowas, da angekommen. Das war so schön, der war irgendwie 200 Meter neben dem offiziellen Track entfernt. Und dann, genau, aber das, was das so kostet allein, also die, ich verlasse den Track, fahre zu dem hin, ne, dann bis der dann mich rein hat, dann muss ja das Fahrrad irgendwo hingestellt werden, dann nimmst deine Taschen ab, gehst nach oben, dann sagt er dir noch vielleicht ein paar Sachen hier, wenn du noch was essen willst, haben wir gleich Essen immer angeboten oder falls du duschen willst da und da, und ich sagte, nee, ich will nur schlafen, ne, das ist das Einzige, was ich will. Und dann hat er einem das Zimmer gezeigt und na, dann legst du dich halt hin, also der Stecker ist nach einer Minute gezogen. Ne?
Das glaube ich sofort, ich bin da.
Und dann war das noch, er fragte, wie lange willst du bleiben? Da habe ich gefragt, naja, wann stehst du denn auf? Und dann meinte er, ja, 6 Uhr. Und dann ich, ja, passt ja hervorragend. Also 4 Stunden, also viele sagen so, 3 bis 4 Stunden Schlaf ist wohl ein Fenster, wo der Körper sich richtig gut erholen kann. Mhm. Alles mehr ist unnötig. Ne? Und kürzer ist dann uneffektiv. Und war ich dann um 1 Uhr da. Oder kurz nach eins und bist alles fertig, bis du wirklich im Bett liegst und dann wirklich sagst, ab jetzt beginnt der Schlafensprozess, wo der Körper dann halt irgendwie was regenerieren kann. Dann wächst du dich oder wirst halt geweckt um 6, hast deine 4 Stunden Schlaf oder 4,5 war das. Dann bietet er Frühstück an, man unterhält sich noch ein bisschen, fährt dann wieder zurück zum Track, dann zum Checkpoint, macht da dann seine Karte stempeln und so ein paar Sachen. Und wenn man dann aus Brest rausfährt, dann merkt man, oh, das ist jetzt, ich habe dafür 7,5 Stunden verbraucht. Ne? Also dieses von bis, also wer jetzt, wer das, also das lässt sich, glaube ich, viel besser ökonomisieren, dass man also den Zeitpunkt, bis man wirklich schläft, ganz, ganz kurz hält.
Also und einfach hinlegen, schlafen, nicht genau. Quatschen, kein Frühstück am nächsten Morgen, auf dem Rad essen.
Ja, das, also ich glaube, das sind so die TCR-Leute, die machen dann sowas. Ja, okay. Biwak sagt, ne, die sagen, ich mache dann wirklich, ich schlafe jetzt. Und also eine andere Taktik war zum Beispiel, die andere Leute gemacht haben, die sagen, ich fahre die Nacht durch, weil da ist eh schwierig mit Schlafen, ist ja kalt. Und ja. In den Hallen ist voll, ob man da schlafen kann, weiß man nicht. Und die haben dann halt, am Tag war ja schön warm. Also am Tag konntest du dich einfach auf der Wiese ballern. Ich
sehe einfach auf der Wiese mit ein bisschen Sonne und schon,
ja, genau.
Kuschelig.
Und dann, das war total schön. Also das ist wie Picknick da im Grün. Es ist herrlich, also genau die richtige Temperatur zum
Pennen. Auch eine gute Idee.
Und eigentlich. Dann haben einige gemacht, die schlafen am Tag dann einfach. Also müde genug ist man, dass man das kann. Und dann fahren die ganze Nacht durch. Und so ist natürlich jetzt da spart man richtig Stunden. Also man sagt, man möchte bewusst eine kurze Zeit haben. Und dann, glaube ich, geht das nicht über den Druck aufs Pedal, sondern das geht
Minimieren von
über
Pausen.
Die Pausen halt richtig hinkriegen. Ne? Also möglichst viel auf dem Rad machen, zu sagen, mal wegen auch, also gab es so einen schönen Spruch, ne? also es gab so, die Leute, die es halt auch nicht mehr so können, mal wegen älteren Kalibers, ne? Aber die erfahrenen Hasen, möchte ich mal sagen, ne? So futtern aus dem Körbchen und immer auf dem Fahrrad. Ne? Also nur futtern rein,
aus dem Körbchen.
Ja, futtern aus dem Körbchen heißt, du hast halt, ey, wie vorne haben ja Randonneure oft so eine Fronttasche zwischen den Lenkern. Da ist halt ordentlich was drin. Und dann futterst du dann während der Fahrt, also machst du halt alles auf dem Fahrrad.
Ne?
Okay. Auf dem Fahrrad essen. Und so wie du runtergehst, dann ist Speed angesagt. So, ne? Schnell zum Stempeln.
Schlafen,
und dann wieder rauf.
Ne?
Und ja, schlafen tun die, glaube ich, nicht.
Also, ach so, auch nicht, okay. Also,
das würde für mich nicht funktionieren.
Also so denke ich mal, hat jeder so eine Strategie und die Strategie, denke ich mal, die ändert sich auch. Man merkt,
der Fahrt wird sich das schon ändern, ne?
Das funktioniert. Ja, man kann ja was planen und man kann dann gucken, haut das hin mit einem? Also gibt der Körper das her, den man hat? Oder sagt man sich, nee, das bei mir funktioniert das nicht, wie der andere das hingekriegt hat? Und also es gibt noch einen anderen Weg. Also wenn man jetzt wirklich maximal wenig Zeit, also Minimalzeit sozusagen, verbrauchen möchte dafür, dann gibt es noch einen Weg bei der PPP, dass man einen Support, also so einen Supportwagen sozusagen hat, einen eigenen. Also in der Regel waren das immer Leute, die haben einen Wohnwagen, da ist dann die Frau
im
Wohnwagen. Ja, das muss man allerdings anmelden. Und dann, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen Vorteil haben die Leute. Also die haben dann,
ja, klar.
Die haben, also das ist aber strengen Regeln unterliegen. Also diese Karawane, die dann da ist, die fährt auf Parallelstraßen. Also die dürfen nicht auf den offiziellen Track rauf, da wo die, weil also die haben ganz bewusst Straßen ausgewählt, wo ganz wenig Verkehr ist. Und das war auch so. Also es war extrem wenig Verkehr. Also wir waren fast immer nur so als Fahrradfahrer unterwegs und ab und zu mal ein Auto. Und dann gab es so ein paar Strecken, da mussten sie wahrscheinlich dann normale Landstraßen nehmen, wo wirklich auch Verkehr war, regelmäßig Autos und LKWs vorbeifuhren. Aber die haben es halt wirklich minimiert, dass das klasse ging, dass man allein unterwegs war. Und so mussten halt auch diese Supportwagen, also in der Regel Wohnmobile, auf irgendeiner anderen Straße. Sie haben auch eigene Routen dafür bekommen, so habe ich mir erzählen lassen. Mhm. Und die müssen dann eine Nummer in ihren Wagen, was auch immer sie da haben, reinkleben. Und die dürfen im Umkreis von 5 Kilometer, meine ich, war das, dürfen sie dann auf den Track rauf. Also da wurde denen angegeben, also auf den und den Straßen, da dürft ihr dann stehen. Und da sind dann halt die Nummern und der Fahrer und also der Rider, der Fahrradfahrer und der Autofahrer, das hat man vorher angemeldet. Und ja, und dann kann derjenige, der geht halt zum Stempeln und geht dann sofort zu seinem Supportler und stellt sein Fahrrad dann an den Wagen und geht rein, legt sich hin, schläft. Mhm. Oder lässt sich die Beine massieren, irgend sowas halt. Ne? Und der Rest wird dann vom Supporter gemacht. Das heißt, der füllt ihm die Flaschen auf und seine was auch immer, packt ihm die Kleidung, die er dann nicht braucht, weg. Also wenn es mal wegen regnen würde, nasses Zeug weg, trockenes Zeug rauf aufs Rad. Mhm. Und mal wegen Akkus.
Stimmt, der hat ja einen rollenden Koffer dabei.
So dicke Akkus für dicke Lampen trägst du ja halt nicht tagsüber rum, sondern die hast du halt nur nachts auf dem Fahrrad. Mhm. Oder Werkzeug hast du nur Minimalausrüstung und die Spezialsachen hast du halt dann alles auf dem Hänger. Oder meinetwegen nimmst du einen Schlauch oder sowas mit und wenn der knallt, dann sagst du ja, ich krieg Nachschub. Und ich habe 3 Schläuche mitgenommen. Ne? Ich habe zum Glück keinen einzigen Platten gehabt.
Cool.
Also dann hat man nochmal ein bisschen Vorteil, wenn man sagt, man will wirklich ökonomisieren, die Pausen, dann, dass man das so macht. Dann hat man wirklich sofort Ruhe, weil er hat seinen eigenen geschützten Raum, der ist dann vielleicht warm und legt sich hin. Und
Luxus. Ne? Das heißt, genau. Du hast die härtere Variante
genommen. Ja, ich glaube, das ist, also wenn man wirklich alles mitschleppen muss, was man eventuell braucht, auch auf die Gefahr ist, nicht zu bauen, das die ganze Zeit mitgeschleppt zu haben. Das ist irgendwie so die wahrere Fahrt, möchte ich mal so sagen.
Also für mich hört sich auch echter an. Ne? Aber wir haben es ja auch, Trondheim Oslo haben wir auch mit Support gemacht. War absolut, auch gut. Ne?
Das war auch schön. Genau.
Also wenn's alle, aber weil wir auch Angst hatten. Wir haben gedacht, naja, wir machen das jetzt nicht einfach so, weil wir auch nicht wussten, was uns da passiert. Dann dachten wir, naja, zur Not so ein Auto dabei zu haben, ist ja nicht doof. Ne?
Genau.
Was also, ja auch geholfen, also, was ja auch, also
für Trondheim Oslo fand ich das,
was ja auch geholfen hat mit dem Schüttelfrost, den du da unten hattest, ne? Da wäre es auch ohne Auto wahrscheinlich nicht weitergegangen.
Ja, ist ein gutes Beispiel mit
Schüttelfrost bei der Abfahrt, oder?
Ja.
Also wir hatten ja, ich hatte einen Warm Shower in Rambouillet, das ist der Startort, und da waren also 2 Italiener und ein Kollege aus Deutschland, aus Chemnitz und ich, die da dann Quartier gefunden haben. Und die Italiener, die haben uns dann auch so alles Mögliche gezeigt. Und der eine sagte dann, also die kennen ja gerne diese Fahrten auf die Berge, 2.500 Meter sowas, machen oben ein Foto und dann fahren sie wieder runter. Ne? Und der eine hat dann erzählt, sein Kollege, der musste ins Krankenhaus, weil er halt bei der Abfahrt so runtergekühlt wurde, ne? Dass er sagte, der muss ins Krankenhaus, der konnte nicht mehr richtig gehen. Ne?
Ingo kann das erzählen,
wie
das bei uns war.
Also ich glaube, da musst du wirklich Zeug mit haben, weil du arbeitest in dem. Du fährst ja nur noch, du bremst ja nur noch beim Runterfahren. Und das dauert ja ewig. Das ist ja Stunden, ne?
Nee, das hat uns 2 Stunden gekostet da ungefähr.
Die Abfahrt.
Ja, denn runtergefahren, ich hatte
Gott sei Dank eine warme Genug-Jacke an.
Und der saß so im Auto und hat die ganze Cola auf seinem ganzen Auto verteilt.
Also unbeabsichtigt.
Ja, genau. Hat gezittert, ne? Ja, wirklich nur gezittert. Und ich habe schon gedacht, naja, das ist jetzt vorbei. Also ich hätte nicht gedacht, ich habe wirklich nicht gedacht, dass wir nochmal losfahren und dachte, oder ich muss, oder habe auch schon mit mir ausgemalt, dass ich jetzt alleine weiterfahren muss, was auch immer. Das ist vorbei, das Thema. Wie soll der sich wieder erholen? Weil ich halt auch dachte, naja, wenn du so einen Kälteanfall hast, wenn du danach wieder warm wirst, so passiert ja auch nichts mehr. Und danach wir losgefahren, in eine Gruppe rein, auch nur geballert, auch belgischer Kreisel, aber mit 20 Mann irgendwie und 30, 40 Sachen da losgefahren, eher voll mit dabei, ne? Also er hat sich dann tatsächlich erstaunlicherweise wiederholt. Das ging dann, das ist ja das Krasse, dass man sich dann doch irgendwie auch wieder zu erholen zu scheint. Und wir beide da mitgefahren, ne, und sonst wie. Und ich habe dann irgendwann, man wartet ja auch, ne, denkt, naja, weil Dan ist eigentlich auch, ich bin meistens immer der fittere und leichtere Fahrer und sonst wie. Dann sage ich, na, wenn der jetzt schnell fährt, willst du ihn auch nicht ärgern, dass wir jetzt damit aufhören und sonst wie. Und dann, mir war es aber eigentlich schon zu viel, ne. Dann habe ich irgendwann gesagt, du, Wollen wir das jetzt hier noch weiter mitmachen oder wollen wir uns mal hinten reinhängen jetzt?
Wir sind bestimmt 100 Kilometer belgischer Kreisel im 40er
Schnitt. Das war super, waren 100 Kilometer weg von den 500. Ne? Und Dan war so erleichtert, dass ich gefragt habe, weil er sich auch nicht getraut hatte zu sagen, hier wollen wir nicht und so weiter. Und dann haben wir bei der nächsten Verpflegung, haben wir uns da hinten reingehängt, haben denen gesagt, hier, wir können nicht mehr, wir hängen uns hinten rein, wie das halt so ist. Ne? Haben versucht, da ein bisschen dran zu bleiben. Bei der nächsten Verpflegung haben die alle gejubelt und uns Daumen hoch gezeigt, weil die sind gerade erst gestartet. Wir hatten schon 200 im Tank, weil es gibt noch eine 300er Strecke.
Wir sind 200 Kilometer gefahren von 550, aber die sind dort erst gestartet mit ihrem belgischen Kreisel und dem B-Zug-Tempo.
Die waren noch fit. Das
haben wir ja gar nicht kapiert.
Ja, ja, die waren noch fit. Die haben sich gewundert, dass wir überhaupt mitgefahren
sind. Aber Thema Schüttelfrost, deswegen kamen wir drauf. Da hatte ich auch wirklich lange Probleme, Schüttelfrost. Und wirklich, ich habe die ganze Tasse nur so bewegt.
1-2 Stunden.
Also nicht so ein bisschen.
Und das Auto mit laufendem Motor, Heizung voll auf und dann irgendwann
dann konnten wir wieder los. Dann eine warme Suppe und dann ging es wieder.
Ja. Also ich hatte oft, als es mir nicht so gut ging und mir wirklich kalt war und wo ich sagte, die Energie, die geht so langsam runter, habe ich gesagt, also ich würde jetzt gerne Suppe haben.
Ja, aber die gab es dann auch.
Dann habe ich, nee, den gab es die leider nicht. Dann bin ich da zum Checkpoint. Das war ja, wo ich sagte, also jetzt hätte ich gern was, wo es, also es gab richtig tolle Checkpoints, wo es warm ist, wo so ein bisschen Teppich da war, also so ein ganz bisschen, wo man, sagt, man liegt jetzt nicht auf dem Linoleum. Wo ich sagte, jetzt muss ich mich mal hinlegen und ich will eine Suppe vorher haben und es soll ein bisschen warm sein. Was war das? Ne? Das war gerade der Checkpoint, wo es einfach nur kalt war, wo nur so belegte Brötchen da waren. Und sagte, ja, und dann, also bei mir war es letztendlich, wenn es irgendwie nicht mehr funktionierte, wenn es also zu kalt wurde oder wenn es mir zu weh tat oder so, dann gesagt, also dann rauf aufs Rad, Bewegung. Also das irgendwie entweder, also man wird dann einfach wieder wärmer und es betäubt das so ein bisschen vielleicht also dann einfach aufs Fahrrad, also einfach wieder voran.
Ja,
also
willst du, kannst dich ja nicht in die Kette. Ja,
genau, also man kann, das funktioniert, es passiert nichts mehr.
Und gucken, ob du irgendwo anders was findest, eine Tankstelle oder sonst was, wo du was Warmes kriegst, keine Ahnung, ob man da sich dann
Kaffee oder einen Tee irgendwo holt. Ja, in der Nacht, das ist aber ja in der Nacht, also man kann höchstens hoffen, dass es also so ein
Support-Zettel gibt. Und dann ist das ja auch alles verkehrsarm, das heißt, da hast du wahrscheinlich auch nicht so eine Infrastruktur, wo alle naselang
einen Supermarkt kommt. Nicht wie hier, also ich kenne, also vorher die Leute, die so bei YouTube so Tipps gegeben haben, die sagen, also wenn du irgendwo mal was hast, irgendwie einen Supermarkt oder einen Bäcker und denn also nicht warten, bis der nächste dann kauft dann.
Sofort
was
kaufen.
Aber
bist du denn mal am Supermarkt gehalten und hast dir irgendwas geholt?
Nee. Also ich habe ja eher mehr zurückgeschleppt, als ich verwerst. Okay. Also ich war nicht so weit runter gefahren, dass ich sagte, jetzt, ich muss jetzt irgendwas nachkaufen. Also
zwei Probleme hatten wir jetzt, Kälte, was war was wir
hier sitzen? Das war jetzt sitzen. Also das ging nachher, aber ich glaube, das hat irgendwie jeder, jeder kann man vielleicht nicht sagen, aber also ich hatte zumindest Probleme mit dem Sitzen einmal bekommen. Also
ich glaube, das kriegt man wirklich nach gewissen. Also ich glaube, das verschiebt sich irgendwann, aber wir hatten es, glaube ich, nach 300-400 Kilometern haben wir auch.
Eigentlich können wir genau sagen, so bis 400 Kilometer war es erträglich und die letzten 150 bei unserer Tour, wir sind ja so klein mit Hut, mit 550.
Ne? Ja.
Aber die letzten 150 waren für Ingo genauso wie für mich, für den Popo.
Und wenn man dann wahrscheinlich, so wie du, ein paar 600er gefahren ist, verschiebt sich das wahrscheinlich ein bisschen nach hinten. Aber ich glaube, ganz vermeiden lässt sich es nicht. Ne?
Ja, oder man fährt viel.
Bis wo warst du denn schmerzfrei?
Also ich war ich würde sagen, die ist zwischen 800 und 900 so. Da war eigentlich alles supi. Und
ist dir klar, wenn jemand hört, bis 800, 900 Kilometer war alles supi, ich höre erstaunt zu.
Mit der Erwartungshaltung, die man es daran haben kann. Ne? Also jedenfalls, da habe ich null Problem am Gesäß gemerkt. Irgendwie so. Und ich hatte halt vorher ordentlich Zinksalbe raufgemacht.
Zinksalbe.
Und also so richtig alles richtig voll. Und habe aber nicht nachgecremt. Also irgendwie sagte, ich muss mal stoppen, ich muss mal nachcremen. Und ich hatte dann das war jetzt eigentlich auch ein Fehler, der fällt mir jetzt so ein bisschen ein, oder den habe ich unterwegs auch schon gesagt, das ist so eigentlich der vierte Fehler. Organisation des Zeugs auf dem Fahrrad. Weil dann hatte ich hatte zwei so kleine Pötte mit Zinksalbe mir gefüllt, so für eine Portion sozusagen.
Diese weißen mit roten Deckel von der Apotheke, oder was hast du gemacht?
Ja, so einfach so kleine Döschen, hat meine Frau gegeben und da passt halt auch nicht was rein. So viel, dass man halt einmal sich da alles mit einkriegen kann. Ne? Und jedenfalls, und das Ding war in der Satteltasche, in der Innentasche, ganz unten drin. Und dann
Bock, es rauszuholen.
Genau, ich hatte einfach dieses Ding, ich hatte keinen Bock da jetzt, das rauszuholen. Ich sagte, eigentlich brauche ich es nicht so, ne? Also eigentlich ist es nicht so das Problem. Also irgendwann war es das Problem mit dem Sattel so, man hat dann, beim Fahren war das eigentlich nie das große Problem. Also, und irgendwann so ab dieser 800-900 Grenze war es dann so, da setzte man sich dann in den Sattel und merkt man, aua, ne? So, das tut jetzt, also diese, da wo die, wie nennt man das, die Höckerknochen durch die Haut gehen, auf den Sattel, also da merkt man, aua, das sticht so ein bisschen so, ne? Das ist so.
Es ist eine Hautirritation, ist das wirklich, auch am Knochen?
Also es ist wirklich so ein, also ich will ja nicht sagen Schmerz, aber es ist so ein bisschen Aua. Ne?
Mhm.
Und dann, also wenn du dann aber 5 Minuten fährst, dann ist es weg. Also dann merkt man nur noch so, es ist so ein bisschen, also man merkt ein Gefühl da, sagen wir mal so. Es ist jetzt nicht taub und also jetzt also das ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Thema für ist, aber.
Ja, das haben wir in einer der letzten Folgen gerade besprochen, wo es um die Sättel geht, haben wir die da.
Alles sagen, was du
da willst. Da war das noch viel intimer, was wir da besprochen haben, als das, was wir jetzt hier gerade haben.
Ansonsten helfe ich dir mit dem passenden Begriff.
Also, okay. Also, jedenfalls, die Haut wird da dann nachher dunkler. Also, man jetzt guckt so, das sind hinterher. Also, es war anderthalb Tage ungefähr, wo man merkt, das ist so ein grauer Schatten auf der Haut, da wo man jetzt den Kontakt zum Sattel hatte.
Wie kannst du dich selber am Arsch angucken?
Mit dem Spiegel. Spiegel, ja, klar. Ja. Spiegel. Dann hat man ja gemerkt. Also, der Körper ist
dann. Das heißt, da ist tatsächlich ein bisschen Bluterguss oder ist das die Haut
also
einfach?
Schatten, grau, also es ist so grau.
Also, tatsächlich, also ich kenne das ja auch bei langen Fahrten, man hat eine Hautirritation, das ist ein bisschen gerötet. Es ist tatsächlich unangenehm, sich hinzusetzen. Das wird von Mal zu Mal besser, je länger man fährt. Das heißt, deine Grenze ist bei 800, meine ist jetzt so 300 oder dieses Alp-Extrem da, das hat mich alles nicht gestört, ne? Damals bei Trondheim Oslo war ich noch neu in dieser Szene, mal lange zu fahren und 550 schon mal gar nicht. Und dann haben wir halt bei 400 Kilometern gelernt.
Aber beide ungefähr
zur gleichen Zeit.
Und wir haben so von unseren gesagt, ich werd irre.
Mitfahrern und Mitfahrerinnen haben wir dann auch diese Geste gelernt, dass man die Hand so hinter dem Sattel hält, so flach hinter den Sattel, also so, und dann so nach oben hebt, damit man dem hinter einem Fahrenden signalisiert, ich gehe jetzt aus dem Sattel, um ein bisschen Wiegetritt zu machen. Und wir waren nicht die Einzigen, die das gemacht haben.
Ja, also das kenne ich nicht. Also ich sag mal so, die
Randonneur-Szene ist einfach
nein,
härter.
Nein. Das ist wirklich, also die ist ein ganz klein bisschen anders. Ne? Also den kenne ich nicht. Also ich kenne eigentlich immer, also immer so, wenn ich hinter einem gefahren bin und der ist aus dem Sattel gegangen und hat nicht, also er macht das an der Seite so. Er macht also nach hinten.
Genau, so eine Handbewegung nach hinten.
Also nicht nach oben, sondern die Bewegung nach hinten. Und wer das nicht macht, der heißt für mich, der macht also die wichtigsten Zeichen nicht. Ja, dem bleibe ich nicht lange hinter. Also jedenfalls
weil
nicht,
es gefährlich ist.
Ja, weil es gefährlich ist. Weil wenn du mal echt nicht aufpasst,
fährst also du hinten rein.
Der versaut dir die ganze Fahrt. Weil wenn der einmal, der gibt dir einen Ruck nach hinten. Aber wenn der hochgeht, ist einmal der Druck kurz weg. Das gibt einen kurzen Moment nach hinten. Und wenn du dann ihn einfach, also der fährt ja weiter. Ich kipp dann
um, ne? Ich weiß genau, wovon du redest.
Also wenn ich solche Leute, die, also man muss ja nicht wirklich jeden Gullideckel anzeigen. Es gibt Leute, die zeigen ständig Gulli an, ne?
Naja.
Und das siehst du auch selber. Also wenn du wirklich einen Schweller, also gibt einige, die machen dann halt wirklich einen Schweller oder hier Bahnlinien zeigen.
Ja,
und
so weiter. Genau.
Das siehst du als Fahrer, der jetzt, wir fahren ja kein Rennen, wo du wirklich nur auf die Straße guckst, auf den Vorderreifen dich konzentrierst und alles andere wegblendest, sondern wir gucken alle nach vorn. Ne? Aber diese Geste hier, ich gehe jetzt aus dem Sattel, finde ich die.
Also wie machst du die? Du machst die, wenn ich mich jetzt hinstelle. Du machst
also einfach mal nach hinten. Also einfach nach hinten. Das sieht man immer. Also man schiebt nach hinten.
So ähnlich meinte ich es. Ich kenne es so, dass man so ein bisschen anhebt die Hand. Ja. Aber man versteht es dann schon, wenn man hinterher fährt.
Wir haben es definitiv auch verstanden.
Ich dachte eben, weil du vom Hintern redest, so, ich dachte Eincreme-Bewegung.
Ne? Nein. So. Also wirklich hinten die Hand, das ist ja so eine, man macht ja die Bewegung auch flachsig dann irgendwie. Ne? Nur, dass man sieht, ne? dass man es macht. Und hast du denn bewusst darauf geachtet, auch vor diesen 800, also bevor das denn losging, dass du immer mal entlastet hast, dass du immer dir gesagt hast, jetzt gehe ich mal aus dem Sattel, einfach nur um zu entlasten? Oder macht man das so intuitiv, wie man es halt kennt?
Nee, also ich habe das proaktiv versucht, dass man immer wieder aus dem Sattel geht. Also eigentlich ist es ja ineffizienter, Berg aus dem Sattel hochzugehen. Also man verbraucht mehr Energie, wenn du im Stehen hochfährst.
Ja, klar.
Und aber ich habe immer gemacht, dass also die Haltung vom ganzen Körper, das lockert alles irgendwie ein bisschen auf. Deswegen bin ich oft hochgegangen. Und
bergab also, kann man natürlich auch entlasten.
Genau, da kann man, ja, wenn man in einer Gruppe ist, muss man den Speed halten. Und dann will man vielleicht auch ein bisschen Windschatten haben, also dann werden die Abstände aber deutlich größer. Also wenn man nachher bei Tempo über 50 ist, dann wird der Abstand so, sagen wir mal, 2-3 Meter Minimum oder so. Ne? Teilweise ist es dann auch 10 Meter, dann begrenzt ja irgendwann der Wind. Also letzten Endes, wer sich klein macht, geht schnell. Und man geht auch an den anderen vorbei, obwohl die anderen noch treten. Also manchmal habe ich es wirklich gemacht, Kinn runter bis auf den Lenker, ne? Und dann halt parallel die Pedalen. Und alles ganz flach und dann siehst du die anderen treten und du knallst da vorbei, ne? Okay. Ohne irgendwas zu machen, ohne Anlauf. Also da macht der Wind halt einfach so viel aus.
Cool. Und das ist ein drittes Problem? Oder gab es keine?
Ja, das war jetzt die Organisation nochmal.
Achso, die hatten wir ja schon.
Da habe ich gemerkt, da habe ich mich deswegen ja nicht eingecremt. Also von daher hätte sein können, wenn ich nachgecremt hätte, dass ich das Problem, was ich jetzt hatte, dass das vielleicht gar nicht, also dass es viel später gekommen wäre, dass ich die Zeit nach hinten geschoben hätte damit. Ne? Okay. Also beim nächsten Mal würde ich sagen, also genauso wie mit dem Essen.
Aber du schwörst auf Zinksalbe, da waren wir stehen geblieben.
Ne, das Hauptmittel ist da, glaube ich, immer Zink drin, das was hilft. Letztendlich ist das so eine extra für Fahrradfahrer. Aber wenn du drauf guckst, das zweite Inkredenz ist da Zink. Ne? Also,
okay.
Und wenn man da auch mal Probleme hatte.
Wie heißt das Produkt?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Gut. Also da habe ich jetzt auch nur einfach irgend so ein Zeug genommen, was da zu kaufen gab. Genau. Aber ich glaube, man kann auch letztendlich in die Apotheke gehen und sagen, gib mir Zinksalbe. Mhm. Da gibt es so von diesen günstig Firmen so für 2 Euro eine ganze Tube. Und
wir geben Tipps.
Ja. So, dann habe ich hier noch Punkte stehen, die mich noch interessieren. Du hattest vorhin im Vorgespräch auch schon mal gesagt, dass es Zeitstrafen gibt und Regeln und solche Sachen. Gibt es da irgendwas Interessantes für jetzt Leute, die das jetzt noch vielleicht irgendwann mal fahren wollen oder noch nicht gefahren sind, die sich dafür interessieren oder was man da richtig und falsch machen kann? Das mit der Karte verlieren, do not finish, did not finish ist natürlich schon...
Das ist eine harte Strafe.
Das ist eine harte Strafe.
Aber wofür könnte es Zeitstrafen geben?
Also es gibt eine Tabelle, wahrscheinlich, das macht ja auch Sinn, was sie da gemacht haben, dass sie das so machen. Ich weiß nicht, inwieweit sie das nachher so wirklich durchsetzen, aber ich meine, das hat jeder vorher gelesen und dann hat sich auch jeder entsprechend eingestellt.
Dann hat man zumindest mal Regeln und hat das Gefühl, oh, wenn da einer guckt, dann könnte es Ärger geben. Ne? Genau.
Also es war zum Beispiel, es fing an, der Start sollte halt geordnet sein, da ist halt ein Auto vorweggefahren immer vor jedem Block und dann waren 2 Motorräder, die waren auch immer besonders gekleidet, hatten Blinklichter überall und das sind die Startfahrzeuge, die bringen einen halt erstmal eine Zeit lang auf die Strecke und irgendwann fahren die wahrscheinlich vorweg oder so und es gab so eine Regel, die würde halt mit einer Stunde mehr belegt werden, wenn man jetzt diese Startfahrzeuge überholt.
Okay.
Eine zweite Regel war, wer halt die Verkehrsregeln nicht befolgt, ne, wird mit einer Stunde Zusatz belegt.
Okay.
Oder das ging daher so mit einer Stunde weiter. Also was war denn? Also kein Licht in der Nacht war eine Stunde. Ne? Missachten der Fahrradsregeln war das dann. Ein Handy während des Fahrradsfahrens benutzen. Ne? Wahrscheinlich
telefonieren
war auch eine Stunde.
Ach.
Ne? Und es war Drafting mit Leuten, die nicht PPP fahren. Also man sich jetzt so Zugmaschinen da im Prinzip bestellt, die einen durchknallen.
Ach,
also wo man,
und
die haben halt kein Schild haben und wo man da, wenn man dann im Wandschatten bei denen hängt, ist halt auch nicht erlaubt. Das macht ja auch Sinn. Ne? Sonst gibt es ja einige, die sagen, sie engagieren sich Fahrer, die sie durchziehen.
Das ist ja witzlos.
Das dann wird hast ja du irgendwann,
gar nichts für also deine so. Ehre. Es ist ja, gibt kein Preisgeld. Ja,
aber es wird wahrscheinlich vorgekommen sein, sonst gäbe es die Regel nicht.
Ja, genau.
Gehe ich mal von aus. Ist das denn so eine ganz interessante Frage, ob nicht sich Leute, die sich nicht qualifizieren konnten oder nicht zu spät angemeldet haben, da auch ohne Nummer einfach die Strecke mitfahren, während ihr da auf der Strecke seid? Oder sieht man solche Leute nicht?
Also ich habe keinen gesehen. Das macht auch keinen Sinn, weil diese Areale, wo die Checkpoints sind, da darf kein anderer rauf. Also,
man hätte ja sagen können, man fährt die Strecke auf eigene Faust. Also das macht man wahrscheinlich nicht genau dann, wenn die Veranstaltung ist. Ne?
Also wir haben natürlich da Fahrradfahrer gesehen, aber ich denke mal, das waren die Locals da, die haben da, waren halt Fahrradfahren.
Ja, okay.
Und, aber ich habe die nie zusammen mit den Fahrern, die halt die Nummern am Rad hatten, gesehen.
Und dann gab's die halt noch, Regeln sind halt selbsterklärend, logisch, normal.
Also ich kann nochmal aufzählen, also mal wegen so eine 2-Stunden-Strafe gab es dann halt, wenn man irgendwie die Umwelt verschmutzt hat. Ne?
Ist auch gut, ja.
Oder es gab halt diese Weste hier, die haben wir
hier ist liegen, die Weste, die wollte ich noch zeigen, aber also das sind wir drüber weggekommen.
Mit der Anmeldung hat jeder so eine Weste bekommen.
Und die musstest du nachts tragen.
Und man musste sie halt nachts tragen, wer das nicht gemacht hat, der hat dann halt eine Strafe kassiert. Aber die haben auch alle angehabt letzten Endes. Macht auch Sinn und vor allen Dingen, das war auch ein schönes Bild, wenn man in der Nacht wie weit weg Leute sah. Licht kann alles möglich sein, irgendwie irgendein Fahrzeug. Ne? Aber man sah dann immer diese beiden Streifen, diese reflektierenden Streifen, wusste sofort, das sind PPP-Leute. Ne?
Ja, okay.
Und und es gab auch noch eine extra Strafe, weil viele hatten ja so eine Sitzräder, Liegeräder oder Velomobile oder tragen einen Rucksack. Und wer so irgend sowas macht und damit ja die Weste verdeckt, wird auch eine Strafe bekommen. Also das heißt, er musste irgendwas machen, dass es nach hinten genug reflektierendes Material gab. Dass er irgendwie immer.
Ach so, das heißt, wenn ich jetzt ein Liegerad habe und das nicht geht, dann muss ich mir halt einfach was aufs Rad kleben.
Also ich weiß nicht, was sie machen mussten. Ja, ich weiß nicht. Also zumindest mussten die irgendwie sich was ausdenken. Wie das aussah, weiß ich nicht. Das Problem hatte ich ja nicht.
Kannst du die Weste über den Rucksack
machen. Aber jedenfalls gab, wer da sich drum gekümmert hat, das Ding nur angezogen hat, dann in den Sattel reinging, wo man nichts mehr sah.
Ne? Ja, verstanden. Okay. Genau. Also Sicherheit ist ja auch ein nachvollziehbarer Aspekt.
Genau, und dann gab es halt diese Support-Sache, also da wurden die Strafen auch drakonisch höher, also 5 Stunden gab es dann dafür. Also es gab also noch eine Regel, also wenn man jetzt den Organisatoren oder den Helfern der Organisatoren irgendwie nicht Folge leistet, wenn die Ansage gegeben, dann gab es auch Zeitstrafen. Und also ich habe zum Beispiel einmal erlebt, da stand dann einer, er hat dann irgendwie einen angehalten, weil der hatte so eine Art Hornlenker gehabt, also vorne zwei Hörner, wahrscheinlich war das nicht im Reglement, und er hat dann gesagt, hier komm mal runter, und hat sich das angeguckt. Ich bin dann aber weitergefahren, aber habe schon gemerkt, dass dann der Kontrolleur auch wirklich sagen, hier komm mal her und das gucken wir nochmal an, ob das wirklich das Rad ist, mit dem du da zum Bike-Check gegangen bist oder so.
Ne? Okay.
Ja, und dann ist halt, wenn zum Beispiel Support gegeben wurde auf der Strecke von nicht registrierten Fahrzeugen, 5 Stunden.
Ja, aber das ist ja auch klar kommuniziert.
Das passt ja dann irgendwie, ne? Oder wenn ein Fahrzeug, ein registriertes Fahrzeug auf der Strecke war, außerhalb dieser 5-Kilometer-Zone vom Checkpoint.
Die Regeln sind
gab,
doch klar.
Genau, also so, da gab es so eine Liste mit diesen okay. Strafen da.
Und du hast keine bekommen?
Nein, also ich habe auch keinen gehört, der eine bekommen hätte oder okay. so. Ne?
Ja, cool.
Also da sind die ziemlich locker mit umgegangen. Also ich denke mal, das ist eher so, man hat es alles vorher einmal gelesen und wusste, es gibt eine Strafe, von daher die Wichtigkeit ist hoch und dass sich dann auch wirklich alle da dran gehalten haben.
Und die Regeln, was die Fahrräder angeht, ich habe jetzt schon gehört, Liegeräder, was es auch immer für verschiedene Fahrräder gibt, mit Horn, ohne Horn und so weiter. Mit welchen Arten von Fahrrädern fährt man da? Gibt es auch vielleicht so Paralympics-Fahrrad, die dann mit Händen fahren oder sowas? Gibt's da was sind da ja, so, was hast du da alles gesehen? Die, und wie ich. Sind da auch die, wie ist auch da das Regelwerk, was man fahren darf und was nicht?
Also das Regelwerk, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, das jetzt nicht genau, weil ich wusste, das nennt sich Solo-Bike dann, aber ja. Das ist ein Standard-Fahrrad, da sitzt du halt drauf und so. Aber also die Definition ist da wohl, also jedes Fahrzeug, was über eine Kette angetrieben wird, mit Muskelkraft, ohne Hilfe, also die haben sogar angegeben, Motor oder Segel, ne, ich glaube, Dinger, die haben irgendwie ein Segel drauf.
Ach so.
Die sind halt nicht erlaubt. Und es darf nicht breiter als 1 Meter sein, das Teil.
Ah.
Und ich glaube, das waren so erstmal grob die Regeln. Und was da so gefahren ist, halt, also diese Solo-Bikes waren mit Abstand die meisten natürlich. Mhm. Standardklassische Rennrad. Dann gab es, was natürlich so eine Augenweide war, so, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie die Leute das nennen, die so eine Räder haben. Also, ich würde mal so sagen, Randonneur-Räder. Also ganz klassisch. Oft in Stahl oder Titan, also toll gemacht, von Edelschmieden oder so gebaut. Und auch allein die Taschen, die dann da dran sind, ne, das ist dann alles handmade von irgendeinem, also kunstvoll gemacht. Und
hast du ja auch.
Bitte?
Handmade hast du ja auch.
Ja, okay, aber da war es jetzt also auf, also ich habe funktionelles Handmade und die haben klassisch hübsches und tolle Materialien, das sieht also alles edelst aus. Ja. Wahrscheinlich auf irgendwelche vergangenen Zeiten vom Look her, so mit Schutzblech und mit sind schicke Räder.
Ja, ja.
Es gab jetzt auch bei dem ersten Tag, wo das Abholen der Unterlagen mit dem Bike-Check, das war ein Zelt, wo man rein musste und dann dieser Bike-Check macht, und da gab es eine sogenannte Bike-Show. Da waren halt auf Podesten diese tollen Fahrräder aufgestellt. Ich bin rumgegangen, habe mal von jedem Fahrrad ein Foto gemacht. Da saß auch in der Regel immer irgendwie einer, wo ich sagte, also wusste nicht, was das eigentlich soll. Ich habe das mit der Bike-Show auch später erst gelesen. Und die daneben saßen, was waren dann die Fahrer der
Maschine? Die haben ihre Räder da präsentiert.
Und ich habe später einen neben mir gehabt, der hat dann auch so ein ganz klassisches, ich würde mal sagen, dieses Randonneursrad gehabt, klassisch. Und habe gefragt, ja, tolles Bike und so. Und der war dann auch noch Deutscher. Ne? Mhm. Und dann hat er mir so ein bisschen erzählt und sagte, ja, eigentlich ist er darf dieses Fahrrad fahren, eigentlich fahren das dann nur Franzosen. Also ich kann sein, dass es das eine oder andere jetzt nicht stimmt von dem, was ich sage. Jedenfalls, es wird eingeladen, es werden dann, also Edelschmieden aus Frankreich, werden eingeladen, also so ein Bike zu zeigen und dann auch ein Fahrrad zu stellen. Und bei ihm war das wohl so, dass er diesen Kontakt hatte zu dem Hersteller dieser Taschen, die da an diesem Fahrrad waren, und dann der Fahrer irgendwie wohl ausgefallen ist und er dann da diese Tour
durfte dieses edle Fahrrad fahren.
Und er stand dann da auch auf dieser Bike-Show und da sah man dann auch Leute irgendwie, wo man auch so am Fahrrad plus dem Rider daneben sah, das waren so Leute, die haben auf ihren Rädern die Welt gesehen. So, ne? Also da waren tollste Konstruktionen, allein schon wie denn so eine Tasche, die zwischen dem Lenker war, die war eigentlich ist nur so ein Drahtgestell, die Form gibt, und dann war da so, also fast wie so Papierhülle drüber gezogen. So, also, okay. Also auf ultra leicht gemacht und wo man merkt, so dass also das Fahrrad sah aus, als wenn einer, der ist ja schon einmal um die ganze Welt mitgefahren. Also, ne? Aber immer noch richtig totschick und ja, also dann sah man auch Tandems, also auch diese in der Bike-Show, also sehr, sehr schöne Tandems. Und dann auf der Tour, also einer sagte, Mensch, hast du das, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, ob das Triplets sind, also Tandem plus eins.
Okay.
Also 3 Fahrer sind da drauf. Ja, und dann gibt es sogenannte Trikes. Ne? Also, also da hatte ich den Spruch mal bekommen, it's not a bike, it's a trike.
Okay.
Also es ist wie so ein Dreirad für Erwachsene. Also 28 okay. Zoll Rennräder, hast halt eine lange Achse hinten. Und ja, und der Rest ist halt Fahrrad, relativ kurz, so schien mir, dass es, also der Radstand kurz ist.
Habe ich noch nie gehört.
Und da waren, also ich hatte, und das, also das waren ja eher so die durchgeknallten, möchte ich mal so sagen, weil du hast ja viel mehr Windfläche.
Ja, ja.
Also es ist viel härter, das Ding zu fahren. Und vor allen Dingen auch in den Kurven. Wenn du das Ding runterfährst, dann wirst du spätestens bei der ersten Kurve merken, was das Trike
für Probleme hat. Ja, du fährst ja gerade durch, musst du gerade durchfahren. Genau,
das Ding legt sich ja nicht zur Seite. Das heißt, der ganze Fahrer muss jetzt so aus empirischem Wissen, wie weit nimmt er seinen ganzen Körper jetzt außerhalb der geraden Linie und bringt also ordentlich Gewicht jetzt irgendwie in die Innenkurve rein. Ne?
Aber was hat das Rad denn dann für einen Vorteil?
Das hat einen Nachteil.
Achso, es hat gar keinen Vorteil.
Also ich habe den einen Briten da gehabt und das war dann so der Brite, dass man mir vorstellt. Also der muss eh viel mehr leisten, der Typ. Der hat also den höheren Windwiderstand, der hat halt das Problem in den Kurven,
ja. Der
hat mehr Material, was er hochschleppen muss,
ja. Die
Berge.
Ja.
Und das ist jetzt so einer, der fährt jetzt ganz vorne, alle anderen hinter ihm, Höllentempo.
Aber er ist Brite und er hat die Power.
Er hat die Power. Ne? Und dann bin ich eine Zeit lang, also manchmal fährt man ja schnell, dann gehen alle schön im Windschatten, man will sich ja nicht unnütz die Körner zerschießen da. Und dann gibt es da Phasen, und dann bin ich immer, den habe ich immer wieder gesehen, ne? Und habe auch lange mit dem gesprochen. Eine Frage war dann auch, warum machst du das? Ne? Und dann, er meinte, for fun, ne? Das ist just fun.
Ja, das ist geile Antworten. Und das sind die Antworten, die ich am liebsten habe.
Ja. Und dann, cool. Genau, und dann, da wo man sagt, das können auch nur die Briten. Oder was kuriosesten fand ich Fatbike. Da waren, wie weiß ich, also viele waren es nicht, weil das ist, glaube ich, eine Mörder-Tour, das Ding mit dem Fatbike zu fahren. Und dann einer, der sagte neben mir, der stand da vor dem Fatbike da gestanden und meinte einer nur so, also wenn du hier besonders auffallen willst, dann komm mit dem Fatbike. Ja. Dann wundern sich nur alle anderen Fahrer, Alter, ne, das ist...
Du bist relativ krass
drauf. Der muss also richtig Power an den Beinen haben und im Körper, dass der das die Strecke durchhält mit dem Teil. Ja. Was man auch viel gesehen hat, ist Fixie. Also ich fahre auch gern Fixie.
Aber dann mit Bremse oder richtig?
Nee, die haben mit Bremse.
Bremse ist Pflicht.
Bremse und Freilauf.
Nein, mit Fixed Gear. Ne? Also die hatten Flipflop-Nadel drauf und okay. Ich habe gefragt, hast du wirklich Fixed Gear oder bist du mit
Du fährst Freilauf? Das auch Fixed?
Ich wechsle manchmal. Also okay. ich bin mal in Asien mit dem Fixie durch und da habe ich dann Freilauf gehabt,
weil
das nervt dann ja doch irgendwie.
Ja.
Und dann, also man rollt auch gern mal so und Füße zu stillhalten. Und jedenfalls, und dann war einer, den habe ich dann auch immer wieder getroffen. Der kam aus Down Under, ne? Ganz mit seinem Fixie hochgekommen und das Fixie, ich habe gesagt, so Restwert bei eBay Kleinanzeigen, 100er. Mhm. So sah das Ding aus. Also richtig schon richtig verwarzt, zigmal umgefallen. Allein schon der Lenker, der hat den Lenker gehabt. Und als normalerweise nimmst du ja einen Griff und machst den, schiebst ihn da rauf. Ne? Was macht der Kerl? Der hat, das ist Folie gewesen, so Styropor, nein, Styropor nicht, also irgendwie so eine Schaumfolie. Bisschen Klebeband rum, das war seine Polsterung am Lenker. Ne? Und relativ großes Blatt gehabt. Also der hat richtig raufdrücken müssen, wenn wir die Berge hochgingen. Und wenn wir runtergingen, dann hat er die Füße hochgenommen.
Ach, hat er richtig
das denn,
durchlaufen lassen.
Dann hat er die Pedale drehen lassen. Und der, ich habe gesagt, also wir würden es ja, das ist ja total aufs Knie geht, das Teil. Ne?
Ja, ja.
Also weil du musst ja so viel Pressdruck darauf bringen.
Warum fahre ich 1200 Kilometer fixt?
Weil for fun.
Schraube habe ich dann im Kopf? Ich verstehe das schon for fun, aber
ja.
Mann, musst du
also ein harter
Hund sein.
Ich habe gefragt, hast du eine Wette verloren oder ist es echt das for fun? Ne? Und dann sagt, das macht er gern. Und,
man sucht eine besondere Herausforderung. Ne?
Absolut.
Gab es Leute, die mit dem Brompton gefahren sind?
Habe ich nicht gesehen. Also was ich in den letzten Jahren in Videos gesehen habe, ist, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Das ist ähnlich wie ein Stepper wirkt. Also,
Die gibt es ja auch, die Dinger. Du stehst
gerade, also den maximalen Winddruck, den du haben kannst, aus. Und hatte eine, ich weiß nicht, wie effektiv das ist, durch diese Hoch-Runter-Steppbewegung den Vortrupp zu bekommen, habe ich diesmal aber leider kein einziges Bike gesehen. Und dann, das nennen die dann Special Bikes, also dann haben sie also jetzt haben wir die Solos, die Trikes. Dann halt Tandem plus ein mehr. Ne? Vier habe ich nicht gesehen. Und dann gibt es die Special Bikes. Und Special Bikes ist alles, was irgendwie, wo man irgendwie mehr sitzt, liegt oder voll verkleidet im wie heißen die Dinger nochmal? Die voll verkleideten. Ja, Velomobile, genau.
Also ja, Velomobile, genau.
Wie heißt das so, Velomobile?
Ich meine, diese Liegeräder, meistens sind die gelb.
Die sind aber richtig schnell. Die sind dann in 30 Stunden im Ziel.
Nein. Also das habe ich auch gedacht. Ich könnte jetzt nicht sagen, der Typ Bike hat immer einen Vorteil gegenüber dem anderen, bei dem Profil. Also ich gebe dir recht, der jetzt wirklich liegt, ist in Schleswig-Holstein, wo es nur platt ist und wo man vielleicht Pech hat, immer nur gegen Wind muss. Der geht raketenmäßig ab, das Teil. Ja, ne? Also das Vollverkleidete hat halt CW-Wert, der ist ja genial. Ne? CDA-Wert genauso. Und der macht halt wirklich Speed. Aber das Ding ist halt schwer. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein Ding baut und sagt, man macht also nur so ein Gerippe und bespannt das mit einer dünnen Folie, wie man so ein Modellbau macht. Dass man einfach sagt, man hat den CW-Wert, CDA-Wert klein und hat aber das Gewicht trotzdem weiter niedrig, ne? Dann wären die Dinger, glaube ich, unschlagbar. Hm. Aber so haben die halt dadurch, dass das halt stabil ist.
Aber die sind offiziell erlaubt. Das ist nicht eine Kategorie, die nicht erlaubt ist.
Ja, aber hat halt keine, die sind halt empfindlich, drückt an der Gegenprobe, ist ein Loch drin. Ja. Ne? Ja. Und so ist das halt aufgebaut aus GFK oder was anderes, dass es stabil ist. Und dann haben die natürlich berghoch, holst du die immer. Also bergunter, dann hörst du nur so, also die machen ein schönes Geräusch, weil die Fahrradfahrer haben ein Geräusch, das ist sehr, sehr leise. Hörst du eigentlich nur du hörst so ein bisschen das Abrollgeräusch beim Reifen. Das hörst du kurz bevor du an die vorbeigehen, die Leute. Ne? Und bei den Velomobilen, da hast du ja so eine Art Resonanzraum, die haben so einen gewissen Sound, wenn die anknallen.
Ich kann mir das vorstellen.
Und dann gibt es halt noch die Liegeräder. Das also entweder hinten oder vorne zwei und hinten irgendwie ein oder vorne. Und dann sitzen die, also es sieht immer so aus, als wenn die vielleicht 2-3 Zentimeter bis zur Straße mit dem Hintern haben oder mit dem Sitz, wo die drin sitzen. Und die haben eine geniale Kurvenlage oder Straßenlage in der Kurve. Ja. Also das heißt, manchmal bist du runtergefahren und hast dann irgendwie Kreisel, wo du irgendwie mal zack diese Kreisbewegung machst. Und als Fahrradfahrer gehst du natürlich vorher ein bisschen an die Bremsen und legst sie schön rein und wieder raus und und bei den Dingern, die knallen mit Vollspeed runter, also beim Bergab sind die einfach wegen kleinen Windwiderstand wirklich arg schnell und die bremsen aber nicht, die gehen zack, zack und dann sind die durch, ne? Weil die wissen, die kippen nicht, also die können einfach lenken und das sah dann schon geil aus und und dann dachte ich auch, dass die Tandemfahrer eigentlich ja auch eigentlich im Vorteil sind, weil einer fährt ja effektiv immer im Windschatten. Und das also zweimal den Druck.
Tandem
und
muss einmal, schneller sein.
Er muss aber, also ich tippe mal, das ist oft so, dass die Mannschaft letztendlich entscheidet. Das ist mal wegen Ehepaar, mal wegen, der eine ist ja vielleicht so, das ist halt nicht so Vollbau. Also wenn so zwei Hochmotivierte aufs Tandem gehen, denke ich mal, müsste das eigentlich schneller sein. Aber da war es oft so, dass die hast du immer wieder gesehen oder man hat die überholt. Und,
okay. Ja, meine Frau und ich hatten mal ein Tandem, weil das die beste Möglichkeit war, dass wir gleich zusammen Rad fahren.
Ja.
Wir haben es aber dann trotzdem weggegeben, weil A, sie viel zu viel Schiss hinten hatte und wirklich muss ich echt ackern. Also ich muss dann echt nochmal ganz schön mehr ackern.
Genau. Also ich glaube, wenn die beiden, also dass die den gleichen Speed oft hat oder die ich halt getroffen habe, war einfach dem geschuldet, dass das halt ein Mixed-Team war,
was
unterschiedliche Leistungsklassen hat und dann, klar. Dann,
aber hast du da zwei Leute, die locker 300 Watt treten können, was da passiert?
Dann ist klar, dann ist das logisch, dass sie Vorteile haben,
okay.
Die Effizienz einfach besser ist, ja. Ja, und sonst, ich glaube, das waren die Arten der Bikes. Also achso, dann gab es auch so Sitzräder, genau. Also die Sitzräder, die sitzen eher so, ich würde mal sagen, vielleicht einen Meter oder 70 Zentimeter über der Straße und haben halt, treten nach vorne. Also die haben jetzt nicht ganz flach gesetzt alles, sondern die sind halt auch horizontal vom Körper her. Und aber es sieht sehr wackelig aus. Also die haben einen Lenker, der ist so gebogen. Das heißt, die Knie, die gehen immer unter den Lenker runter. Und die Lenkbewegung, wenn die fahren, dann ist das immer irgendwie so ein Geeier. Also es ist so ein Mini-Geeier letzten Endes.
Das kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Das muss ich nachher mal googeln.
Also Bilder könnte ich zeigen. Ich habe ja auch Videos gemacht, da sieht man dann, wie die... Also ich war ganz oft so Helmkamera auf dem hier oben und habe dann immer drauf gedrückt und habe mich dann gedreht, dass man dann so sehen konnte, wie das so fuhr, wie sich das wahrscheinlich anfühlt.
Na gut, also Fahrräder, dann sind wir jetzt... Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was mich noch interessieren würde? Du bist ja jetzt, das seht ihr dann auch in dem anderen Video, wo wir das Rad zeigen, du bist ja relativ sparsam, was die Ausstattung deines Rades angeht, dahingehend, dass du ganz viel Do-it-yourself gemacht hast, also dir Eigenlösung gebaut hast, bis hin zur Rahmentasche und so weiter. Das heißt, in die Ausrüstung vielleicht gar nicht so investiert, wie es vielleicht ein anderer machen würde. Interessant wäre jetzt aber trotzdem mal, was muss ich jetzt so an Kosten rechnen? Was kostet die Anmeldung? Was kostet die Brevet und diese ganze Reise und die Geschichte, was muss man dafür, muss man da 1.000, 2.000 Euro rechnen für diese ganze Geschichte oder mehr oder weniger? Kann man das überhaupt sagen, weil du ja noch ein bisschen Urlaub dran gehängt hast?
Ja, also ich glaube, wie man das gestaltet, also ich habe wahrscheinlich nicht viel Aufwand gemacht. Also letztendlich ist 3 Tankfüllungen, von Kiel hier runter und wieder hoch. Dann ja die Anmeldegebühr, das ist ein bisschen über, ich glaube, 130 oder 120 Euro. Denn dieses Jersey, das ist also dieses offizielle Jersey hier, das kann man dann bei der Anmeldung mit ankreuzen, das kostete 35, meine ich. Ja, diese Weste ist ja dabei und so eine Tasche und so ein Zeug. Und dann, Medaille, die haben wir hier oben hängen, die gibt es dann nachher. Und was und dann noch? Und der Rest habe ich ja irgendwie, was weiß ich, Warm Shower gemacht oder Paris hatte ich jetzt eine Freundin gehabt, die mir da ihr Studio überließ, weil die nicht da war. Weiß nicht, also letztendlich noch ein bisschen was essen, aber das isst du ja zu Hause auch. Also ja, letztendlich habe ich nicht viel bezahlt dafür, für den ganzen Spaß.
Okay.
Und bei anderen ist es vielleicht ein krasses Gegenteil. Also wer aus fernen Ländern hier
anreist. Aus Australien anfliegen, ist dann wahrscheinlich eine andere Liga, ne?
Die haben ganz andere Kosten. Ja. Also
wie lange, in Paris Fahrzeit, stimmt, 3 Tankfüllungen, das ist ja gar nicht so, 8 bis 10 Stunden davon von Kiel aus.
Ja, genau. Ja. Also wenn man es macht, man kann ja dann, also ich verbinde das halt mit Familienbesuch und nochmal hier anhalten oder so. Oder
Enjoy Your Bike vorbeigucken.
Ja, genau.
Also. Okay, und dann ging es ins Ziel. Wie waren denn die Gefühle, als du es geschafft hattest? Also es ist so, ist das erstmal die Atmosphäre da vor Ort? Also es ist ja so, dass da stundenlang Leute reinkommen. Das heißt, es ist da immer trotzdem was los. Wie wird man empfangen? Sind deine Gefühle? Ist man da, den Tränen nahe, dass man es geschafft hat? Oder ist es einfach so, fällt man in so ein Loch, weil man auf einmal nicht mehr weiß, wo man hinfahren soll? Und wie kann man sich das vorstellen?
Schwer, glaube ich, zu sagen. Also das ist das erste Mal, dass es in Rambouillet stattfand, bei diesem Chateau. Also das ist so eine große Schlossanlage und da sind also viele Nebengebäude und bei so einer Reihe Nebengebäude war nachher also der Start und auch dieser Bikecheck, diese großen Zelte aufgebaut und da fuhr man halt also eine gewisse Zeit auf Teerwegen auf dem Chateau lang. Und dann gab es irgendwann so einen aufgeblasenen Bogen, da stand dann überall Paris, da standen Flaggen daneben, dass man so ein bisschen sieht, okay, da scheint es irgendwie das Ziel zu sein. Und dann war da noch so eine Art, also letzten Endes war das nur so eine, wo man rüberfahren kann, um irgendwelche Leitungen drunter zu legen. Also so, okay. So ein Huppel sozusagen. Und das war für ganz viele, habe ich nachher gemerkt, die dachten, das ist die Finisher Line.
Ah.
Ne, die sind rübergefahren und dann, wow, geil. Und,
aber das war sie nicht.
Das war sie gar nicht. Und da waren immer Helfer da und die sagten, nein, nach da, die Supportline ist, also die Finishline ist, du musst noch um den Kreis. Und dann gab es, also, wo ich sagte, also du fährst, also man muss vielleicht noch sagen, die Straßen waren alle tipptopp. Also ich habe kein einziges Loch auf dieser lange Straße.
Tour de France Land, ne? Die machen alle Asphalt jedes Jahr neu.
Ja, also teilweise war es wirklich super glatter, toller Asphalt, wo man absolut geräuschlos drauf unterwegs war. Manchmal war es ein bisschen ribbelig und so. Also, aber die Straßen waren alle super, top. Okay. Einer sagte unterwegs mal, das liegt daran, dass es halt nicht kommunal ist, es ist alles staatlich da. Also der Staat hat dann einfach das Geld und hält die Straßen da tipptopp. Das ist gar nicht doof,
glaube ich, ja.
Und also von daher, die Straßen waren alle top. Also deswegen steige ich diesen Bogen. Also bis jetzt 1200 irgendwas Kilometer auf tollen Straßen gefahren. Dann kommst du durch diesen Finisher-Schlauch, die Leute klatschen und applaudieren. Und man wird da so richtig gefeiert.
Aber also du bist noch nicht am Ziel.
Genau, und dann gibt es die letzten, würde man sagen, 50 Meter, das ist so allerübelstes Kopfsteinpflaster. Also da kannst du eine 30er Felgenhöhe kannst du in Löchern versenken. Einmal
Paris-Roubaix,
ne?
Bitte.
Komplett drin versenken. Und also ich habe einige gesehen, die sind dann da, also auch mit ordentlich Speed, weil man sagte, jetzt die letzten Jahre mal noch mit ein bisschen Speed. Und ich habe echt gedacht, hier macht sich gleich einer lang. Also ich will nicht wissen, wie viel da noch jetzt zum Schluss auf die letzten Meter da vielleicht noch irgendwie nochmal umgefallen sind. Ne? Und also ich hatte jetzt den Kollegen, mit dem ich da mir die Unterkunft geteilt habe, der ist irgendwann in der Nacht gekommen, der sagte, so war ich nicht viel los. Ne? Mhm. Da sind halt die Fahrer, die da wohl reingekommen sind und so die Organisation, da sind auch viele Leute vor Ort, die klatschen dann und rufen, was auch immer.
Ja.
Und und als ich kam, das war ja abends um 7 Uhr und da war was los. Ich will nicht sagen, da ist jetzt mega viel los, aber da war halt was los, da wurde man auch schon, wenn man auf dem Chateau die Straße lang fuhr, waren überall die schon da waren, die da überall ihre Wohnwagen hatten, haben dann da, also da wurde man jetzt irgendwie minutenlang beklatscht sozusagen, ne? Aber nicht durch Spalier, sondern halt die da überall standen.
Okay.
Und dann, wo man halt diese letzten Huppel, Da war dann so ein ganzer Kreis eigentlich aufgebaut mit Zäune und dann hätten da eigentlich überall Leute stehen können, aber standen halt keine. Ne? Hm. Und dann ist irgendwann, wo du merkst, so, da ist diese Antenne wieder, wo deine eigentliche Zeitnahme passiert ist. Und dann machst du halt diese Wege, dass sie sagen, jetzt musst du halt dann zum Zelt letzten Stempel holen und dann vorher wieder in den Bikepark dein Fahrrad reinparken und so weiter. Und jedenfalls das erste Mal in Rambouillet auf diesem Chateau, recht weitläufig, in einer Stadt, die so 20.000 Einwohner hat. Und wo jetzt die Menschenmengen, die Anwohner jetzt, also meine ich jedenfalls, das schwierig haben zu sagen, oh, komm, wir gehen da mal hin und feiern die Leute, weil da zu parken ist schwer, man kommt da nicht raus, hat dann weite Fußwege. Und da hatte ich also von den Leuten, die das mehrfach gemacht haben, die gesagt, naja, das war die letzten Male da im Velodrom. Und das ist halt eine relativ großflächige Anlage. Und dass da einfach mehr los war und wahrscheinlich auch, dass da viel mehr Anwohner im Einzugsgebiet waren, die dann sagten, da gucken wir uns das mal an und dass einfach da einfach mehr Stimmung war. Also jedenfalls vom Hörensagen, was ich so an Stimmen bekommen habe, war von dieser Stimmung her beim Start und auch beim Ziel an diesem alten Standort war es ein Tick besser. Ne?
Und den neuen Standort mussten sie machen wegen der mehr Teilnehmer wahrscheinlich?
Das weiß ich nicht. Also die haben auch recht kurzfristig da das auf 7.000 erhöht, das weiß ich nicht. Ob die sagen, vielleicht, dass dieser organisatorische Aufwand mit Polizei und Verkehr und so weiter, dass denen sagen, okay, dann gehen wir weiter raus aus Paris. Es stand auch auf irgendeiner Seite nochmal extra so, wir haben ja unseren Startort näher an Brest gelegt. Ne? Mhm. Aber deswegen fahrt ihr nicht weniger. Die haben dann die Strecke so ein bisschen geändert, dass du trotzdem auf knapp über 1200 Kilometer dann kommst. Ne?
Ja, und darauf kommt es nicht drauf an, auf diese paar
Sachen. Aber von daher, so diese letzten Meter waren dann schon sehr, sehr skurril, möchte ich mal sagen.
Ja,
dieses herausfordernde, komische Kopfsteinpflaster.
Aber warst du dann irgendwie innerlich gerührt oder warst du da eher so, jetzt ist einfach nur, ich will jetzt meinen Absteigen und
das. Nö, das es war ein schönes Gefühl. War ein sehr schönes Gefühl. Also es war jetzt nicht, dass ich den Tränen nah war oder so.
Aber beschreibst du, wie es war.
Ja, ich würde sagen, als sehr schön. Ne?
Sehr schön.
Sehr schön. Also ich bin am nächsten Tag, also es war ja dann der dritte Tag und die Veranstaltung ist ja eigentlich wie 4,5 oder 4 Tage lang. Ich weiß nicht, wann Schluss ist. Genau, am Donnerstag um 16 Uhr, da ist, glaube ich, Schlusszeit. Und dann gibt es nochmal so eine Veranstaltung und dann gibt es da noch Buffet für alle, die denn da sind. Und jedenfalls bin ich am nächsten Tag mit meinem Fahrrad nochmal hin. Wir wollten noch ein paar Fotos machen. Ne?
Ja.
Und das angucken da. Aber ich dachte, ich kann jetzt nicht einfach nur nach Hause fahren.
Ja, ich bin bei dir.
Also nächsten Tag Maschine genommen und zwar so, wie sie da stand. Das heißt, hinten mit der Packtasche drauf und mit alle Klamotten wieder an. Und bin da lang gefahren. Und dann, die Leute wissen ja nicht, dass ich schon mal da war.
Ach so, dann kriegst du nochmal Applaus.
Dann kriegst du voll Applaus. Und dann war das natürlich jetzt zur Tageszeit, ne? Da war natürlich jetzt die Hölle los da dann, ne? Und es waren auch schon viel mehr Fahrer da. Das heißt, da war überall war der Betrieb. Und dann kam, und immer wenn einer kam, also die Leute haben sich auch in diesen Zielbereich reingestellt, haben dann so Selfies, Fotos durchgemacht und so. Und dann irgendwann, und dann waren immer so Ordner da, die sagten dann, oh, jetzt kommt wieder einer um die Ecke, ne? Schnell Platz machen. Und und dann fuhrst du da halt rein und dann einige haben auch schon, dann merkst du, die fahren durchs Ziel und haben dann immer so abgewogen, nee, ich war schon da, ich hab's nochmal gemacht für ein Video oder ein Foto.
Aber das heißt, der Geheimtipp für alle Paris-Brest-Paris-Fahrer ist, da 20 Mal immer jede Stunde einmal reinfahren und den Applaus genießen.
Ja, genau, man könnte es machen, genau. Also ich bin hinter einem gefahren. Da merkt man ja, also wenn die Leute jetzt so, die haben irgendwie noch andere Fahrweise, einen anderen Gesichtsausdruck, die Leute, die noch im Rennen sozusagen sind. Ne? Und dann waren auch bei einigen, also gerade am zweiten Tag, da kommen ja dann die dann doch eher länger gebraucht haben. Und die Erschöpfung hat man den Leuten wirklich im Gesicht angesehen. Also die waren todmüde und die waren, also es war so ein Mix aus, ich bin völlig fertig, Gesichtsausdruck, bis ich bin mega happy, dass ich das hier jetzt geschafft habe oder wieder geschafft habe oder so. Also ich hätte am liebsten mit so einem Riesentele die Leute alle ihr Gesicht abfotografiert.
Kann ich mir vorstellen.
Weil das hat so viel ausgedrückt irgendwie, wie die da drin waren und so. Und dann teilweise, also man merkt es ja selber auch, man wird so ein bisschen mit Schugge so im Hirn. Also wenn da irgendwie Unterzuckerung oder was auch immer, also man merkt so ein bisschen geht es so in, also dass man Rechenaufgaben nicht mehr ganz so schnell lösen kann, wie man sie kann. Und da hast du bei denen auch gemerkt, so, die sind auch nicht mehr so. Da wurde dann gesagt, du musst jetzt da weiter so. Und die freuen sich immer noch und sagen, geil, ich bin da. Und dann, die kriegen das gar nicht mit, dass sie gesagt bekommen, du bist noch nicht am Ende, du musst noch diesen Halbkreis da fahren. Ja. Und Ja, also das war, muss ich sagen, war, also das zu erleben, wie diese Leute da reinkommen und das war phänomenal. Also, ne, also klasse, für viele, ich glaube, für viele ist das echt so ein Traum, den sie immer wieder haben wollen oder denn das erste Mal haben. Man weiß ja nicht, wie oft die da durchgefahren sind. Dann
würdest du wieder starten?
Das wollte ich gerade fragen.
Ja, klar.
Ja, klar. Ja.
Also ist das auch ein Plan, dass du sagst?
Nee, also das nicht. Also das ist kein gelegtes Ei, sag mal so. Ja. Also,
aber es kann sein, in 2 Jahren.
Nee, in 3 Jahren würde ich sagen, habe ich da Lust oder nicht? Oder,
okay.
Und dann werde ich sagen, okay, jetzt.
Und dann fährst du, wie wir es jetzt gelernt haben, so ein 1000er oder ein 600er wieder?
Jetzt weiß ich, genau, dann will ich in 3 Jahren halt ein langes Brevi fahren.
Ja. Das heißt, Ingo, wir müssen uns das überlegen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit.
Genau, machen wir.
Ah, überlegen machen wir.
Überlegen machen wir. Ja, cool. Ja, wer weiß, was sich ergibt.
Als Guido hier reingekommen ist, habe ich zu ihm, was habe ich dir gesagt? Du fährst meinen Traum.
Ja, genau.
Etwas,
genau,
was ich, genau. Erinnerst du dich daran?
Ja, klar.
Klar, aber ich habe dir gesagt, es wäre ja mein Traum. Also etwas, was ich für absolut unmachbar für mich sehen würde.
Ja,
und also, du hast gesagt, das ist machbar.
Genau, also ich habe ja Leute gesehen, also welche Art von Rädern die hatten, wo man sagt, die machen sich richtig schwer, unnütz schwer. Und habe auch Leute gesehen, wo man merkt, so, also das sind, die haben schon das gewisse Alter. Aber so, ja. Also wenn man das auch lange macht, also ich denke mal so, also ich glaube, man kann das nicht abmachen. Also ich habe genug ältere Leute, also Sportler auch bei irgendwelchen Läufen und so weiter gesehen, wo ich sage, die sind ja 30 Jahre älter, die haben die gleiche Pace wie man selber, ne?
Ja.
Also und also man kann es nicht ableiten, aber oft denke ich mal schon so, wer so ein gewisses Alter hat, so 70 plus oder so, der ist die Leistungsfähigkeit normalerweise nicht mehr so da. Und die fahren das Ding ja auch. Also ich tippe mal, die sind dann wahrscheinlich nicht als Ersttäter da, sondern die wissen, was auf die zukommt und die fahren das intelligente Teil da einfach. Die wissen, die kommen durch. Und da würde ich sagen, wer das wirklich will, der Körper geht dahin, wo der Kopf schon ist, ne? Oder wo dein Geist schon ist. Und wenn du sagst, wenn du also wirklich sagst, da willst du fahren, dann wirst du das fahren. Da bin ich echt überzeugt.
Ja,
also
sowieso,
was ich denke mal, also die Grenze, die man wirklich erreicht, ist dann so, wenn du RAAC fährst. Also wie gesagt,
aber weil Ingo das sagt, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das wäre das erste Mal, wo ich ernsthafte Selbstzweifel kriegen würde, wo ich sage, das reiße ich nicht ab.
Also ich glaube,
das ist zu viel.
Nein, das glaube ich nicht, dass das zu viel ist. Also
glaube ich nicht. Also, Ingo, würdest du dir das zutrauen?
Du hast
also machbar, also das, wir sind ja die 550 gefahren, da war ich relativ entspannt. Bei mir ist die Frage, ob ich es will, weil diese Geschichte mit Übernächtigen, keinen Schlaf kriegen und sonst wie. Eigentlich habe ich für mich persönlich so Sachen, wo ich sage, linke Arschbacke, morgens um 5 aufstehen, abends um 11 irgendwo ankommen, ins Bett steigen. Da kann man ja vielleicht auch 300 oder 400 Kilometer schaffen, wenn man zügig unterwegs ist, je nach Profil der Strecke und Windschatten und so weiter, ist für mich alles, wo ich sage, ja, das würde ich jetzt sogar einfach so probieren, ne? Gucken, ob ich hinkomme oder nicht, ne? Also genau Alpextrem. Ich habe keinen Radmarathon trainiert und bin da gefahren und das war super. Also ist gar kein Problem. Aber man muss es ja auch wollen und sagen, naja, da muss ich mich jetzt mal durchquälen, da muss ich jetzt mal aus meiner Komfortzone raus, mal nicht schlafen. Ich muss vielleicht, mir tut auch mal der Arsch weh und was auch immer, ne? Und ich bin auch 3 Tage unterwegs. Ich habe schwer kann das schwer als Traum bezeichnen. Ich habe ja Trondheim Oslo gemacht, aber habe das auch einfach gar nicht drüber nachgedacht, als ich dir gesagt habe, ja, ich komme mit. Und danach hast du ja gesehen, wie viel Zweifel ich hatte, wo ich dachte, so eine Scheiße, ne? Ich hätte jetzt auch gemütlich hier irgendwo mal ein Triathlon machen können und bin nachmittags wieder zu Hause und gut ist, ne? Also da, ich glaube, dass sich sowas entwickeln muss, ne? Das heißt, wenn man jetzt die nächsten Jahre sieht und ich entwickle mich auch dahin, dass ich jetzt schon mal eine Mitteldistanz gemacht habe und auch nochmal eine zweite machen würde und vielleicht mache ich doch irgendwann den Ironman, wo ich immer gesagt habe, nee, das mache ich nicht, so ein Marathonlaufen macht mir doch die Füße kaputt oder die Knie kaputt. Es muss sich entwickeln und irgendwann hat man vielleicht den Körper, wo man es kann. Wenn ich jetzt bedenke, wo ich jetzt an dem Stand jetzt bin, wenn du mich da vor 5 oder 6 oder 7 Jahren gefragt hättest, bevor ich den Ötztaler und sowas gemacht habe, hätte ich gesagt, wie können die Leute so bescheuert sein, 200 Kilometer zu fahren? Und dann habe ich irgendwann meinen ersten 200er gefahren und der war auch bescheuert, hat wehgetan, wo ich dachte, so eine Scheiße. Und heute fahre ich 200 und lache drüber. Also es ist ja auch eine Entwicklung, glaube ich, da kommt man dann irgendwann hin.
Also ich glaube auch, die Grenze, die verschiebt sich recht schnell. Also was ich zum Beispiel bei mir ganz klar Limits sage, ist mal wegen eine Volldistanz-Triathlon. Weil der lange Lauf, der belastet den Körper einfach ganz anders.
Ja, das ist ja 3 Wochen.
Und beim Rad ist es immer so, also beim Radfahren, egal wie, also tippe ich mal, dass es so ist. Beim Radfahren kannst du deinen Körper eigentlich nicht wirklich kaputt machen. Also du überzockst das wirklich total.
Zumindest kannst du die Gelenke nicht kaputt, die Muskeln sind müde und dir kann es auch mal schlecht gehen und dir wird mal übel, weil du dich schlecht ernährt hast.
Du kommst
immer
voran.
Dehydriert sein, aber du kommst voran
und du machst nichts kaputt.
Also und du schleichst halt auch manchmal, wo du merkst, okay, jetzt kommt der Mann mit dem Hammer oder du bleibst mal eine Stunde stehen und dann geht's wieder.
Ja, der kommt
da. Du hast nicht. 2 Stunden Schüttelfrost und fährst trotzdem noch die 300 ins Ziel.
Genau, genau.
350.
Also, naja, in dem Sinne auch vielen Dank, weil es ja auch zum Nachdenken anregt. Also deswegen vielen Dank, dass wir uns getroffen haben. Vielen Dank, dass du darüber berichtest, weil da wäre ich doch, jetzt nehme ich mich mal kurz, wirklich in so einer Überlegungsphase. Und je mehr ich höre, desto mehr, na vielleicht. Und wenn ich dann, ne, also
na, du hast
interessanter
ja,
Prozess.
Du hast ja mit ein paar Freunden, also jetzt unabhängig von mir, ja schon grob im Plan, nächstes Jahr Trondheim-Oslo nochmal zu fahren.
Gut, dass du das jetzt verrätst. Das ist super von Ingo, dass er das ja verrät. Ne?
Naja, das verrate ich ja deshalb, weil wenn das hier so offiziell, wir haben jetzt ja dieses Medium-Podcast, wenn das einer mitkriegt und so, das erhöht ja schon mal die Chance, dass du das, oh scheiße, das muss ich jetzt auch machen, das wissen die ja da draußen.
Nein, Trondheim-Oslo möchte, jetzt sagen wir das, möchte ich nächstes Jahr nochmal fahren, weil das war für mich eines der größten Events. Aber Paris-Brest-Paris steht ja sowas von hervor.
Aber jetzt überleg mal, du fährst das nächstes Jahr und merkst, okay, das geht schon einfacher als beim letzten Mal. Ich habe viel dazugelernt, ich habe eine warme Jacke mit, wenn ich da bergab fahre. Habe dadurch schon und komme ins Ziel, trainierst natürlich auch dahin und fährst vielleicht ergibt sich ja auch noch was anderes, dass wir irgendeinen anderen Radmarathon noch einen schönen hier im Narön oder sowas mal mitfahren, den wir noch nicht kennen. Oder und dann kommt das ein Jahr da drauf, wo du sagst, okay, ich halte jetzt mal die Fitness hier über den Winter und so weiter und dann fahre ich das Jahr drauf. Und dann kann man ja in 3 Jahren gucken, wenn du dann merkst, okay, jetzt kann ich das alles. 600 interessieren mich nicht. Trondheim-Oslo hat mir gar nicht wehgetan. Und dann kann man ja sagen, mach mal, probier aus. Ne? Und weil mehr als dass du es nicht schaffst, kann ja auch nicht passieren.
Ja, und das ist jetzt ja auch nicht schlimm. Also scheitern kann man nur, wenn man auch mal was wagt. Ne? Die Leute, die nicht scheitern, die wagen vielleicht auch oft nichts.
Also ich glaube, das Scheitern bei sowas ist eher ein Unfall oder so. Oder dass man wirklich einen schlechten Moment erwischt in der
Könntest
Zeit.
Könntest du sagen, wie viele Leute da nicht ins Ziel kommen? Gab es mal irgendwo Auswertungen?
Also ich tippe mal, die sind alle da. Also die sind bestimmt alle da, aber ich habe halt noch nicht reingeguckt.
Ja,
aber vielleicht kommen die auch noch. Also ich hatte also diesen einen YouTuber da aus Kalifornien angeguckt und der hat dann gesagt, naja, erste Station und hat gemerkt, funktioniert nicht und ist zurück und hat ein Video von sich gedreht, wie er im Zug sitzt und hat dran geschrieben, hier in seinen Titel da, hier, Why I Did Not Finish oder sowas. Ne? Mhm. Und ja, und dann sah man halt in dem Video, da habe ich überschrocken, weil ich dachte, da sind ja alles voll Fahrräder. Also er ist nicht der Einzige, der von der ersten Station nach 200 Kilometern zurückfährt. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, so, also das ist, da habe ich gesagt, da habe ich nie mit gerechnet, dass wenn man also so eine Strecke angeht, und so einen Riesenaufwand betreibt, hier auch noch herfährt und auch wirklich viel trainiert. Na,
vor allem muss man ja die 600 schon mal gefahren sein.
Weil ich bin ja ohne Training hin. Also das war nämlich, wo du eben sagtest, ich habe viel trainiert.
Gemacht und das ist ja.
Ja, aber ist das wirklich Training für so eine lange Distanz?
Na, das habe ich aber mal gehört. Und das haben wir, glaube ich, damals bei Trondheim Oslo auch ein Stück weit falsch gemacht. Du musst diese langen Strecken nicht gefahren sein. Du musst eher so als Privéfahrer, du musst eine Grundfitness haben, immer fahren. Aber du, um jetzt einen 600er zu fahren, trainierst du vielleicht mal einen 200er. Und vielleicht den nächsten Tag setzt du dich nochmal aufs Rad, nochmal einen 100er, aber nicht mehr. Weil wenn du diese langen Strecken trainierst, wirklich, unabhängig vom Wettkampf, das heißt, du hast jetzt, sagen wir mal, du musst die 200, 300, 400 und 600 in einem Jahr fahren. Wenn du dazwischendrin auch noch lange Dinger trainierst, fehlt dir die Regeneration. Das ist so, was ich jetzt gehört habe oder mal irgendwo gelesen habe, dass man sagt, okay, Und das, was hier auch unser Begleitfahrzeug, wie heißt er jetzt, Stefan, ne? Mhm. Stefan gemacht hat, der hat ja auch gesagt, der trainiert ganz anders. Wir haben damals den Roten Fuchs,
zweimal gefahren.
Eine RTF hier, 150 Kilometer und wir sind ins Doppelt gefahren. Wir sind morgens früher gestartet als alle anderen und dann haben Leute uns auch gesagt, wie, ihr fahrt das zweimal und so weiter. Dann sind halt, um mal einen 300er mal zu fahren. Und da hat Stefan damals schon gesagt, nee, schlauer ist es eigentlich heute 150 und morgen 150. Und das kann ich mir vorstellen, weil man, um den 300er zu verkraften, einfach eine lange Regeneration braucht. Wenn du aber zweimal 150 fährst, dann hast du halt eine Nacht, die du schläfst. Und im Grunde ist das wie 30-30-Training bei den Triathleten, 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden langsam, nur auf eine größere Strecke gerechnet. Das heißt, du machst ein Intervalltraining, 150 Kilometer heute, dann machst du was dauern 150 Kilometer, so und so viele Stunden, dann machst du deine Pause über Nacht und fährst wieder 150. Das heißt, du hast ein Intervalltraining auf hohem Niveau, hast aber zwischendurch Erholung und dadurch ist die Gesamterholungszeit von so einer 300-Kilometer-Tour vielleicht kürzer.
Also wegen Training. Also ich habe zum Beispiel mal wirklich geguckt, wie trainiert man sowas? Haben da mal Leute was geschrieben, wie ist das sinnvoll? Wie sagen das Mediziner oder so? Und also ich habe jetzt nicht ewig recherchiert, habe da irgendwie nicht wirklich was gefunden. Also wie Brevisende am besten trainiert wird. Und wenn man auch im Triathlon unterwegs ist, dann kann man das. Da gibt es also große Trainingspläne, wo dann genau immer so ein Mix zwischen schnell und kurz und lang, die richtigen Pausen dazwischen und so weiter, dann progressiv über die Wochen hoch und dann Tapering und alles Mögliche. Also wirklich alles drin, plus Ernährung, plus wann man wie lange schlafen soll und. Und und das ist genau das Gegenteil. Irgendwie, da ist irgendwie gar nichts. Irgendwie, ich habe da nur ins Leere geguckt und so. Also,
und ich glaube auch, dass man da so rangehen muss. Man muss einfach mal fahren, lange Strecken fahren. Man muss auch merken, ob man da Spaß dran hat, weil sonst macht das Ganze überhaupt gar keinen Sinn. Wenn du merkst, damals vorm Ötztaler war meine längste Strecke 120 Kilometer bei irgendeiner RTF oder sowas. Ne? Und dann bin ich das erste Mal 150 Kilometer gefahren. Macht das überhaupt Spaß? Ne? Und ich glaube, und dann muss man natürlich auch da bedenken, dass es ja zumindest so wie wir jetzt hier unterwegs sind, nicht darum geht, 600 oder 1200 Kilometer so schnell wie möglich zu fahren, sondern das ist ja auch, wie du schon vorhin gesagt hast, wie hast du es genannt? Das, was, den Begriff Randonneur hast du ja irgendwie erklärt.
Fahrradwanderung,
genau. Ja, und das ist vielleicht der große Unterschied zu diesen Radrennen, die man vielleicht irgendwo mitfährt mit 200, 300 Kilometer, wo man Vollgas gibt. Eine Fahrradwanderung bedeutet für mich, wenn ich wandern gehe, ich mache im Urlaub ewig lange Radtouren und trotzdem können wir noch 10, 15 Kilometer wandern. Wandern geht immer. Dass du beim Wandern so kaputt bist, dass du nicht mehr weiterkommst, das passiert dir vielleicht nach 2-3 Tagen oder so, ne? Oder eine wirklich ganz lange Touren machst. Aber es gibt diesen Trail, ist das Nord-Süd, glaube ich, in Amerika.
Süd nach Norden hoch.
Genau. Süd nach Norden.
5000 Kilometer.
Genau. Da gehen Leute so dick los, haben noch nie gewandert, die gehen halt einfach und dann machen sie halt mehr Pausen, dann gehen sie weiter, machen sie mehr Pausen, am Schluss kommen die schlank an. Aber das ist alles eine Intensität, die du schaffst. Und wahrscheinlich ist es bei diesem Radfahren auch so. Du fährst halt los und dann, wenn du nicht mehr kannst, machst du eine Pause und so tastet man sich da dran und muss halt sehen, nicht jetzt irgendwie mit 50 Sachen losfahren. Natürlich kannst du mit 50 Sachen am Anfang oder mit einer schnellen Gruppe losfahren, weil du es gewohnt bist. Aber das geht, ich glaube, am Anfang diese 200, 300 Kilometer, 400 Kilometer, die kann jeder Untrainierte schaffen. Er braucht nur lange und sein Arsch tut doppelt so weh bei Leuten, die das gewohnt sind.
Also ich könnte mir vorstellen, du musst halt ein guter Stoffwechsler sein, also Stoffwechseltraining machen, dass du wirklich an deine Fette kommst. Und und dann würde ich sagen, ist das, also 90% des Erfolgs ist der Wille oder der Kopf oder die mentale Stärke.
Genau.
Und also du brauchst
Schmerzresistenz.
Das ist alles irgendwie Mentalität. Also wenn du sagst, das juckt dich alles nicht oder das gehört dazu. Also so die alten Brevet-Hasen, die sagen auch, zum richtigen Brevet gehört irgendwie Schneeböen und Hagel und also alles, was das richtig schwierig macht, ne, das gehört zum richtigen Brevet zu. Also ne, bei uns im Norden sind die immer im März. Ich bin 300er gefahren, da, wenn wir immer an der Tankstelle waren und der ganze Körper fing an zu zittern, weil es war kalt und es war die ganze Zeit am Regnen.
Bist du dieses Gun in Norddeutschland, der Freund von mir, ist einer gefahren, so ein Brevet, wo es an diesem Tag, wo dieser fiese Sturm war. Den ist er irgendwie gefahren da auch.
Der 200er, der war kühl, aber der ging, war schnell durch.
Ja.
Der 300er war halt so, die ersten 70 war trocken und dann fing es an, das war nicht viel Regen, aber wenn es regnet, du kriegst von oben die Nässe und dann die Straße ist schmutzig und nass, dann kriegst du von unten den ganzen schmutzigen Nässe. Und und dann halt die Kälte, der Wind und so weiter. Und dann irgendwann war es halt so, dass du bei einer kleinen Etappe, also da bin ich viel erledigter vom Fahrrad gestiegen als jetzt hier.
Also es ist eine mentale Frage. Mental natürlich deshalb, ob man überhaupt sowas will oder ob man sagt, na, mir reicht auch mal eine halbe Stunde joggen gehen und das ist mein Sport, den ich machen will. Mehr möchte ich mich nicht quälen. Das heißt, und mental überhaupt dahin zu kommen und natürlich, glaube ich, auch eine Gewohnheit. Man wird mit jeder Fahrt, also ich glaube, das sind auch die Jahre, die einen dahin bringen,
es ist
überhaupt
ja kein,
die langen Strecken
also zu fahren. Also es ist ja kein Sport. Für mich ist dieses Ding kein Sport, das ist ein Event, wo ich maximalen Spaß habe und wo ich sage, Mensch, da erinnere ich mich mein Leben lang. Also die einzelnen Trainingsphasen, die man so macht oder da erinnert man sich ja nicht dran. Hat man irgendwie einen Lauf gehabt, da hat man irgendwie das gemacht, da ist man Spinning gegangen und. Aber an sowas, da erinnert sich das dein
Leben. Also der Kumpel, den ich kenne, der sich da reingefuchst hat, der jetzt das Paris nicht mehr machen konnte, der fährt ab und zu mal Mountainbike und sonst wie, der hat das einfach dann aus der kalten Hose. Und dann waren halt die Brevets das Training. Na, der erste Brevet, den hat 200 Kilometer gemacht, den zweiten 300 und der hat einen 400, hat er, meine ich, auch gemacht. Das war sein Training.
Ja, also
oder sein Event, in Anführungsstrichen.
Oder
sein
Event. Er nennt es ja nicht Training.
Ich finde Event auch einen tollen Begriff und für nächstes Jahr ist das ja vielleicht auch mal eine Idee, dass ich dich mal anschreibe. Willst du nächstes Jahr nochmal irgendwo ein Brevet fahren, dass wir uns mal wieder treffen, weil vielleicht fahre ich ja nächstes Jahr irgendwo in Schleswig-Holstein auch ein Brevet als minimale Impfung für meinen Trondheim Oslo.
Ja.
Ich habe ja noch gar kein Brevet gefahren. Also
cool.
Deswegen gibt es diesen Podcast. Man lernt über die Leute was.
Und, ja, genau.
Und dass wir von dir jetzt erfahren haben, wie du dich vorbereitet hast. Und für mich, wie gesagt, utopisch, dass ich es für mich fahre. Vielleicht mache ich es dann irgendwann mal. Dann hast du jedenfalls den größten Anteil daran, dass ich das frage.
Also das war vielleicht bei mir auch so, dass das eigentliche Training waren auch andere Events, die ich vorher hatte. Also das war zum Beispiel, also es gibt da in Deutschland drei so 24-Stunden-Marathons. So.
Ja.
Also hier einmal Nürburgring, dann gibt es Kirchheim und es gibt da in Schleswig-Holstein. Und
du bist die alle drei gefahren?
Nein. Ich mache ja nicht so in der Regel nicht so einen großen organisatorischen Aufwand. Also an Nürburgring würde ich gerne mal fahren.
Ja.
Aber ich habe keine Lust, deswegen mit dem Auto extra zum Nürburgring zu fahren, um da dann da.
Verstehe ich.
Also es gibt aber einen schönen, kleinen RSG Mitte, so ein kleiner Verein, der macht so eine 24-Stunden-Fahrt in Nordhorf. Ne? Das ist so um die Ecke bei mir.
Ja.
Und da fahre ich dann ab und zu mal mit. Das war dann auch, obwohl dieses Jahr war es nicht so gut für mich, weil es, wir hatten viel Wind von vorn. Dazu dann ein bisschen Regen, also Wetterbedingungen waren halt nicht so gut. Und dann hatte ich einen falschen Wurm ins Ohr gesetzt bekommen von einem, so nach dem Motto, man kann sich ja mal ins Auto setzen, ein bisschen den Rücken entlasten. Und das war ein Fehler, ne? Reingesetzt und dann sofort weg gewesen und anderthalb Stunden im Auto rumgehangen. Und dann, sonst habe ich in der Regel immer über 600 drauf und, und dann habe ich es diesmal nicht hingekriegt, die 600 zu knacken.
Okay.
Na, oder ich hatte
mir auch erzählt,
Transkrimbika, das war im Juni, das ist das genaue Gegenteil von Paris-Brest-Paris, weil Paris-Brest-Paris sind die meisten Leute da. Und ich glaube, es gibt keine Veranstaltung auf der Welt, die kleiner ist als Transkrimbika, ne?
Darüber machen wir beide noch eine Extrasendung, weil dazu habe ich dich auch schon eine halbe Stunde ausgequetscht, da habe ich ja auch schon
von geträumt. Das war nämlich auch so ein Ding, das habe ich dann halt noch gemacht und dann halt die Brevetfahrten und das war es eigentlich so.
Aber diese Transkrimbika ist kein Brevet.
Das ist so.
Die Privat-Fun-Veranstaltung.
Ja, da sind zwei Hamburger, oder ich weiß nicht, wie viele das sind, also zwei mindestens.
Da machen wir eine Show.
Da machen wir schon, okay.
Da machen wir definitiv eine Show, weil das definitiv
ein genau Traum das Gegenteil von PvP, finde ich in vielerlei Hinsicht so.
Ja, cool. Sehr gut.
Ähnliche Länge und hat Potenzial nach oben, das Ganze.
Na gut, dann würde ich jetzt das Ganze hier mal mit abschließen, mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die ganzen Infos. Ja, wir haben auch wieder ganz viel dazugelernt, wie das alles funktioniert. Jeder, der jetzt irgendwann mal plant, das zu fahren, hat jetzt, glaube ich, auch extrem viele Insider-Infos, die man so vielleicht sich sonst mühsam im Internet zusammensuchen muss.
Ja, und vor allen Dingen so einen richtigen Live-Bericht von jemandem, der es gerade gefahren ist.
Ja, und das ist auch alles noch frisch hier.
Also habe ich dir gesagt, ich
weiß herzlichen, nicht, herzlichen Glückwunsch natürlich auch fürs Finishen. Und wie gesagt, Hut ab für deine ganzen Ideen an dem Rad. Also da werde ich auch was von kopieren und das Video dazu, wie gesagt, guckt euch das an, kommt in den nächsten Tagen. Ansonsten auch an euch da draußen, liebe Zuschauer, Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat gefallen. Wie gesagt,
hatten wir Picks noch?
Nee, heute nicht.
Keine Picks? Aber ich wüsste
ich jetzt. Ich hätte einen.
Ja.
Na, dann
pick gerne. Also ich hätte noch einen, weil ich habe das nie hinterfragt, wenn man Seite an Seite Fahrrad fährt und sich unterhält. Dann mache ich immer so, also da ist jetzt die Richtung, dann drehe ich den Kopf so, guck nach da weiter. Damit das Geräusch hier, dieses Windgeräusch, nicht so da ist. Weil du hast ja immer so ein Windgeräusch, dass du den anderen gar nicht verstehst. Ich habe gesagt, das ist halt so. Und habe das nie gefragt, man könnte es vielleicht irgendwie optimieren, ne? Die Frage war nie da. Und dann habe ich auf PPP einen gesehen, der fuhr mir vorbei. Und da habe ich sofort gesehen, also der hatte Fell hier an der Seite am Kinnriemen. Und da habe ich ja sofort gewusst, was hat der da gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob es ein Produkt ist, was man kaufen kann. Ne? Oder ob der einfach gesagt hat, ich mache mir das selber. Ne? Du hast es an der Kamera, ich habe das auch an der Kamera.
Am Geschirr vom
Helm. Der hat an den vorderen Riemen, das sieht dann aus, wie als wenn er so ganz dicke Koteletten hätte. Und da habe ich sofort gewusst, was der da jetzt eigentlich treibt. Warum
um das Rauschen im Ohr zu
fangen. Das ist garantiert, das ist genauso wie bei den Kameras. Ne? Da ist so ein Fell drauf.
Das ist so ein Fell, das nennt sich Deadcat, das nimmt die Windgeräusche aus.
Ja.
Und habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Ich glaube, ich glaube, ich habe so einen beim Alp Extrem oder irgendwo auch gesehen und habe das für mich komplett verworfen, weil ich gesagt habe, so will ich nicht aussehen.
Genau. Das sieht ein bisschen lustig aus, aber es ist ja, also es ist ja, auch, es ist ja auch Sicherheit, was du hast. Also wenn du viel früher hörst, was hinter dir passiert, ja. Weil also einige haben Spiegel und ich fand irgendwie immer blöd, einen Spiegel da irgendwie an den Rand zu haben. Also einige haben ja diese Spiegel, die sind irgendwie am Helm montiert, hast hier vorne immer so eine kleine Antenne mit dem Spiegel. Aber also es ist taktisch, glaube ich, ganz gut, wenn man das weiß, wenn die schnellen Züge anrollen, dass man vorher ein bisschen Speed aufnimmt und dann da gut ins Zug reinkommt. Oder halt, wenn Gefahr von hinten kommt, also meinetwegen gerade diese Velomobile, die kommen ja an einem vorbei, teilweise einen Meter nur. Wenn man dann gerade nochmal einen Schwenker macht, dann knallt es. Ne?
Also du musst tatsächlich gar kein Fell nehmen. Ich habe tatsächlich ganz vor ein paar Jahren gab es ein Kickstarter-Projekt, die tatsächlich sowas als Produkt gebaut haben. Letztendlich nichts mehr als unsere Wraps, die wir um den Rahmen binden, in kleinen, die du hier rumbindest. Das muss nämlich gar kein Fell sein, du brauchst einfach nur Windschatten fürs Ohr.
Genau, ich hatte mal gesehen, so eine Plättchen, das ist so eine Art, so ein Pappdeckel
fast. Kann man sich selber bauen, sonst wie, ich fand es auch cool, ich habe diese Dinger dann bei Kickstarter gekauft und sonst wie und mich haben sie dann aber im Normalbetrieb auch irgendwie genervt. Jetzt, wo du sagst, im Gravel-Bereich würde ich sowas einsetzen, aber so auf dem Rennrad und sonst wie, das ist ja Windangriffsfläche, habe ich ja überhaupt gar keinen Bock drauf.
Ja, das kann man ja, also man hat ja so ein schönes Dreieck hier. Du hast ja immer diesen Riemendreieck um das Ohr rum. Das ist ja optimal, um da irgendwas ranzumachen, was dann irgendwie sich so gerade im vorderen Bereich vom Ohr, von der Ohrmuschel, sich irgendwie anlegt und diese ganzen Wirbel, die in der Ohrmuschel entstehen,
auch
die irgendwie
rausnehmen. Du kannst sonst auch einen Motorradhelm
aufsetzen. Was auch immer du als Tüftler, ich bezeichne dich als Tüftler, jetzt da machst, bevor du es veröffentlichst, schick es uns.
Okay.
Wir lassen es in Massen produzieren.
Okay, gut. Aber guter Pick. Also es ist tatsächlich so, Marke Eigenbau, ein Fell habe ich auch gesehen letztens. Und wie gesagt, ansonsten dieses Windschild, ich habe die zu Hause noch rumliegen. Die habe ich tatsächlich, irgendwo habe ich die letztens gerade wieder gesehen, die habe ich noch nicht weggeschmissen, weil das ist tatsächlich, du machst die Dinger rum und hast diese Windgeräusche nicht mehr. Du siehst aber blöd aus und hast halt tatsächlich Windwiderstand und Helm und Gesicht und so, das ist ja das, was im Wind steht. Also für so Radtouren, wo Radonneur, sage ich perfekt. So als Radsportler geht natürlich, oder Triathlet ist natürlich der Super.
Also ich lasse noch einen Pick raus. So schön ist das halt so der Vergleich dazu, weil ich denke mal, also der CDA-Wert oder CW-Wert, der sich einen Tick minimalst erhöht, im Promillebereich würde ich sagen, der ist halt so klein, das ist so ein ähnlicher Vergleich wie mal wegen Zeitfahrhelm und Trieraufsatz und also richtig Zeitfahrmaschine haben und im Ziel mit zwei vollen Buddeln an Wasser ankommen. Ja. Das ist genauso hier. Hunderte von Euro oder Tausende in eine leichte Maschine investiert und fährt aber mit vollbeladenen Flaschen durch die Gegend.
Aber als Ziel, ne? Was tatsächlich gegen Geräusche auch tatsächlich hilft, was nicht ganz so Panne aussieht, ich habe das Problem, dass ich im Winter oder wenn es so Richtung Winter geht, auch mal Ohrenschmerzen kriege, wenn ich zu kalte Ohren kriege.
Das mit Watte.
Ja, es gibt tatsächlich so eine Akustikwatte in der Apotheke, die ist wirklich extra dafür gemacht eigentlich. Wahrscheinlich geht die von DM auch, aber die ist tatsächlich so, dass man auch noch was hört. Und es war übrigens beim Schwimmen auch so, muss ich mit Stöpseln schwimmen, kriege ich sonst Kopfschmerzen. Ne? Und das heißt, da habe ich dann diese Watte drin und das ist die Zeit, wo ich auch alleine die Watte im Ohr schon ein bisschen Windgeräusche komischerweise wegfedert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also das heißt, das ist schon so ein kleiner minimaler Schutz.
Beim Schwimmen geht sowieso nicht. Muss ich ihn so anschreien beim Schwimmen? Ja. Aber ich habe noch einen Pick. Der ist natürlich
okay,
klar. Das ist doch sonnenklar, welcher Pick das ist. Die Halterung von Guido, die selbstgemachte Halterung für die Lampe.
Ja, die muss ich ja picken. Du hast die Lampe ja gar nicht.
Richtig?
Aber die Halterung für die Lampe ist mein Pick. Gut, dann nimm du doch die Halterung für die. Dann nehme ich das Solarpanel für 8 Euro.
Okay, genau. Also das ist wirklich gut. Also ich habe nämlich lange.
Ja, aber
also
ganz entscheidend ist genau das Panel will ich kaufen für 8 Euro. Ja. Ich will kein anderes. Ich will das
kaufen. Du hast es erzählt, genau. Weil ich habe auch lange überlegt, weil also viele sagen, warum der ganze Kram mit dem Laden? Die nehmen sich diesen Sohn. Dynamo und packen den vorne rein und dann haben sie einfach kein Problem mehr. Dann haben sie noch so einen Hub, dass sie da halt irgendwie
kennen das alles. Aber es ist erstmal sehr, sehr teuer.
Es ist erstmal recht teuer und du musst das ja umspeichern. So, da habe ich gesagt, keine Lust zu. Ne? Und für die paar Male, wo ich sagte, ich brauche das Zeug wirklich, ich weiß, ich muss eh immer mal Pause machen. Und ich habe das mal so auch beim einem, ich gucke gerne, was die TCR-Leute so machen da. Und da sagt dann auch einer, ja, denn er muss ja eh Pausen machen. Genau, Transcontinental. Und dann, er muss ja eh Pausen irgendwann haben. Das heißt, er macht immer nur Pausen, wenn er eine Steckdose hat. Weil dann lädt er gleich immer alles auf.
Ja, das finde ich aber auch blöd.
Und dann, ja, weil man kriegt es hin. Also ich habe ja auch gemerkt, mir war kalt, ich wollte eigentlich Pause machen. Es ging nicht mit der Pause, weil es einfach, mir war zu kalt. Raus aufs Rad, weiter, ne? Und ich denke mal, wenn du so durch halb Europa fährst, dann findest du immer irgendwelche Stellen, wo du sagst, entweder geizst du halt mit deinem Strom. Und dieses Panel, das nimmt dir halt während der Tage, also während des Tages, es geht, kannst du einiges wieder auffrischen. Du kriegst es nicht wirklich vollgeballert, ist halt nicht so ein
4 Ampere. Ja, aber es rettet dir doch unheimlich.
Aber das war jetzt 8 Euro China-Ware.
Das ist 8 Euro China-Ware.
Wo hast du die gekauft? Bei eBay
einfach. Bei irgendwo. eBay, genau.
Okay. Und dann, direkt aus China verschickt, oder?
Ja, man muss ein Vierteljahr warten, oder 2 Monate. Ah. Das Ding da, ne? Und, okay. Und, aber es funktioniert und es gibt so kleine Messgeräte, sieht aus so USB-Stecker, Buchse und dann der misst dann wirklich den Strom. Okay. Der durchfließt, und dann kann man wirklich nachmessen.
Wir gucken mal. Wenn du noch einen Link kommt, hast, dann verposten wir das nochmal, den Link da unten rein.
Wer Solarmodul 5 Volt muss
man wahrscheinlich bei vorsichtig eBay sein, ob das CE-konform ist, wissen wir nicht ganz genau. Wenn das direkt aus China hier reinfließt.
Wenn der Strom fließt, dann ist das Ding.
Zu der Halterung, wenn wir picken, müssen wir natürlich die Halterung auch noch kurz erklären, wie die funktioniert. Und zwar hast du dir
Das können wir ja darauf hinweisen.
Also das haben wir im anderen Video erklärt, aber trotzdem müssen wir jetzt jemand, der das noch nicht gesehen hat, ihm kurz einen Hinweis geben. Also du hast einen Spacer vorne rausgenommen aus deinem Lenker.
Unter dem Vorbau.
Dann hast du ein Stück Plexiglas genommen, da halt in genau den Durchmesser reingebaut. Wie hast du das hingekriegt, dass du genau den Durchmesser hingekriegt hast?
Eine Säge.
Also du hast es gesägt, nicht gebohrt.
Naja, so ein großes Loch kriege ich ja nicht gebohrt.
Also das heißt, das ist mit einer so einer
Löcher gebohrt, Rest gesägt, geschliffen,
fertig. Mit so einer Laubsäge oder wie macht man das?
Naja, also Sägeblatt, also außer so Fuchs, also diese ganz kleinen Mini-Fuchs.
Ja, okay, also hast du ein Loch gebohrt.
Blatt rausgenommen, reingesteckt, okay. Und einmal rumgesägt.
Also ganz, ganz präzise gearbeitet.
Also echt,
genau. Und das halt statt dem Spacer das Ding da rein und dann hast du es, glaube ich, bei Hitze noch so ein bisschen gedingst. Und dann hast du irgendwie so die Lampenhalterung hast du dann dran geschraubt,
genau, geklebt. Genau, da habe ich das eine Teil dieser Aufnahme habe ich von der Originalaufnahme dann halt abgenommen. Mit der Schraube geht das ja. Und also mir ging es einfach nur darum, weil ich fand das so blöd, wenn die Lampe immer so oben aufgesetzt darauf ist. Weil das packe ich ja gerne
also da drunter. Ihr seht das ja hier hinten, das ist einfach.
Und das Schöne ist auch, wenn ich fahre ja sonst gerne mit einem Dreheraufsatz. Und der Dreheraufsatz ist ja nicht unbedingt immer nur, um da sich abzulegen, sondern da kannst du unheimlich toll Material dran bauen. Ja,
so irgendwie eine Rolle. Aber wenn die Lampe dann weg Strapse, ist,
Lampe da hängt. Genau, wenn die Lampe nämlich oben ist, dann musst du die Lampe ganz nach eine Seite packen, damit die da daneben scheinen kann. Und dann hast du einen Griffbereich.
Verlierst du eine Griffposition. Genau. Also das war was ich auf dem Foto von deinem Rad auch zuerst gesehen habe, wo ich gesagt, geil, das will ich auch haben.
Ja, und so kannst du nämlich da drunter, weil ich habe bei diesen neuen Rädern, sonst hast du ja manchmal eine Aufnahme, dass du am unten mal wegen bei Stahlrahmen hast du immer eine Aufnahme für ein Schutzblech und da kannst du natürlich auch viel irgendwie was bauen, Adapter, wo du da dann was hast, das ist direkt schön weit unten.
Ja.
Aber die neuen Räder haben das ja nicht, da ist ja kein Loch mehr.
Nee, aber das ist so, also wie gesagt, das im Video zeigst du auch das ganz genau, wie das mit Halteleine und so weiter.
Dann also das ist nur Sicherungsfangseil.
Von Ingos neuer Idee, noch einen Pick zu sagen, hast du jetzt schon mal 3 zum Podcast zugeliefert.
Nee, das hatte ich jetzt, die Picks hatte ich gar nicht vor, wenn Gäste dabei sind, aber dann machen wir das nächste Mal auf jeden Fall. Und dann müssen wir die Gäste natürlich darauf vorbereiten. Das ist natürlich
ja, klar. Aber jetzt bei ihm war es im Sonnenklar.
Das war jetzt ein spontaner Pick, hat das, ja funktioniert.
Das also.
Sehr gut, also dann nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Feedback bitte in die Kommentare, gerne per E-Mail schicken. Wenn ihr uns eine E-Mail schickt oder eine E-Mail direkt an Guido schicken wollt, gerne auch an podcast@enjoyyourbike.com. Wir leiten das weiter. Es sei denn, du erzählst jetzt deine E-Mail-Adresse hier ganz öffentlich.
Nee, leitet mal lieber weiter.
Das heißt, wir leiten das dann weiter direkt an dich. Und ich glaube, du freust dich auch über jeden Kommentar, den du bei YouTube mitlesen kannst und wirst vielleicht auch darauf reagieren, wenn eine Frage direkt an dich gerichtet wird.
Mach ich gern.
Alles klar, super. Dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss auch.